Just quiet quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdrutschen? Steigen sie empfindlich in die Gutschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst. Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show. Jetzt!
Big Show 638, Sportradio 360.de. Eigentlich in jener Sekunde, als ich begonnen habe heute, als wir begonnen haben heute, die Big Show 638 aufzunehmen, an diesem Donnerstag, ist von der Druckerei die Nachricht gekommen, die Magazine wurden verschifft. Nicht verschifft, sondern der Spedition übergeben. Also ich glaube nicht, dass sie über See produziert wurden, ich hoffe nicht, anständige deutsche Wertarbeit, selbstredend, in bester Qualität, 272 Kilogramm schwer, wird diese Palette sein, die dann wahrscheinlich morgen hier einläuft und dann gehen die Magazine sofort auf den Postweg. Die Umschläge sind schon frankiert, die richtigen Adressen sind drauf, für diejenigen, die schon bestellt haben, die noch nicht bestellt haben, wie gesagt, 272 Kilo, es sind noch Magazine frei. Steilpass, edsportradio360.de ist die Adresse. Ins Glück kostet 12 Euro plus 1,60 Versand. Wer die bestellt, bitte zwingend auch eure Versandadresse angeben. Es kommt dann eine Rechnung per Mail und ja, die Magazine werden dann sofort verschickt. Und viele, manche sagen sogar alle der heute Teilhabenden an dieser Show haben sich in der einen oder anderen Form eingebracht. Zum Beispiel Markus Götz und Toni Tomic, mit denen wir beginnen mit der Fußball-Bundesliga. Dann geht's weiter zu Sven Heiß, der auch zum Magazin etwas beigetragen hat. Sven ist noch in Istanbul. Wir haben ihn dort erreicht. Er hat sich dieses wunderbare 3:3 zwischen Gala und Manchester United live gegeben. Aber auch am Wochenende zwei Spiele der English Premier League. Michael Körner hat sich ebenfalls zweimal gleich eingebracht in das Magazin. Mit Michael geht's weniger um über Sport, aber so großartig, mit ihm über alles zu sprechen. Kleines bisschen noch über Sport, aber über viele andere Dinge. Dann geht es weiter mit der National Football League. Nicolas Martin, Christian Schimmel und Franz Büchner. Nicht nur im Magazin, sondern auch in der heutigen Sendung vertreten über Football. Franz bleibt dann auch da, um mit Jan Lüdecke ein kleines bisschen über die DEL zu plaudern. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Dann Motorsport mit Eddie Mielke und mit Stefan de Voice Heinrich, gefolgt von der Formel 1 mit Stefan Ehlen, Eddie, Stefan und Stefan auch im Magazin dabei. Dann weiter Ski Alpin. Da geht's drunter und drüber, weil ich alles durcheinander bringe in meiner jugendlichen Aufregung. Roman Stelzl und Tom Heberlein, auch wunderbare Beitragende zu unserem Magazin Ski Alpin. Dann noch Sepp Dumitru, natürlich auch im Magazin vertreten, zur NBA heute ausschließlich. Und hinten raus noch unser Lieblingsfotograf, Jürgen Hasenkopf, Fotograf, der sehr, sehr viele schöne Bilder beigetragen hat zum Magazin. Steilpass at sportradio360.de. Ich lasse euch gleich in Ruhe. 12 Euro plus 1,60 Versand. Jetzt bestellen, los geht's. Die Big Show 638, Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 638, Fußball also mit einer Runde, die nicht mehr in Stuttgart, einige davon haben gar nicht in Stuttgart gelebt, aber die Stuttgart doch verbunden sind, aber nicht mehr in Stuttgart lokalisiert. Das ist zum einen Toni Tomic, natürlich seit langem Wahlmünchner. Grüß dich, Toni.
Grüße dich.
Und Götzi, nie Stuttgarter gewesen, aber im Herzen doch Stuttgarter. Servus, Götzi.
Wunderbar, Jens. Guten Tag.
Guten Tag. So, jetzt hat Götzi, du hast mir über Jahre gesagt, nicht über Jahre, aber letztes Jahr, dass natürlich die eine der markanten Schwachstellen des glorreichen VfB Stuttgart immer die Torwart, nicht immer, aber in den vergangenen Jahren die Torwartposition war, eigentlich seit Franz Wohlfahrt nicht mehr dort ist. Machen wir uns nochmal überhaupt nichts vor. Jetzt ist Alexander Nübel in diesem Jahr sehr, sehr kompetent in der Kiste drinnen. Manuel Neuer und Sven Ulreich haben beide bei Bayern verlängert. So, Alexander Nübel gehört nach wie vor dem FC Bayern München, wird garantiert nicht nach München zurückgehen im kommenden Jahr. Wie wichtig, Götzi, wäre es, dass Nübel wirklich über diese Saison hinaus beim VfB Stuttgart bleibt, aus deiner Sicht?
Also zunächst mal würden wir tatsächlich noch ein, zwei ganz vernünftige Keeper zwischen Franz Wohlfahrt und Alexander Nübel beim VfB einfallen. Zum Beispiel Gregor Kobel und noch ein paar andere.
Timo Hildebrand, war der danach?
Und Timo oder? Hildebrand, ja, Jens Lehmann und so weiter und so fort. Elementar. Nübel hat noch einen Vertrag bei Bayern bis 2025, wenn mich nicht alles täuscht. Sehe ich ganz genauso. Würde überhaupt keinen Sinn machen, für Nübel zu Bayern zurückzugehen. Er ist vor allen Dingen jetzt auch in einem Alter. Er kann sich jetzt nicht mehr hinten anstellen. Er muss spielen. Was er drauf hat, hat er beim VfB gezeigt in dieser Saison. Und jetzt wird es spannend. Die Frage ist, ob die Ambitionen und die Perspektive des VfB Alexander Nübel für diese nächste, für ihn große Entscheidung ausreichen. Und die zweite Frage ist, ob der VfB ihn bezahlen kann. Ja. Nübel, wie alt ist er jetzt? 27, glaube ich. Also das ist ja klar, dass er jetzt hier, er kommt jetzt in seine Prime, er muss jetzt seinen besten Vertrag machen. Und es wird Interessenten für ihn geben, die mehr Geld haben als der VfB. Das ist die Konstellation. Und die Bayern werden ihn nicht verscherbeln, auch die werden nochmal ein paar Euro sehen wollen. Und er wird gutes Geld verdienen wollen und eine Top-Perspektive haben wollen. Ich habe ein bisschen Hoffnung, aber nicht allzu viel, um ehrlich zu sein.
Toni,
das wäre elementar wichtig. Ja. Elementar.
Okay. Toni, wie gut ist die Perspektive wirklich? Im Moment dritter Platz, 27 Punkte. Hätte keiner gedacht vor dieser Saison. Aber es ist gerade so ein Lauf, den der VfB schiebt. Am Samstag 18:30 gegen Werder Bremen. Klare Favoritenposition. Und wenn ich in diesem Jahr etwas über den VfB gelernt habe, ist, dass er mit dieser Favoritenrolle ja durchaus zurechtkommen kann, oder?
Ja, ich denke, davon kann man durchaus ausgehen. Also sie haben sich sicherlich im Verlaufe dieser Saison auch in gewissen Spielen auch nochmal steigern können. Und vor allem haben sie auch es geschafft, auch ein paar Widerstände zu durchbrechen. Bin ehrlich gesagt auch bei Götze, wobei ich da das Thema Gehalt von Alexander Nübel erstmal an erste Stelle setzen würde. Weil er hat ja Abstriche gemacht, indem er zum VfB gekommen ist, also finanzieller Art. Ich weiß nicht, ob er bereit ist dazu, nochmal ein Jahr finanzieller Art solche Abstriche zu machen, wenn er weiß, dass sein Fixgehalt im siebenstelligen Bereich ist. Das kann mir gut vorstellen, dass er einfach aufgrund dieser hervorragenden oder herausragenden Saison mit dem VfB, also er und der VfB, sicherlich auch Begehrlichkeiten weckt und vielleicht sogar auch irgendwo anders andockt. Ich glaube schon, dass die VfB-Verantwortlichen sich dessen bewusst sind, dass sie jetzt nicht so einen Leistungsträger gleich wieder nach einem Jahr verlieren wollen. Ich glaube schon, dass sie um ihn kämpfen werden. Dass die Chancen jetzt natürlich auch gestiegen sind. Wobei, das heißt, die Chancen sind gestiegen durch die Vertragsverlängerung von Neuer und von Ulreich. Je besser Nübel performt, desto weniger, glaube ich, auch wird der VfB dann Argumente haben, wenn jetzt ein finanzstärkerer Verein um die Ecke kommt. Aber ausgehend zur Frage letztendlich, dass der VfB mit einer Favoritenrolle zurechtkommt, das sehe ich auf alle Fälle so.
Götze, überrascht dich das ein bisschen auch, dass man vom VfB jetzt, ich kenne dich ja und den Jonas auch, man erwartet ja dann doch immer das Schlimmste, aber in diesem Jahr irgendwie, auch jetzt in Frankfurt wieder, irgendwie fügt sich dann doch eines zum anderen und ich möchte ja noch nicht den ersten FC Kaiserslautern zitieren aus dem Jahr 91, was glaube ich, wo sie als Aufsteiger Meister geworden sind, aber wenn man mal so einen Lauf hat, den muss man doch prolongieren, oder versuchen zu prolongieren, wo siehst du das Limit im Moment? Und an welchen Personen, außer an Alexander Nübel, würdest du es aufhängen?
Ui, das waren jetzt aber viele Fragen.
Ja.
Aber das kannst du sowieso gut viele Fragen in einer stellen. Jens, das ist mir schon des Öfteren aufgefallen. Also natürlich, erstens, ich bin sehr überrascht, sehr, sehr überrascht über den Saisonverlauf. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich gucke eigentlich jeden Tag auf die Tabelle und versichere mich dass das stimmt, ja? Dass ich es nicht geträumt habe. Das Limit weiß ich nicht. Also wenn ich mir ganz realistisch die Kaderstärke der Bundesligisten anschaue, dann brauchen wir über Bayern und Leverkusen, glaube ich, nicht sprechen. Ja?
Genau.
Und dann würde ich auch nach wie vor sagen, dass wir, wenn alles auch nur einigermaßen normal läuft, auch über Leipzig und Dortmund nicht sprechen müssen. Und danach, ja, das ist meine Sicht der Dinge. Mir ist schon klar, was dieses zu sagen hat. Also weder Leipzig noch Dortmund wirken so stabil, dass man per se davon ausgehen kann, dass sie aus dieser Kaderstärke auch Platz 3 und 4 machen. Ich weiß schon, was du meinst. Ich sehe es jetzt trotzdem on the long run bis zum Saisonende. Aber nach diesen vier, wenn ich mir das angucke, auch wer in der letzten Saison da war, ja, wir sind mit Union, mit Freiburg, dann Frankfurt. Union ist sehr weit weg. Bei den Freiburgern läuft es in dieser Saison auch nicht so fluffig. Die habe ich jetzt gerade am letzten Spieltag gesehen. Es ist alles sehr, sehr viel Arbeit gerade bei den Freiburgern. Eine gewisse Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit ist weg. Eintracht Frankfurt, interessant, aber auch mit Höhen und Tiefen. Big Win für den VfB. Ich glaube tatsächlich in dieser ganzen, auch Wolfsburg, Leute, ich meine, jetzt haben sie zwar gewonnen gegen Leipzig, aber davor auch ganz schwache Phase, 5 Auswärtsspiele in Folge verloren. Alles Teams, die ich auf jeden Fall vor der Saison, vor dem VfB erwartet hätte, aber jetzt in dieser ganzen Gemengelage, auch eben in diesem Kontext, scheint mir nach den Top 4 in dieser Saison für den VfB tatsächlich alles möglich zu sein. Ja, aber es ist schon noch eine ganze Weile zu gehen. Und welche war die dritte und vierte Frage in deiner Frage?
Nee, das passt schon. Die Frage ist, ich möchte gleich an Toni so ein bisschen weiterspielen, weil mich gerade Leipzig zum Beispiel, wenn Götze die Kaderstärke anspricht, also bei Leipzig sehe ich nicht, dass von der Bank da Leute reinkommen, die die Mannschaft dann wesentlich besser machen. Wenn Olmo länger verletzt ist, siehst du das auch so, Toni, nach wie vor, dass Dortmund, okay, da ist der Kader breiter aufgestellt, aber dass Dortmund und Leipzig unbedingt on the long run jetzt über den VfB zu stehen sind?
Ja, also ich finde schon, ehrlich gesagt, wenn ich mir den Kader der Leipziger anschaue, dass da nochmal Leute geholt wurden, die A, zum Spielstil passen und einfach nochmal eine größere Torgefahr, also vor allem auf verschiedene Schultern verteilt, daherkommen, das sehe ich schon allemal. Ich finde schon auch, dass die Bank besser besetzt ist bei den Leipzigern, also sowohl in der Qualität als auch in der Breite. Insofern, es wundert mich natürlich, dass diese junge Mannschaft klar nach diesem Umbruch sicherlich auch ihre Zeit braucht. Das sieht man dann auch in den Ergebnissen, gerade bei solchen Ergebnissen wie zum Beispiel zuletzt in Wolfsburg. Allerdings in Wolfsburg zu gewinnen, ist jetzt auch für mich keine Selbstverständlichkeit. Das würde ich dem VfB Stuttgart in der jetzigen Lage vielleicht auch nicht unbedingt sofort zutrauen. Obwohl die Wolfsburger einen schlechten Lauf hatten. Zuletzt irgendwie, glaube ich, 5 Spiele dann irgendwie nicht gewonnen oder sogar verloren insgesamt. Insofern würde ich schon die Leipziger auf alle Fälle qualitativ vom Kader über den VfB stellen.
Jetzt gibt's, um zurück zum VfB zu kommen, es gibt einen Spieler, der mir, wenn ich bei dir gleich bleiben darf, Toni, weil du hast ihn vielleicht in England auch beobachtet. Also ich habe vor dieser Saison ehrlicherweise noch nie was von Dennis Undaf gehört. Da bin ich komplett blank gewesen. Jetzt ist er in Stuttgart. Mein Eindruck ist, dass er ein guter Spieler ist. Die Frage ist, wie gut ist er? Und ist es möglich, ist es aus deiner Sicht vielleicht sogar sinnvoll, dass er gemeinsam zum Beispiel mit Guirassy mal in der Startelf steht, zum Beispiel gegen Bremen am Samstagabend?
Gut, das ist natürlich eine Frage, die jetzt zuletzt auch Sebastian Hoeneß öfters beantworten musste, weil ja jetzt beide offensichtlich fit sind. Ich finde schon auch, dass wenn du weißt, dass dein bester Stürmer, der ja wirklich alles zerschossen hat, bislang verletzungsbedingt irgendwie 3-4 Wochen ausfällt, dass du jemanden bringen kannst, der adäquat quasi wirklich den Mann 1:1 ersetzen kann, sieht man jetzt auch an den Zahlen. ich finde schon auch, dass der VfB sich nicht davor verschließen sollte, aber das ist eine Frage letztlich an den Trainer, sich dahin zu reglementieren, dass man sagt, ich will nur mit einem Stürmer spielen. Ich glaube schon auch, dass sie mit beiden Stürmern spielen können. Und dafür ist für mich eher so ein Spielertyp, der noch eher so ein Boxspieler ist, einfach so ein klassischer Mittelstürmer, der versucht auch schon auf viele Wege zu gehen. Hat er auch unter Brighton gelernt, hat enormen Leistungsschub und vor allem auch einen Lernschub genommen bei Brighton, sowohl unter Potter als auch unter De Zerbi. Das ist zum Beispiel den Typen, um den würde ich mich absolut bemühen, dass ich den halte. Also klar, Nübel auch, aber das ist echt ein vielversprechender Stürmer, der jetzt auch im besten Alter ist, der sich letztendlich auf gut Deutsch nichts scheißt, der weiß, wo das Tor steht, der hat diesen Riecher, der hat eine gewisse Technik, also ob jetzt im Kopfballspiel oder am Fuß auch, wenn ich sehe, wie er die Dinger reinmacht oder wie er dann auch weiß, welchen Abschluss er wählen soll, ob das jetzt ein Lupfer ist oder ein Schieber oder wie auch immer. Also das ist einer, der hat in den letzten Jahren echt enorm viel dazugelernt und dessen Verlauf, dessen Karriere ist natürlich schon auch irgendwie bemerkenswert. Aber ich finde sowas gut, ne? Wenn jemand aus der dritten Liga sich dann, keine Ahnung, über die belgische zweite, erste dann in die Premier League durcharbeitet, der hat natürlich auch ein bisschen gebraucht, hat er ja selbst gesagt, in der Premier League um Fuß zu fassen und dieses System zu lernen, auch von Potter und von De Zerbi. Aber er ist auch einer, der sich jetzt nicht unbedingt wichtig nimmt. Also eine total positive Erscheinung. Und insofern, für mich sollte Guirassy jetzt tatsächlich im Winter gehen, was ja, also das ist ja, das muss man ja in Betracht ziehen, ne? Bei den Zahlen, die er liefert, ist es für mich klar, dass UNDAF, also der VfB würde da jetzt an Qualität nicht viel einbüßen.
Darf ich, also UNDAF ganz kurz, sehe ich 100% wie du. Der VfB muss da genauso wie bei Nübel all in gehen im Sinne dessen, also was all in halt für den VfB bedeutet, also was für den VfB möglich ist. Ich finde den Kerl sensationell. Ich würde schleunigst aus DFB-Sicht danach gucken, dass der sich für den DFB entscheidet. Hat er nämlich, glaube ich, noch nicht, oder? Toni, korrigier mich.
Türkei, nee, hat er noch gar nicht. Er hat noch gar keine Berufung bekommen von beiden.
Da würde ich mich schleunigst drum bemühen.
Absolut,
schleunigst.
Ja.
Und ganz grundsätzlich, das ist halt jetzt gerade die Krux. Es macht mich bloß nicht wieder zum VfB-Schwarzmaler. Aber ich spreche jetzt von Fakten. Die Fakten sind, ich genieße diese Saison durch und durch, wirklich, jedes Spiel, und zwar bei weitem nicht nur wegen der Ergebnisse, sondern vor allen Dingen wegen der Spielweise des VfB. Aber wenn du jetzt dir die Eckpfeiler dieses aktuellen Erfolges anguckst, und da haben wir jetzt ein paar genannt, Alexander Nübel, Zukunft beim VfB, sehr unsicher, weil eben nur ausgeliehen, weil keine fixe Kaufoption, weil teuer in der Perspektive. Dennis UNDAF, ausgeliehen, großes Fragezeichen. Zukunft Cesar Guirassy. Ich habe Hoffnung, dass er bis zum Saisonende bei uns bleibt. Danach habe ich eine Hoffnung, die sich in sehr geringen Zahlen ausdrückt. Chris Führig, umworben. Ito, umworben. Anton, im Gespräch bei anderen Top-Clubs. Das ist dann der in Anführungszeichen Fluch dieser extrem positiven Entwicklung. Die Zukunft dieses VfB-Kaders, der im Moment echt geil aussieht, über die Saison hinaus ist mit so vielen Fragezeichen behaftet. Und die Frage, also ich, übrigens, den Leuten, die da beim VfB im Moment am Berg sind, denen traue ich zu, dass die kluge Entscheidungen treffen. Die Frage ist einfach nur, was der VfB schon wieder für eine Finanzkraft hat. Und ich höre immer wieder, dass wir da noch in Altlasten verstrickt sind und dass wir eben noch nicht so weit sind, wieder einen entscheidenden, elementaren Schritt nach vorne zu machen finanziell. Deswegen könnte natürlich, oder wäre eine Europapokalqualifikation, könnte massiv helfen an der Stelle. Ja.
Das wäre, also Götze, du nimmst mir die Frage aus dem Mund und ich leite sie gern an Toni weiter. Auf welchem Level würdest du denn sagen, ist denn der VfB Stuttgart finanziell? Ist das Level Eintracht Frankfurt? Ist es drüber? Ist es weniger gut? Weil Frankfurt hat in den letzten Jahren schon vorgemacht, gut, ich meine, wenn man die Europa League gewinnt, das bringt schon 3,50 Euro auch in die Kasse. Aber wo ist denn der VfB einzuordnen, Toni, aus deiner Sicht, was die finanzielle Potenz angeht?
ohne die genauen Zahlen zu wissen, würde ich jetzt rein vom Gefühle den VfB eher unter Eintracht Frankfurt einordnen, weil die Frankfurter ja wirklich in den letzten 4, 5 Jahren schon europäisch, auch wenn es jetzt vielleicht der kleine Wettbewerb war. Okay, einmal haben sie dann in der Champions League spielen dürfen in der vergangenen Saison als Sieger der Europa League, aber glaube ich schon, dass sie nicht nur in der im Verlauf der letzten 4, 5 europäischen Jahre verdient haben, also finanziell verdient haben, sondern einfach auch durch die Verkäufe jetzt im Sommer durch ihre großen Leistungsträger. Insofern halte ich die Frankfurter durchaus finanzstärker oder schätze sie finanzstärker ein, die dann auch dementsprechend auch mal ein Gehalt zahlen können, wo sie wissen, okay, da gehen sie vielleicht über die Schmerzgrenze, aber es lohnt sich letztendlich. Und die haben natürlich auch bei Götze, kann ich mir vorstellen, nicht unbedingt 3,50 auf den Tisch gelegt. Also insofern ja, glaube ich, dass der VfB Stuttgart dahingehend einfach noch Nachholbedarf hat, weil er jetzt die ganzen letzten Jahre eher von unten kommt, in Anführungszeichen kommt. Ne? Also jetzt sprich Aufstieg und dann ständig diese Talfahrt, also Abstiegskampf oder gesichertes Mittelfeld. Da war ja auch nie großartige Ruhe. Klar haben sie jetzt natürlich im Sommer ein bisschen was verdienen können durch den Verkauf ihrer Leistungsträger, aber dadurch scheinen sie ja offensichtlich ihre Schulden abzubauen. Oder damit.
Ja, also VfB Stuttgart gegen Werder Bremen Samstag 18.30 Uhr und dann hätte ich von euch beiden gerne noch einfach nur das Bauchgefühl, Sonntag 17.30 Uhr, das Spitzenspiel an diesem Wochenende, nämlich Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Dortmund zu Beginn fand ich am Dienstag nicht unglücklich in Mailand, aber dann doch souverän 3:1 gewonnen in der Bundesliga zuletzt. Naja, auch, ich meine, die Punkte sind ja da, die Leistung ist nicht ganz so prall. Götze, dein Bauchgefühl, Sonntag 17.30 Uhr, ist es ein echtes Spitzenspiel in Leverkusen? Leverkusen ja heute erst europäisch im Einsatz, aber was denkst du?
Habt ihr noch Bauchgefühle bei Dortmund? Also ich meine verlässliche Bauchgefühle.
Ja, schon. Also, pass auf, mein Bauchgefühl also, ist, dass sie mich immer überraschen.
Also, ja, ich finde, vieles spricht für Bayer Leverkusen, logischerweise, so unfassbar konstant, wie sie performt haben. Aber okay, Bauchgefühl. Ich tippe auf Unentschieden.
Ach was.
Warum auch immer. Weil es ja auch die Ausschläge in die andere Richtung gibt bei Borussia, zumindest was die Ergebnisse betrifft. Was jetzt das Fußballspiel an sich, das Fußballerische betrifft, da kann man wieder jetzt eine große Diskussion aufmachen. Aber ich meine, Tatsache ist, sie gewinnen beim AC Mailand. Tatsache ist, sie schlagen zweimal Newcastle United. Ja. Ja. Warum auch immer, ich sage jetzt einfach mal unentschieden.
Also mein Bauchgefühl bei Dortmund ist, dass sie einen immer überraschen können. Das ist mein Bauchgefühl. Toni?
Ja, klar. Ja, also, da kann ich Götzi in 100% oder auch dir, Jens, Recht geben. Ich glaube, dass Borussia Dortmund nicht nur für uns, sondern auch für die Beteiligten oder beziehungsweise für die Verantwortlichen selbst auch eine große Wundertüte ist, auf der sie noch nicht so richtig schlau geworden sind in dieser Saison. Was mich erstaunt hat, ist, dass sie in den großen Spielen, also in der Champions League, halt einfach wirklich markante Ergebnisse erzielt haben. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, okay, in den großen Spielen in der Bundesliga auch, aber wenn man sich zurückerinnert, dass sie gegen Bayern München einfach mal rasiert wurden mit 4:0, dann stimmt das jetzt nicht unbedingt, also dieses Argument. Insofern, ich würde ehrlich gesagt da eher auf einen klaren Sieg Bayer Leverkusen tippen. Nicht, weil jetzt Dortmund eine schlechte Mannschaft ist oder weil sie halt einfach auch nicht, also durchaus bewiesen haben in der Champions League, dass sie sich großen Mannschaften stellen können. Ich glaube, dass die Spielweise der Leverkusener in diesem Spiel besser greifen wird als die Dortmunder.
Ich freue mich drauf, auf dieses Spiel. Aber worauf darf ich mich bei euch beiden freuen? Götzi, wo werden wir dich hören am Wochenende?
Ich schau mal kurz.
Bitte, schau in dein Bildschirm.
Es ist so viel los. Ich kennt ja das, man denkt nur noch von Tag zu Tag. Ja.
Von Spiel zu Spiel, Götzi.
Toni denkt von Box zu Box. Das ist Toni halt. Toni denkt nur von Box zu Box.
Aber Toni lebt ja auch zwischen den Boxen. Ne? Das ist ein Box-zu-Box-Spieler auch gewesen, falls du das nicht weißt.
Ja, hinten hat Wagner abgesichert. Und vorne war die Diva Leopold drinnen, die dann die Bälle von Tomic verarbeitet hat wahrscheinlich.
Ganz genau so.
ganz genau so. Und es wäre so schön, wenn man im Podcast manchmal auch bildlich was machen könnte. Die Eleganz, ja, erstmal im gesamten Bewegungsablauf von Toni und dann, wenn er mit dem Arm quasi, ja, so leicht nach rechts schwingend seine Mahnen positioniert hat vor sich auf dem Feld, das ist eine Bewegung. Das ist eine Grazilität gewesen, also das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. So, und jetzt, das haben wir gesagt, am Wochenende, ja, Handball, ich mache die Füchse am Freitag und dann Bundesliga-Konferenz am Samstag und dann zweite Liga am Sonntag.
Das sind genau...
Dann sehen wir uns ja am Sonntag, Götzi.
Sehen wir uns? In der
zweiten Liga, ja.
Gut, und Toni am Samstag, was machst du?
Newcastle gegen Manchester United.
Na bitte.
Abends.
Boah, hey, die gehen raus in der Champions League. Was war das? War unentschieden nur gestern, oder? Hey,
das war gestern. Nein. Also ich habe schon einige wirklich mitreißende Spiele gesehen. Aber dieses Spiel gestern zwischen Galatasaray und Manchester United habe ich mir angeschaut wegen der Vorbereitung. Das hat mich so mitgenommen. Das war, also, das hätte auch 7-7 ausgehen können. Es wirklich, da gab es eine Phase kurz vor Ende der Partie, da gab es wirklich, jeder Angriff war eine potenzielle Großchance auf beiden Seiten, aber das war wirklich, also man kann gar nicht mehr von Visier unten sprechen, das war nackt, ohne. Einfach nur volles Programm. Ja, volles Programm. Ja,
ich habe nur das Ergebnis gesehen, aber ich meine, jetzt nur was die tabellarische Konstellation betrifft, das war zu wenig dafür. Für Man United.
Ja, klar, aber trotzdem sind sie ja noch am Leben durch dieses Resultat in München. Ne? Die Münchner haben ja jetzt dafür gesorgt, dass alle drei noch irgendwie weiterkommen können.
Hm. Spannend. Aber für Man United war das Resultat in München doch gar nicht gut. Für die wäre doch besser gewesen, wenn die Bayern gewonnen hätten.
Deswegen sage ich ja,
Aber ich glaube, Man United hat es ja jetzt nicht mehr in der eigenen Hand, selbst mit einem Sieg gegen die Bayern. Also so habe ich zumindest abgespielt.
Ja, Kopenhagen, Galatasaray muss unentschieden ausgehen, dann würde ein Sieg reichen für Man United. Aber
dann müsste Manchester United gewinnen, genau.
Ja, aber dass Man United gegen Bayern gewinnt, sehe ich sehr, sehr undeutlich. Danke, Götzi. Danke, Toni. Kurze Pause in der Big Show 638.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Dann hoffe ich, dass der Ball ankommt bei mir, ja?
Natürlich. Big Show 638. Weiter geht's. Ja, in Istanbul erstaunlicherweise und heute in ungewohnt fantastischer Tonqualität, inhaltlich immer ein Traum, aber heute auch fantastische Tonqualität. Sven Heist von der Süddeutschen Zeitung. Servus Sven.
Hallo Jens, grüß dich.
Sven, Istanbul schon wieder. Im vergangenen Jahr warst du dort ja beim Champions League Finale, bist, wenn ich mich richtig erinnern kann, diesem Verkehrschaos elegant ausgewichen und hast gestern ein... Toni hat es ja schon angesprochen, ein bemerkenswertes Fußballspiel gesehen, aber da möchte ich gleich anfügen, mich dünkt, dass wir solche Spiele von Manchester United, wo du denkst, das haben sie eigentlich schon gewonnen, in diesem Jahr, Sven, schon öfter gesehen haben. Wie war es gestern? Wie ordnest du dieses 3:3 von Galatasaray gegen Manchester United ein?
Das eine ist ja das Spiel, Jens, das du angesprochen hast, das natürlich als solches schon etliche Facetten beinhaltet hat. Aber das, was ja gestern dazu gekommen ist, ist ja die Atmosphäre im Stadion. Und die verschafft ja dieser Partie aus meiner Sicht nochmal eine ganz andere Dimension. Dass eine große Rivalität herrscht zwischen Galatasaray Istanbul und Manchester United, das zieht sich durch die Jahrzehnte hindurch. Mehrmals ist Manchester United bei Galatasaray Istanbul auswärts angetreten. Sie haben es nie geschafft, hier zu gewinnen. Und darauf ist der Verein und natürlich auch die Anhängerschaft sehr stolz. Und gestern war es natürlich das große Ziel, diese Serie fortzusetzen und damit indirekt auch einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale zu gehen. Und genau das ist ihnen gelungen. Und eigentlich würde ich sogar so weit gehen, dass man sich die 90 Minuten gar nicht ansehen muss, sondern das, was entscheidend war, waren diese 10 Minuten vor Anpfiff. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so eine Choreografie in der Form gesehen habe. Du siehst natürlich in vielen Stadien immer wieder ansehnliche Schaubilder, aber gestern diese Idee dahinter, hinter den beiden Torseiten, einmal der Löwe, also so ein bisschen der Spitzname der Mannschaft und dann auf der anderen Seite der Champions League Pokal. Und dann siehst du, wie auf der Gegentribüne die Leute mit ihren Pappkartons hochhalten, das ist San Yen, also das ist der Stadionname, und dann nach einer Minute drehen die diese Plakate um. Und auf einmal heißt es Welcome to Hell. Und das spielt natürlich auf diesen berühmt-berüchtigten Banner an, 1993 damals, als United gegen Galatasaray Istanbul ausgeschieden ist und dann eben eines dieser Plakate eben diese Begrüßung sozusagen in sich getragen hat. Damit war der Ton für den ganzen Abend gesetzt. Und ich glaube, in der Form gibt es maximal eine Handvoll Stadien, die das liefern können. Und das von Galatasaray Istanbul gehört dazu.
Und dann hat man ein bemerkenswertes Fußballspiel gesehen, in dem Manchester United zweimal mit zwei Toren in Führung war. Garnacho und Fernandes mit wunderbaren Toren. Also der Kommentator bei der Zone hat bei beiden gesagt, Torhüter chancenlos. Not quite sure. Aber wo man dann, glaube ich, sehr, sehr sicher sein kann, ist, dass Onana einfach gepatzt hat danach. Wer muss sich mehr grämen nach diesem Spiel? Ist es wirklich ManU, die jetzt ja wirklich eine interessante Konstellation brauchen, nämlich ein Unentschieden zwischen Kopenhagen und Galatasaray und gleichzeitig müssen sie die Bayern schlagen, wo ich meine Zweifel habe? Oder muss sich Gala dann am Ende wirklich darüber grämen, dieses Spiel, wo sie zweimal vom 2-Tore-Rückstand zurückgekommen sind oder beziehungsweise es dann eben geschafft haben, auf 3-3 auszugleichen, relativ früh auch noch im Spiel, in der 71. Minute. Wer muss sich da mehr grämen nach diesem Abend? Oder sind alle happy nach Hause gegangen? Kann ja auch sein.
Weißt du, diese Zuschauer sind Fluch und Segen für Galatasaray Istanbul. Sie sind ein bisschen deswegen Fluch gewesen, weil ja eigentlich ein Unentschieden Galatasaray sehr viel mehr geholfen hat als Manchester United. Insofern würdest du eigentlich erwarten, dass Manchester von Beginn an auf dieses Spiel drauf losstürmt. Dabei waren es die Hausherren, die das gemacht haben. Und eine andere Taktik hätte das Publikum halt gar nicht akzeptiert. Und so ein bisschen dieser Übermut von Galatasaray Istanbul hat Manchester United anfangs ausgenutzt und gekonnt das Pressing überspielt und, wie du es angesprochen hast, wunderbare Tore erzielt. Und dann kommt allerdings auch wieder der Segen des Publikums zur Geltung. Denn wenn du 0-2 zurückliegst und 1-3, dann geben dir diese Leute halt extra Energie dafür, dass du daran glaubst, nochmal eine Wende einzuleiten. Und angetrieben von diesem Publikum haben sie es dann geschafft, durch diese beiden Freistoßtore von Hakim Ziyech zurückzukommen. Natürlich mit tatkräftiger Mithilfe von André Onana, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Und das war auch eine dieser bitteren Pointen für United-Trainer Erik ten Hag gestern. Er hat ja extra 50 Millionen im Sommer ausgegeben, um diesen Keeper von Inter Mailand zu holen, weil er ihn von der Spieleröffnung her für besser hält als David de Gea, der seine Stärken eher auf der Linie hat. Und dann tat es natürlich, glaube ich, aus Sicht von ten Hag gestern besonders weh, dass natürlich diese beiden Gegentore Galatasaray Istanbul geholfen haben, zurückzukommen. Und als dann dieses 2-3 fiel, dann glaube ich, stand es in den Sternen geschrieben, dass auch noch das 3-3 passieren würde in dem Moment.
Also bemerkenswert, einfach nur bemerkenswert. Wenn wir jetzt aber generell global auf die Premier League schauen, dann möchte ich ein paar Tage zurückgehen und mindestens zwei Spiele ansprechen, Sven. Ich gehe davon aus, du warst wahrscheinlich in Manchester dabei beim 1-1 zwischen Man City und Liverpool, oder? Davon gehe ich einfach mal aus. Oder hast du dieses Spiel aus der Ferne beobachtet?
Nein, ich war am Samstag in Manchester beim Spiel von City gegen Liverpool und dann am Sonntag bei Tottenham gegen Aston Villa.
Und über beide Spiele.
Falls es die beiden Spiele sind, auf die du anspielst.
Selbstredend, ja. Also lass uns mal mit dem Samstag beginnen. Ich habe das Spiel ausnahmsweise mal wirklich in voller Länge gesehen und war schon beeindruckt eigentlich von der Souveränität von Manchester City. Man weiß bis heute nicht, wie Liverpool zu diesem Ausgleich gekommen ist. Indes, was darf man ableiten aus diesem Ausgleich? Dass Liverpool jetzt wieder sich der Augenhöhe annähert von Manchester City oder vielleicht sogar schon auf Augenhöhe ist von Manchester City?
Vielleicht sogar besser sind, Jens. Okay. Oder so weit würde ich gehen. Also ich war sehr angetan von dem, was der FC Liverpool am Samstag in Manchester abgeliefert hat. Ich finde, dass sie diese Partie in der ersten halben Stunde sogar dominiert haben. Sie hätten zwingend aus meiner Sicht in Führung gehen müssen. Das zeigt dieses ganze Potenzial der Mannschaft und dass sie dann nach dem Rückstand nicht nervös geworden sind, sondern das konsequent bis zum Ende gespielt haben, zeigt, dass Jürgen Klopp dort eine Mannschaft aufbaut, mit der in dieser Saison definitiv in der Meisterschaft zu rechnen ist. Für mich war dieses Spiel so ein bisschen so der Gradmesser. Wie gut ist diese Mannschaft möglich? Das hat sich bislang ganz ordentlich angelassen, aber wenn du dann zum Trippelsieger musst, der zuvor alle 23 Heimspiele in diesem Jahr gewonnen hat, dann zeigt sich eben, wie viel Charakter besitzt du, wie gefestigt bist du, welche Reife ist schon vorhanden. Und all diese Attribute hast du von Liverpool aus meiner Sicht am Samstag in diesem Spiel gesehen. Insofern war das eher ein Zeichen von Liverpool an City, dass in dieser Saison die Meisterschaft aus meiner Sicht nicht an Liverpool vorbeigeht.
Wie wichtig sind schon diese Neuzugänge aus deiner Sicht? Also ich habe ja auch die letzten Wochen beobachtet und ja, ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ich neige ja dazu, Leipzig noch genauer zu beobachten, davor Salzburg, und Dominik Szoboszlai habe ich in Salzburg gesehen, da war er öfter verletzt. Ich habe ihn dann in Leipzig gesehen, wo er wirklich Probleme hatte, überhaupt in die Mannschaft zu kommen. Im vergangenen Jahr, vergangene Spielzeit hat er dann sehr, sehr gut gespielt. Und ich entnehme jetzt nun den Gazetten, aber auch deinen Reportagen in der Süddeutschen Zeitung, dass Szoboszlai eine erstaunlich große Rolle schon spielt in Liverpool. Das ist, Szoboszlai wäre der erste und McAllister ist der zweite, nachdem ich dich gerne fragen wollte. Wie groß, wie wichtig sind die beiden schon für Liverpool?
Das Potenzial dieser beiden Spieler hat ja jeder gesehen, Jens. Aber dass sie so gut sind, dass sie Liverpool sofort auf Anhieb weiterhelfen, das haben vermutlich nur Jürgen Klopp und Jörg Schmadtke gesehen. Und dafür gehört ihnen alle Komplimente. Ob sie das jetzt so erahnt haben, dass es in der Form gleich funktionieren würde, sei dahingestellt. Aber sie hatten eine Vision mit diesen Spielern, auch sehr viel Geld für die beiden ausgegeben. Und das hat sich ausgezahlt. Und du wirst dich daran erinnern, dass Liverpool immer diesen Stil verfolgt hat. Du hast 8 Spieler, die diesen Fußball arbeiten, für das, dass die 3 da vorne für die entscheidenden Tore sorgen. Und von dieser Marschroute ist Klopp abgewichen, weil er auch in der Vorsaison gesehen hat, dass die Abhängigkeit von den 3 Angreifern jetzt, so wie sich der Fußball entwickelt hat, zu groß geworden ist. Und jetzt hat er Torgefahr ins Mittelfeld bekommen. Zum ersten Mal, würde ich fast sagen, unter seiner Amtszeit in Liverpool. Und das tut dieser Mannschaft unglaublich gut, weil sie jetzt noch viel weniger ausrechenbar ist. Ja. Und genauso wie Szoboszlai die Tore schießen kann, kann Gravenberch oder eben dann die 3 Angreifer vorne oder wie in dem Fall bei Manchester City eben Trent Alexander-Arnold. Insofern, ich glaube, dieses Mittelfeld ist natürlich der entscheidende Faktor für diese Renaissance der Mannschaft. Du hast dort 5, 6, 7 Spieler verloren im Sommer und musstest natürlich reagieren, und dass sie offensichtlich genau die Spieler gefunden haben, die sie jetzt tatsächlich benötigen, das spricht für einmal mehr für das Management in Liverpool.
Ja. So, wir gehen einen Tag weiter, und auch das Spiel habe ich wirklich, ich glaube sogar in Gänze gesehen, und nämlich Tottenham gegen Aston Villa war auch, also ein sehr, sehr unterhaltsames Fußballspiel, wie ich fand, und ich habe mich dann tatsächlich gefragt, Sven, ist möglicherweise Unai Emery der am meisten unterschätzte Fußballlehrer, vielleicht sogar weltweit? Weil alles, was der Junge anzugreifen scheint, vielleicht nicht ganz alles, aber fast alles, was er anzugreifen scheint, wird zu Gold. Es ist erstaunlich aus meiner Sicht. Bin ich da ein kleines bisschen zu euphorisch mit meinem jugendlichen Übermut?
Nein, nein, mach weiter so, Jens. Alles in Ordnung.
Okay, gut, ja, okay. Ich bin auch in einer Zeit übrigens aufgewachsen, da warst du noch gar nicht auf der Welt, dass Aston Villa tatsächlich mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat. So alt bin ich schon, dass ich mich dran erinnern kann. Aber was ist die Magie von Unai Emery aus deiner Sicht?
Ich muss das übrigens nachgucken, wann Aston Villa damals tatsächlich den Europapokal geholt hat. Ich wusste, dass die Beginn der 80er Jahre sie ganz gut waren, aber das genaue Jahr hatte ich nicht mehr im Kopf. Ich glaube, dass Unai Emery alles gelingt bei Vereinen wie Villarreal, Sevilla oder Aston Villa, die vielleicht genau eine Stufe hinter diesen absoluten Spitzenclubs sind, wo du natürlich als Trainer ganz anders im Fokus stehst. Und Unai Emery ist für mich so ein bisschen das Symbol eines Trainers, der unter einem guten, gefestigten Management in der Lage ist, eine Mannschaft herausragend zu entwickeln. Dieses gefestigte Management hatte er damals beim FC Arsenal, wo er tatsächlich gescheitert ist, wahrlich nicht. Das war ein riesiges Durcheinander nach Arsene Wenger. Leute sind gekommen und sind gegangen in der Geschäftsführung. Es war keine Stabilität da. Noch dazu natürlich ein Verein wie Arsenal, der so polarisiert und als Trainer sozusagen für jede kleine Maßnahme auch in der Öffentlichkeit dich rechtfertigen muss. All diese Sachen hat er natürlich bei Aston Villa nicht, weil es dann doch ein Verein ist, der eher hinter diesen absoluten Top-Clubs, zumindest von der Außendarstellung, hinterherhinkt. Ich glaube, dass es Emery unglaublich entgegenkommt, wo er seine Qualitäten ausspielen kann, nämlich mit dieser Mannschaft gut zu arbeiten. Und was dabei herausgekommen ist, hast dann am Sonntag gegen Tottenham gesehen. Wohlgemerkt waren die Spurs ersatzgeschwächt und finden etliche Stammspieler. Also das hätte nochmal anders ausgesehen, wenn die tatsächlich mit voller Kapelle gespielt hätten. Aber die Tatsache, dass Aston Villa nach 13 Spieltagen so nah dran ist an der Spitze, das spricht eben für diese außerordentliche Qualität von Unai Emery und nichts anderes. Weil davor war Steven Gerrard dort, der hatte auch schon die finanziellen Mittel. Aber dem ist es nicht gelungen, bis auf 2 Punkte an die Tabellenspitze heranzurücken.
Und dein Wort, dein Diktum zu Tottenham, ich halte diese Mannschaft für extrem unterhaltsam anzusehen. Wird sie auch extrem erfolgreich sein oder ist gerade dieses unfassbar hohe Verteidigen, das die manchmal bis zum Exzess fast machen, ist das einfach zu viel Risiko und das wird dann eben von den ganz guten Mannschaften bitter bestraft?
Kannst du dich zurückerinnern, Jens, dass du in den letzten Jahren mal ein Spiel von Tottenham über 90 Minuten unter José Mourinho oder Antonio Conte gesehen hast?
Mourinho möchte ich ja gar nicht. Mourinho schaue ich mir keine 90 Minuten mehr an, aus Protest mittlerweile. Aber die Antwort ist nein.
Ja, und das zeigt, wie weit die Spurs gekommen sind, dass man sich diese Mannschaft freiwillig 90 Minuten lang anguckt. Und mir geht es selber so. Ich schaue die Spielpläne an und denke, muss ich denn da heute hingehen? Ja, da muss ich hingehen, weil ich die sehen will, weil ich den Postecoglou sehen will und seine Mannschaft genauso, weil die mir genau das bieten, was ich mir von einem Fußballspiel als neutraler Zuschauer erhoffe. Und deswegen glaube ich, dass wenn sie diesen Spielstil verfolgen, dass sie definitiv oben dran bleiben werden. Die große Frage ist, wie sie jetzt mit den 3 Niederlagen hintereinander umgehen, weil du weißt, zu Saisonbeginn sind sie durch die Decke gegangen, alles, was sie gemacht haben, ist aufgegangen. Jetzt müssen sie auch mal mit Rückschlägen umgehen. Und dann stellt sich halt auch die Frage, wie ist die Kaderbreite? Postecoglou ist nicht bereit, aufgrund einiger nicht verfügbarer Stammspieler von seiner Spielidee abzurücken. Das ist grundsätzlich ja durchaus lobenswert. Auf der anderen Seite ist halt auch die Linie sehr, sehr schmal, dass du vielleicht dann auch aus Sturheit dich um den einen oder anderen Punkt praktisch bringst. Und gegen Aston Villa war es ja schon so, dass sie hätten in der ersten Halbzeit ja bestimmt auch 3, 4, 5 Tore schießen können halt. Ne? Ja. Aber du hast halt gemerkt, dass die Balance halt dann nicht vorhanden ist. Und das wird dann schon spannend werden, wenn sie jetzt da am Wochenende bei Manchester City spielen, wie sie das hinbekommen. Denn jede Woche nur Spektakel und am Ende gewinnen die anderen. Das wird ihnen auch nicht weiterhelfen. Aber das, was Postecoglou erreicht hat und so wie die Spielanlage ist, ist das aller Ehren wert. Und da bin ich sicher, dass Tottenham eine gute Rolle spielen wird, um die Teilnahme an der Champions League.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen, Sven. Die eine schließt so ein bisschen den Kreis zu dem, was du zu Beginn gesagt hast, diese Stimmung in Istanbul bei Gala. Und jetzt warst du am Sonntag eben bei Tottenham, dieses neue Stadion. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ich weiß noch, das ist ja noch ganz, ganz frisch. Damals ja auch, ja, also auch im Hinblick bisschen auf NFL-Spiele gerichtet, aber natürlich Heimstätte von Tottenham. Kann man, darf man überhaupt die Stimmung, die tatsächlich beim Spiel ist, also nicht das Drumherum mit den Restaurants und was da sonst alles noch dazukommt, aber wie ist in diesem riesengroßen neuen Stadion, das eben nicht diese Tradition hat wie in Istanbul, darf man diese Stimmung mit Istanbul überhaupt vergleichen? Ist das mehr Geschäftspublikum dann bei Tottenham? Wie würdest du das charakterisieren?
Ich glaube, dass es generell schwierig ist, die Atmosphäre in Stadien von verschiedenen Ländern zu vergleichen. Weil jedes Land hat seine eigene Fankultur und hat damit dann seine positiven und auch vielleicht negativen Eigenschaften. Das Publikum in England ist generell sehr nah am Spiel gelegen. Du hast in England nicht die organisierten Fangruppen, die dir 90 Minuten Dauerunterhaltung liefern. Sondern es hängt tatsächlich vom Spiel ab. Und Tottenham ist der beste Beweis dafür, weil das hat in den vergangenen Jahren kaum einem Zuschauer Freude gemacht. Und entsprechend ruhig war das, weil es halt ein sehr auf die Defensive fokussierter Fußball war, der jetzt nicht wirklich Attraktivität für die Leute versprochen hat. Das hat sich jetzt geändert und insofern ist auch die Atmosphäre eine grundlegend andere. Du gehst in dieses Stadion rein, so ging es mir zu Beginn der Saison und ich habe gedacht, hey, ist das Stadion anders? Ich habe das nicht mehr wiedererkannt. So, und dann siehst du mal, was so ein Spielstil ausmacht von einer Mannschaft, um die Fans zu begeistern. Und dann zurückzugehen auf Galatasaray Istanbul, dort hast du natürlich die Fans, die dir genau diese Choreografien liefern, die du in England wahrscheinlich nicht sehen würdest. Und auch muss ich auch reinversetzen in die Zuschauer von Galatasaray. Für die ist es ja nicht selbstverständlich, dass ihre Mannschaft Champions League spielt. Da warten die Jahre drauf. Von der Größe des Clubs sagst du, die gehören zur absoluten Spitze. Ja, aber sie sind natürlich auch ein bisschen abgehängt worden in den vergangenen Jahren. Und wenn sie dann wieder eine Mannschaft haben, die tatsächlich in der Lage ist, Manchester United zu schlagen, unabhängig jetzt von deren Problemen, dann löst das natürlich nochmal eine unglaubliche Eigenmotivation aus, die dann zu so einer Atmosphäre führt wie gestern. Und das könntest du theoretisch mit England ja nicht vergleichen, weil die Topclubs dort ja regelmäßig Champions League spielen. Insofern sieht auch so ein bisschen der Gewohnheitseffekt ein bei den Leuten, während es hier in Istanbul gestern ein Feiertag war. Schön. Und das geht mir genauso. Also wenn du mich in ein paar Jahren darauf ansprichst, also an dieses Spiel werde ich mich immer erinnern. Und du weißt, Partien kommen und gehen, aber das hier gestern, das bleibt.
Sehr schön. Ja, dann kann man fast keine mehr draufsetzen, aber ich möchte schon noch mal fragen, weil ich natürlich das Ganze nur aus der Weite betrachte und irgendwie auch so an Wellen glaube. Und ich habe letztes Jahr gedacht, okay, der FC Arsenal, es läuft halt einfach gut, sind dann nicht Champion geworden, aber waren eigentlich bis zum Ende vorne dabei. Aber jetzt wird es eben diese, wie man in den USA vielleicht sagen würde, Sophomore-Slump geben. Also das zweite Jahr, nachdem es einmal gut läuft. Jetzt ist aber irgendwie das Gegenteil fast der Fall. Also Stand jetzt immer noch Momentaufnahme. Gestern gewinnen sie mal ganz elegant 6-0, wo natürlich auch alles, ich meine, jeder Schuss ein Treffer zu Beginn, das war schon bemerkenswert. Aber überrascht dich das auch ein kleines bisschen, dass Arsenal in dieser Saison wieder so stark ist? Und gleich die damit verbundene Frage, ist Kai Havertz beim FC Arsenal jetzt so richtig angekommen?
Ich fange mit der ersten Frage an. nein, das überrascht mich nicht, Jens, weil wenn du so viel Geld ausgibst wie Arsenal im Sommer und dann fähige Leute hast im Management, die jetzt nicht irgendjemanden kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass die Substanz allein dafür sorgt, dass du oben mitspielst. Und genauso würde ich das sehen bei Arsenal. Also Arteta versucht ja wirklich mit Nachdruck und richtiger Vehemenz jetzt sofort die Meisterschaft zu gewinnen, in der ihm eigenen Ungeduld auch. Und dann holst du Spieler wie Declan Rice, Kai Havertz. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich damit verschlechterst, natürlich durchaus gering in einer gewissen Form. Insofern ist es fast sozusagen das Minimum, dass sie genau dastehen, wo sie momentan sind. Und ich glaube, das Potenzial dieser Mannschaft liegt eben darin, dass sie es eigentlich noch überhaupt gar nicht ausgeschöpft haben. So, die haben sich ja so durchgewurschtelt in diesem ersten Saisondrittel. Da waren die Leistungen allesamt durchaus auch dürftig. Einige Spiele haben nicht so funktioniert, wie sich das Arteta wohl erhofft hat. Und Kai Havertz ist eben eines der Beispiele dafür. So, wo du gedacht hast, okay, Vereinswechsel von Chelsea zu Arsenal und dann auf einmal bist du die Sorgen als Mittelstürmer los und der geht durch die Decke. Nein, so leicht ist es halt dann doch nicht. Und du hast dann auch schon gemerkt, dass die Zeit von Chelsea noch in ihm nachgewirkt hat. Und ich glaube, dass natürlich dieser Treffer, den er da jetzt erzielt hat am Wochenende gegen Brentford, kurz vor Schluss, der Arsenal so auf den ersten Platz geschossen hat, für ihn tatsächlich so ein Befreiungsmoment sein kann, weil jetzt natürlich auch die Erwartungshaltung an ihn sich reduziert. Er hat jetzt schon mal was geleistet, er hat sich an die Tabellenführung geschossen und du hast nicht jeden Tag in der Zeitung, musst du nicht immer nachlesen, dass du eigentlich ein großes Versprechen bist und du nicht das geliefert hast, was du eigentlich liefern solltest. Insofern glaube ich, hilft es ihm und ich habe gestern nur gesehen, irgendwann mal Arsenal liegt 3-0 vorne. Und ich habe gewettet darauf, dass Havertz nicht nur ein Tor geschossen hat, sondern auch das erste. Und es war dann tatsächlich so, dass er das 1-0 erzielt hat. Weil, wie du es eben gesagt hast, das ist halt dann so ein Moment, wo sich ein bisschen was löst und wo du ein bisschen befreiender und ein bisschen lockerer spielst. Und ich glaube, das macht Arsenal jetzt richtig gefährlich in den nächsten Monaten, dass diese Mannschaft sich langsam zusammenfügt.
Spannend ist es. Und in England ist halt einfach immer was los und das ist der kleine Unterschied. Wobei in diesem Jahr in der Bundesliga ja auch einiges geboten ist. Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Noch eine schöne Zeit in Istanbul. Wir machen hier eine kurze Pause in der Big Show 638 und sind dann zurück mit Michael Körner wahrscheinlich.
Servus, hier spricht Fritz Klopfer und ihr hört Sportradio 360.
Der Big Show 638 geht es weiter mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, ich möchte ganz kurz an alle Hörerinnen und Hörer sagen, aus wie vielen Wörtern das Vorgespräch von zwischen Jens und mir bestand. Und zwar aus exakt null.
Ja gut, Michael, wir verstehen uns blind. Ja.
Nicht, also es gab einen guten Morgen, Michael. Du bist ja tatsächlich Du bist der Einzige, der Michael sagt, außer meinen Eltern. Und dann habe ich dieses Klicken der Aufnahmemaustaste gehört. Und das war's. Ja, aber
die Frage ist doch, wie sagt der Rest zu dir? Gibt es wirklich Leute? Ich weiß, dass Buschi, der am Samstag aus Gründen, die ich immer noch nicht verstehe, doch nicht Wetten, dass moderiert hat. Buschi sagt ja gerne Mike zu dir, oder?
Ja, ich habe tatsächlich unterschiedliche Namen. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die Mike sagen. Es gibt welche, die sagen Micha. Das ist im Wesentlichen mein familiärer Umkreis, also meine Frau oder Freunde teilweise. Und Körny sagen viele. Also das ist... Du darfst weiter gerne Michael sagen. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwann Ja-Papa zurückrufe.
Womit wir schon mitten im Thema sind. Ja, Papa Jens.
Ja.
Wir sind mitten im Thema. Weil du bist ja ein Vater von Töchtern nur, oder? Habe ich das richtig mitbekommen? Ein Sohn.
Das ist nicht korrekt. Ich habe einen Sohn und eine Tochter und zwei vor 25 Jahren gepatchworkte Töchter.
Ah, okay, gut.
Also drei Mädels, ein Junge.
Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass für die Erziehung eines Sohnes die, man kann ja nicht Lektüre sagen, aber der Genuss von Gladiator von Ridley Scott ein absolutes Muss ist? Fehlt einem Jungen in der Erziehung etwas, wenn er diesen Film nicht gesehen hat?
Nein, also ein absolutes Muss ist, den Fänger im Roggen zu lesen.
Okay.
Das ist ein Muss für jeden Jungen auf dieser Welt, also und auch in allen Paralleluniversen von Salinger. Also die Figur Holden Caulfield, die dort beschrieben wird, ist, ich glaube, die beste Beschreibung eines aufwachsenden männlichen Wesens mit all seinen Gefühlen, mit all seinen Wandlungen, Irrungen, das beste Buch aller Zeiten und Pflichtlektüre und den Gladiator, da sage ich nein. Also
aber,
totaler Nonsens.
Aber der Fänger im Roggen, war das nicht auch dieser Geisteskranke, der John Lennon erschossen hat 1980 in New York City? Ich meine, dass sich dieser Idiot auch auf den Fänger im Roggen berufen hatte. Es ist möglich, also ich weiß es jetzt nicht.
Berufen genau. Sich auch viele Milliarden Menschen auf die Bibel und der Typ war natürlich verwirrt. Es sitzt immer noch im Knast, ne? Habe ich mal. Der heißt der Hickman oder wie hieß der noch?
Chapman.
Mark Chapman, genau. Ja. Gut, also das tut mir sehr leid, dass in dieses verwirrte Hirn dieses Buch so ausgelegt wurde, aber das tut nichts zur Sache, dass es sich um das beste Buch aller Zeiten handelt.
Ja, das hat
dringende Lesempfehlung und Weihnachtsgeschenke und für den Fall, dass irgendwelche Hörer und Hörerinnen Jungs zwischen 12 und 16 zu beschenken haben.
Ja.
Das Buch Fänger im Roggen von Salinger ist einsame Spitzenklasse dafür.
Ich habe es nie gelesen, fällt mir jetzt ein. Es ist Wahnsinn. Ich muss es, glaube ich, nachholen, obwohl ich nicht mehr.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich.
Ich habe in einem durchgelesen damals und ich sage so, wie es ist. Das ist lebensverändernd. Hm. Es ist, also sagen wir mal so, es ist bewusstseinsverändernd ohne Einfluss von bewusstseinserweiternden Drogen oder Alkohol. Du legst es zur Seite und ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie ich es als 16-Jähriger gelesen habe. Ich glaube, ich war 15 oder 16. Und man sieht sich und seinen verwirrten Körper und seine hormonellen Irrungen und Wirrungen in einem anderen. Es ist komplett. Der Typ hat mir so aus der Seele gesprochen, dass es ist zum ersten Mal, dass ich das überhaupt in meinem gesamten Leben erzähle. Ich glaube, das weiß noch nicht mal meine Frau. Ich habe damals überlegt, mich in Holden Caulfield, also nicht umzubenennen, aber dass ich ab sofort so eine Art Künstlername habe, wie die Hauptfigur in diesem Buch, weil er mir so aus der Seele gesprochen hat, wie nie ein Mensch zuvor.
Das Gleiche sagte man ja, glaube ich, auch natürlich vor Jahrhunderten über die Leiden des jungen Werther, oder? Hat nicht Goethe das für sich auch in Anspruch nehmen können?
Ja, genau. Also auch natürlich, das auch noch ein überragendes Buch. Nur wenn die meisten die Augen verdrehen und sagen, ich verschenke doch nicht Goethe an Jugendliche. Aber die Leiden des jungen Werther ist natürlich auch ein fantastisches Buch. Also bin ich meinem Deutschlehrer heute noch dankbar. Liebe Grüße gehen raus nach Hagen an Bernd Schneider, großer Freund des Basketballs übrigens, dass er damals diese Literatur auf die Leseliste gesetzt hat. Denn das ist, ich kriege heute auch noch Gänsehaut bei dem Brief vom Werther, wo er darüber spricht, dass er nicht auf Ameisen treten möchte, weil ihm die so leid tun, wenn er im Wald spazieren geht und darauf tritt. Also auch absolut bewusstseins- und lebensverändernd. Ja.
So, jetzt sind wir
sehr guter Hinweis, Jens.
Ja, ne, dann sind wir natürlich, jetzt ist mein ganzer Aufbau, mein dramaturgischer, den wir in unserem langen Vorgespräch geplant haben, ist jetzt komplett im Arsch. Ja, naja, weil, dann pass auf, also ich finde, also als junger Mann kann man Gladiator schon anschauen, weil es halt einfach, ja, es ist ein Porno ohne Sex im Grunde genommen, aber alle möchten Russell Crowe sein in diesem Film zumindest. Ja, dieses Leidende.
Also, weißt du, bitte. Da gebe ich noch einen Tipp, weil ohne jetzt hier den absoluten weisen Hannes rauskehren zu wollen, weißt du, wo das wirkt, also wenn die Vorstellung von Gladiator, wenn du wirklich im Kolosseum in Rom, das ist ja sehr gut zu besichtigen und fantastisch erhalten, wenn du da stehst und denkst dir, okay, vor 2000 Jahren sind die wirklich da rausgelaufen und da waren die Löwen und da waren die Christen und da war das, das ist krass. Ja. Also wenn du dir vorstellst, dass das, was du aus so einem Film wie Gladiator kennst, es ja tatsächlich gab und du stehst an der Stelle, wo vor 2000 Jahren genau das passiert ist, das finde ich macht auch was mit einem und über die Entwicklung der Menschen und wie man das überhaupt jemals zulassen konnte, dass da sowas passiert. Also das musst du dir ja mal geben, wie absurd die Vorstellung ist, dass Menschen da nicht nur gegen Tiere oder auch gegen andere Menschen gekämpft haben, bis sie tatsächlich gestorben sind. Das ist auch eine irre Geschichte, finde ich.
Ich war erst einmal in Rom. Ich war fasziniert von dieser Stadt und ich bin aber leider nicht ins Kolosseum gegangen. Kolosseum.
Ja, weil die Tennisanlage viel zu weit nördlich liegt. Das ist
richtig, kommt, ja.
Liegt einfach ziemlich außerhalb.
Ja,
und dann müsste man sich aber mit der U-Bahn hinbewegen.
Nein, Es gibt, glaube ich, die Tram und ich bin bin schon öfter reingegangen. Und ich gestehe dir jetzt, Michael, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht oft gesagt, ich war wegen des Tennisturniers dort, aber es war scheiß Wetter und dann bin ich abends mal wirklich in die Stadt ich bin eigentlich jeden Tag in die Stadt gepickt, aber einmal bin ich auch zum Vatikan gegangen und niemand ist unkatholischer als ich mittlerweile, aber, und es waren ganz wenige Menschen da, es war glaube ich um 9 am Abend, vielleicht sogar noch später, es war so toll beleuchtet, dass ich da vor diesem Vatikan gestanden bin und habe mir gedacht, also schön ist es irgendwie schon. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschenleben dafür geopfert wurden, dass es so schön ist. Aber ich war leider beeindruckt von dem Ganzen.
Ja, also willkommen im Club, Jens. Ich bin der größte Atheist der Welt und ich habe in der Sixtinischen Kapelle gestanden und dachte mir, oh, what ist das hier? Also das ist ja mal, also Respekt, muss ich sagen, vor dem, der da mit dem Pinsel rumgelaufen ist. Das ist, also das ist super beeindruckend. Ne? Also das ist
ja
extrem
ist
also beeindruckend.
Und damit zurück zu Ridley Scott. Endlich. Fassen wir auf mich.
Also jetzt, wir kommen jetzt zu Napoleon, oder?
Ja, wir kommen zu Napoleon. Völlig richtig. Ja. Also ich bin natürlich von Gladiator nicht geprägt, aber mir hat dieser Film schon gut gefallen. Aus vielen Gründen. Ja, Selbstmitleid, da finde ich mich total wieder. Nur, dass ich halt dann nicht so ein dramatisches Ende hoffentlich nehmen werde wie Russell Crowe. Aber ich denke mir also, Ridley Scott, Joaquin Phoenix als Napoleon, und die ganze Thematik, die mich geschichtlich schon interessiert, dieser Film muss gut sein. Und wenn ich schon in einen Film reingehe, wo ich mir selbst einrede, er muss gut sein, ist es ja schon vorprogrammiert, dass ich dann ein kleines bisschen enttäuscht bin. Hättest du Interesse, ich weiß, du gehst nicht mehr ins Kino, hättest du Interesse gehabt, diesen Film zu sehen? Oder sagst du, das Sujet als solches interessiert dich gar nicht mehr? Weil der Film war okay, aber war nicht so überragend, wie ich ihn mir erhofft hätte.
Also ich bin immer wieder erstaunt, dass du an dieser Stelle über Themen sprichst, die so richtig auf den Punkt bei mir momentan auch aktuell und akut sind. Also das gelingt dir immer wieder. Du irgendwie wüsstest, was mich da gerade beschäftigt.
Das sind die langen Vorgespräche, also, die wir führen, Michael.
Ja, von denen und das trotz der Ja, ich überlege hin und her, also das Thema Napoleon, ich bin ein großer Fan, also ich habe schon Bücher gelesen über Napoleon, auch über den Russlandkrieg, ein einzelnes Buch gelesen, den Napoleon geführt hat. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich muss aber dazu tatsächlich sagen, und da geht es mir ähnlich, das habe ich gestern im Podcast von Tommy Schmidt gehört, der sich dazu geäußert hat. Ich bin da auch ein ziemlicher Realitätsfanatiker. Also ich möchte das dann auch wirklich ohne die künstlerischen Beigaben von Ridley Scott oder irgendwelchen mittlerweile gut bezahlten Drehbuchautoren sehen und erleben und nicht das Gefühl haben, oh, da wurde was hinzugedichtet. Sondern es muss irgendwie, ne? Und wenn da irgendwie es heißt, ja, das ist so ganz richtig, ist es nicht, wie es im Film beschrieben wird, weil das eine war 3 Jahre vorher, das andere war 2 Jahre später und die haben gar nicht geheiratet, sondern die kannten sich nur. Da bin ich dann schon fast raus. Hm. Aber das Thema ist natürlich, das hat mich so interessiert, diese Geschichte, also generell Geschichte rund um das Jahr 1815, also rund um den Wiener Kongress, finde ich wahnsinnig spannend, weil das im Grunde das Europa ist, auf das wir uns heute berufen. Und die Entwicklung dahin, und ich war auch schon zigmal auf Korsika und war schon in der Hütte von dem und so. Also das finde ich spannend, deswegen werde ich ihn irgendwo angucken, ja, um den zu sehen. Ich meine, die 2 Stunden kann man sich ja mal geben, aber ich denke, dass mich das nicht so weghauen wird, weil ich da rausgehe und sage, naja, so ganz 100% historisch richtig ist es ja nicht.
Ja, also Joaquin Phoenix, wunderbar gespielt, ja, auch wirklich jetzt nicht so, ich hätte es mir anders vorgestellt. Ich glaube schon, dass es historisch vielleicht ein bisschen an die Figur herankommt, der ja kein gebildeter Mann war. Und das ist, glaube ich, dann immer schwierig. Du hast jetzt ja ein paar Mal, bist du richtigerweise noch gerade abgebogen, weil du, glaube ich, sagen wolltest oder vielleicht auch nicht, dass du Fan von Napoleon bist. Und ich bin von dieser Figur, ich bin interessiert an dieser Figur, würde ich sagen. Aber wenn man natürlich überlegt, wie viele Menschenleben auf dessen Kosten gehen.
Ja, genau. Also man kann ja nicht Fan von ihm sein, sondern man kann höchstens versuchen, Parallelen zu sehen. Oder wie kann so eine einzelne böse Figur so eine Macht bekommen, ja, ne? Also da haben wir auch in heutigen Zeit, reden wir auch von diversen Machthabern, wo ich auch gewisse Parallelen zu ziehen würde, dass ein Einzelner es so weit nach vorne schafft und so viel Unheil anrichten kann. Das ist dann schon ganz spannend, ja. Also da muss man wirklich sagen, das sind natürlich damals noch andere Mechanismen gewesen als heute. Aber es gibt einige Beschreibungen, wie die sich dann auch gegenseitig eingeladen haben. Dann war der mal zu Gast bei, wie Goethe Napoleon getroffen hat, da gibt es auch ein Buch zu. Die haben sich halt einmal getroffen und wie das so abläuft, ja. Also was dann so für eine Theateraufführung gemacht wird, wo der dann zu Gast ist und was für ein Bohem die daraus gemacht haben und wieder dann durch die Straßen von, ich glaube, in Weimar war er sogar damals, Napoleon oder so. Das ist schon, das sowas finde ich spannend, so sich vorzustellen, wie das wirklich damals war und wie so Treffen abgelaufen sind. Also es gibt ja auch so, es gab ein nettes Buch, das darauf verweist, dass sich Lenin und Hitler ja mal im Wiener Stadtpark getroffen haben müssten, weil die zur gleichen Zeit irgendwie in Wien spazieren gelaufen sind. Und wie das denn wohl abgelaufen ist, ne? So, also im Jahr 1912, also noch bevor die irgendwo, oder 1916, bevor die irgendwo im Krieg waren oder sich überhaupt politisch irgendwo engagiert haben. Also sowas finde ich halt wahnsinnig interessant, wenn so historische Begebenheiten mal irgendwie dann auf der Leinwand sind. Das finde ich dann schon. Also das allein von der Neugier her werde ich mir den angucken, weil ich
mach es bitte.
Die Figur schon so ein bisschen studiert habe und ob der dann, wenn ich dann halt was sehe, wo ich sage, das ist historisch falsch, dann ja, das ist halt das so.
Man Auge zu, ja.
Ja.
Müssen wir halt. So, jetzt muss ich gleich das nächste Thema aufmachen und ich weiß nicht.
Geht's noch um Sport heute irgendwann?
Jetzt in diesem Moment geht es um Sport. Wenn auch nicht um Basketball. Aber Michael, ich habe jetzt ein bisschen gebinged. Es waren noch nur 4 Folgen, aber ich habe mir die Jan Ullrich Dokumentation angeschaut und auf Amazon und ich fand sie sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mhm. Weil eben der große Meister oder eben der nicht große Meister sich selbst mal geäußert hat. Es gab ja davor schon Dokumentationen, dass wo eben über ihn geredet wurde, auch mit Lance Armstrong, aber eben nicht mit ihm. Und diesmal, er ist dabei und soweit ich das beurteilen kann, er ist sehr, sehr ehrlich. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, ich weiß nicht, ob du es planst zu sehen, aber ich bin ihm natürlich kritisch gegenübergestanden, was soll ich sagen, aber nach dieser Dokumentation würde ich mich gerne mal eine Stunde mit Jan Ullrich hinsetzen und würde mit ihm gerne, ich würde ihm gerne Fragen stellen, und zwar 100 Fragen, und die wenigsten haben eigentlich etwas mit seiner Doping-Vergangenheit zu tun, sondern einfach, ja, schon Fragen übers Radfahren, aber irgendwie, da bin ich dann ein Sucker, möchte ich sagen, ja, dass ich sage, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn du dann eine Dokumentation über jemanden siehst, wo du denkst, du kennst diesen Menschen dann besser, kannst du das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen?
Okay, jetzt sage ich etwas zu dem Thema, was hoffentlich nicht in den falschen Hals kommt. Ich kenne jemanden, der Jan Ullrich ganz gut kennt. Mhm. Und ich hoffe, dass das nicht falsch zu verstehen, aber ich glaube, dass Jan Ullrich ein sehr Zeit seines Lebens, unter Umständen bis vor wenigen Monaten, vielleicht bis vor ein, zwei Jahren, ein sehr unreflektierter Mensch war. Mhm. Das heißt also, der hat sich nicht im Ansatz Gedanken darüber gemacht, wer er ist, warum was war, wie auch immer. Der hat, das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Ja, also ich behaupte nicht, dass Jan Ullrich jetzt nicht wahnsinnig intellektuell ist, aber weil ich ihn persönlich nicht kenne, aber ich finde es irgendwie auch ganz schön dreist, nach 25 Jahren dann sich dahinzusetzen und sagen, sagen wir doch mal so, als wir das damals gesehen haben, wie der mit Armstrong die Berge hochgestrampelt ist, da saßen wir alle vor dem Fernseher.
Natürlich.
Und alle um mich herum haben gesagt, das ist Betrug. Alle. Wir waren alle zu 1000% sicher. Die Medien haben damals gar nichts groß gemacht. Die haben die abgefeiert. Oh, und zack, und jenes. Das war noch nicht so, dass man, das kam ja alles erst nach und nach, bis dann mal irgendwelche spanischen Spritzen gefunden wurden oder wie auch immer. Und deswegen habe ich so ein bisschen, deswegen sage ich mal, weißt du was, Jan, das ist ja schön und gut, dass du jetzt zugibst, aber wir wussten das alle schon seit 25 Jahren. Und du hättest schon mal ein bisschen früher in den Spiegel gucken können, dass man da reingerät, ja, weil es alle gemacht haben und weil man eben damals und auch lange, lange Zeit nicht selbst darüber reflektiert hat, sondern pff, alle machen es, dann ist es ja kein Betrug, dann mache ich es auch. So what? Drauf geschissen. Aber irgendwie die ganze Welle danach, und er hat wohl auch viele Hilfen danach nicht abgelehnt, aber nicht an sich rangelassen. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich glaube nur, dass er wirklich den für sich allerhärtesten Weg, den er gegangen ist, der ist ja wirklich fast gestorben an Drogen, Alkohol und was weiß ich, den hätte er nicht gehen müssen, wenn man da nicht doch mal ein bisschen früher auch auf externe Hilfe die annimmt oder irgendwelche Dinge tut, wo man sagt, Mensch, schau doch vorm Rasieren einmal in den Spiegel. Also, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich weiß, dass man in psychische Extremsituationen kommen kann, ohne dass man selbst schuld ist, aufgrund von irgendwelchen Krankheitsbildern. Ich will das alles nicht verharmlosen. Ich will nicht sagen, Jan Ullrich ist ein wahnsinnig dummer Mensch, der hätte das alles selber peilen müssen. Das sage ich jetzt hier nicht. Ich frage mich nur, gab es wirklich keinen anderen Weg, als jetzt sich im Jahre 2023 in einer vermutlich auch noch gut bezahlten Dokumentation hinzusetzen und sagen, sorry Leute, wir haben alle betrogen. Also ich bin weit, weit davon entfernt. Und deswegen gucke ich sowas auch, das ist mir zu heuchlerisch irgendwo. Das ist mir auch zu, ich denke, so, ich weiß es ja nicht. Und was lerne ich auch daraus? Habe ich irgendwas, wo ziehe ich da Nutzen raus, dass der jetzt die Hose runterlässt nach so langer Zeit? Ich verstehe das, dass man jetzt als sportinteressierter Mensch und der vielleicht auch sehr, sehr viel damals Tour de France oder irgendwas geschaut hat, das mal guckt. Ne? Und Armstrong hat ja schon vor ein paar Jahren die Hosen runtergelassen und gestanden. Aber ich habe mir, also auch damals schon bei Armstrong, als der gestanden hat, gesagt, ja, Leute, also erzähl mir was Neues. Also das war doch... Ja. Dann, also ich bin noch bis zum heutigen, ich kann ja immer noch nicht glauben, dass heute alles sauber sein soll, nein, beim Radsport.
Nein.
Also ich kann ja immer noch nicht, ich kann nicht glauben, dass jetzt alles gut ist.
Die fahren jetzt ja
anders.
Ja, also, die fahren jetzt 2 Minuten schneller rauf, Alpe d'Huez, Vingegaard und Pogacar, als damals Armstrong und Ulrich. Okay, das Material ist besser geworden. Vielleicht. Okay, vielleicht sind die Trainingsmethoden auch ein bisschen besser geworden. Aber das gibt keine 2 Minuten her, wenn man weiß, mit welchen Mitteln die damals und mit welcher Mannschaft da US Postal. Das hat mich halt an Armstrong immer so fasziniert, ja. War mir auch völlig klar, dass da, war uns allen klar, dass da was nicht stimmt. Aber die Art und Weise, wie Armstrong seine Mannschaft dirigiert hat, dass da immer einer weggebrochen ist. Jetzt machen es alle, aber damals war US Postal die erste Mannschaft, die das gemacht hat. Das fand ich halt unfassbar faszinierend und was halt bei dieser Dokumentation, ich fand sie schon gut und natürlich hat Ulrich viel Geld dafür bekommen, aber was halt wirklich durch die Bank gesagt wurde, dass er halt oft schlecht beraten war, dass er sich immer Leute gesucht hat, die, ja, so ein Vater, genau. Vaterersatz, aber dass halt die wenigsten dann ihm auch wirklich gut getan haben.
Ja. Genau, deswegen sage ich ja, ich will gar nicht den Stab über ihn brechen und sagen, Mensch, du bist selbst schuld. Das wirklich nicht. Man kann in einen Strudel reingeraten, in einer Mischung aus schlechter Beratung, bösen Menschen, eigener Veranlagung. Ja, ich denke mir nur immer, also trotzdem kann man das nicht doch früher alles erkennen, ja, wenn man einen normalen, aufgeweckten Intellekt hat und sich irgendwann mal... Also ich empfehle ja wirklich mindestens 2-mal die Woche morgens im Spiegel 15 Sekunden sich sein eigenes Spiegelbild anzuschauen und einmal kurz zu justieren, ist alles noch klar? Wie gehe ich mit meinem Umfeld um? Spreche ich plötzlich anders? Bin ich aggressiver? Bin ich trauriger? Bin ich fröhlicher? Vermisse ich dies oder jenes? Das dauert ja nicht lange. Aber also gar nichts zu peilen über 3 Jahrzehnte, das finde ich dann schon auch tough, muss ich sagen.
And that concludes.
Also
du hast, aber ich finde sie trotzdem sehenswert. Also wer Zeit hat, wer Prime hat, kann's. Es dauert eh nicht lang. Es sind 4. Die letzte Folge ist, glaube ich, 1 Stunde. Die ersten 3 sind ein bisschen kürzer. Wer diese Zeit damals miterlebt hat, und die haben wir alle miterlebt, wie viele Stunden wir damals vor dem Fernseher gesessen sind, eigentlich unglaublich. ich finde das schon, also ich würde mir wünschen, dass ich so viele Stunden vor der Easy Credit BBL verbringe vor dem Fernseher. Aber gut. dazu in 2 Wochen mehr, wenn wir wieder mit Michael Körner sprechen, wieder mit einer langen Vorbesprechung. Michael, ich danke dir. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Roger Federer. Ihr hört Sportradio 360.
Einmal mit Profis.
Naja, was soll ich sagen? In der Big Show 638 geht es nun weiter mit der National Football League. Und wir haben ihn schon gehört. Nicolas Martin ist natürlich am Start. Servus, Nicolas.
Guten Tag.
Und dann 2 Männer, die wir auch allsonntaglich bei der Zone hören, entweder im Einzelspiel oder in der deutschen Konferenz. Das ist zum einen Christian Schimmel. Servus, Christian.
Einen wunderschönen.
Und der Franz Büchner. Servus, Franz.
Grüß euch, hallo.
Ich habe vor 1-2 Tagen irgendwo bei Twitter gelesen, Nicola, dass Mike Tomlin tatsächlich noch nie Coach des Jahres in der NFL war. Und ich wiederhole jetzt einfach diese Frage, die da gestellt wurde. Wann, wenn nicht in diesem Jahr, mit diesem Drecksteam ohne Quarterback immer noch eine Chance auf die Playoffs zu haben? Ich habe dieses Spiel gesehen, gegen die Bengals in der Red Zone war es, glaube ich. Es war natürlich wieder nicht anzusehen. Und dennoch muss ich sagen, ich bin fast begeistert. Ist Mike Tomlin der Nummer 1 Kandidat, Nicola, auch aus deiner Sicht in diesem Jahr Coach of the Year in der NFL?
Ich bin gerade überlegen, wir hätten die Texans meines Erachtens, die auch da relativ weit vorne mithüpfen sollten in Sachen Coaching-Job. Was haben wir noch, wenn ich das schnell überschlage? Ja, ich meine, warum auch nicht?
Ja, warum auch
es
nicht?
Ist tatsächlich, das Problem ist halt, hält die Jury mehr als ein Quarter durch, wenn sie ins Steelers-Spiel guckt? Und kann sie das dementsprechend bewerten? Aber das ist phänomenal. Die Steelers sind auf dem Weg, also sie brauchen nur noch 2 Siege für eine Winning Season. Sie sind mitten im Playoff-Rennen drin, wie du schon gesagt hast, komplett ohne Offense. Und sie haben zum ersten Mal, ich glaube, es war jetzt zum ersten Mal unter Tomlin und zum ersten Mal seit Ewigkeiten Coach in der Saison gefeuert. Es ist es ist nicht schön anzusehen, aber für Freunde von Effektivität und Effizienz kann man wahrscheinlich die Steelers als Beispiel nehmen, ja.
Großartig. Aber es gibt sicherlich auch noch bessere Beispiele für guten Football. Nicola, bitte take it away.
Naja, einer, der auf jeden Fall nicht mehr Coach of the Year wird, Franz, ist Frank Reich, weil der wurde jetzt gefeuert bei den Carolina Panthers. Immerhin 11 Spiele durchgehalten und dann gefeuert. Dem Owner wird nachgesagt, er hätte am Sonntag die Kabine verlassen mit lauten F-Bomben, die er rumgeschrien hätte. Und am Montag wurde dann der Headcoach zum Gespräch eingeladen und ihm wurde mitgeteilt, eben, dass nach 11 Spielen Schluss ist. 11 Spiele sind der NFL schon sehr wenig. Also wenn selbst manche Bundesliga-Verpflichtungen dir lang vorkommen.
Das stimmt. Wobei, ja, ich finde ja, dass das insofern nachvollziehbar ist, als dass die Panthers natürlich kein gutes Team haben, sonst würden sie 1-10 stehen, aber ich auch ein bisschen mehr erwartet hatte, einfach aufgrund der Verpflichtungen in der Offensive. Dachte ich, könnte vielleicht sogar so under the radar so ein bisschen so ein Überraschungsteam sein, habe ich natürlich komplett daneben gelegen.
Also es ist under the radar, das können wir bestätigen.
Under the radar ist es auf jeden Fall, ja. Also es ist quasi nicht wahrzunehmen, was da passiert. Und es ist, also nur von der Erfolgslosigkeit natürlich irgendwie, ja, aus Owner-Sicht in gewisser Weise nachzuvollziehen, weil sich das kann man sich ja auch nicht angucken. Wenn wir über die Steelers Offense sprechen, das, was die Panthers Offense da macht, gerade in den letzten Wochen seit der Bye Week vor allen Dingen, ist ja nicht besser. Oder sagen wir mal, es ist eigentlich noch schlechter. Also, ja, du bist halt dann doch am Ende meistens ist so diese Binsenweisheit so gut wie dein Record und die stehen 1-10 und mit zumindest dem Talentlevel, was da teilweise zumindest in der Offensive rumläuft, hätte man durchaus ein bisschen mehr erwarten können. Gerade mit gut den Verpflichtungen bei Bryce Young. Mal gucken, muss man eh ein bisschen abwarten. Aber so ein Miles Sanders oder ein Adam Thielen, hätte ich echt gedacht, dass die dieser Offense ein bisschen weiterhelfen. Aber möglicherweise tun sie das nicht oder sie sind falsch gecoacht und irgendwo musst du dann was verändern. Jetzt das zu machen, kannst du machen. Wird jetzt aber am Saisonverlauf jetzt auch nicht mehr viel verändern. Also gut, ist vielleicht ein kleiner Testballon für die nächste Saison schon mal.
Ein Team, das freut sich ganz immens über Chaos bei Carolina, weil das hat den Erstrundenpick der Panthers und das wäre im Augenblick der Number One Overall. Christian, das sind die Bears. Die haben auch dafür gesorgt, dass Carolina eine der 10 Niederlagen von Carolina ist gegen die Bears. 1-10 gestartet, gefeuert. Das ist in der NFL tatsächlich auch relativ selten. Also normalerweise das erste Jahr kann so schlecht sein, wie es will. Wenn du nicht gerade Urban Meyer heißt, dann wirst du nicht gefeuert. Was nimmst du aus der Geschichte mit?
Also zunächst mal halte ich für Frank Reich nach wie vor für einen sehr, sehr guten Coach. Ich wollte den vor der Saison hart als Offensive Coordinator der Chargers. Ich glaube nach wie vor, dass der eine Offense koordinieren kann. Sich mit ein paar Personalentscheidungen keinen Gefallen getan, was mich ein bisschen überrascht hat. Wir wissen alle, wie gut Gerald Arrow, der für mich auch einer der Favoriten auf diesen Headcoaching-Posten, wenn er ihn denn will, sein sollte, dass die Defense nicht noch einen weiteren Schritt nach vorne gemacht hat. Ein großes Problem ist tatsächlich, dass ihre Offensive Line, also ursprünglich dachte man, dass das Supporting Cast bei den Panthers besser sein sollte als das in Houston. Das ist aber de facto nicht passiert. Ekwonu ist nach wie vor ziemlich am Struggeln. Sie haben sehr, sehr viele Verletzungen in der Offensive Line, was ihnen natürlich gerade bei einem Quarterback, der mit 5, also der einfach auch nicht überragend groß ist, ihnen da auch nicht hilft. Und das Ganze ist ein Desaster. Nur, ich sag dir halt auch klipp und klar, wenn es halt stimmt, was du jetzt halt gerade berichtet hast, dass ein Owner sich halt zu so einer Nummer hinreißen lässt, dann habe ich da immer große Bauchschmerzen mit. Die Steelers sind deswegen so erfolgreich und die Patriots auch über lange Zeit, weil sich die auch nur aus dem Tagesgeschäft rausgehalten haben. Plus, es gibt ja jetzt noch sehr, 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 sehr starke Gerüchte, dass Trout beziehungsweise Young ein Owner-Pick war und kein Coaches-Pick. Und das Ganze ist ein Desaster, muss man an der Stelle tatsächlich sagen. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und wenn ich dann Leute höre, ja, den Job will keiner, ist halt Quatsch. Das ist einer von 32, also den Job willst du. Sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber du bist natürlich jetzt in einem Rebuild-Modus. Du musst dir überlegen, wie du auf Wide Receiver weitermachst. Die Offensive Line ist noch nicht da, wo sie sein soll. Das Running Game sollte besser sein. Die Defense war in den letzten Jahren, hat sie stetig Schritte nach vorne gemacht, wird aber auch langsam alt. Naja, Herausforderungen werden nicht geringer in Carolina.
Also Carolina auf der Suche nach einem neuen Headcoach, wie so viele andere Teams vor ihnen auch schon. Ich meine, immerhin, Oakland hat gefeuert und wer noch? Ich komme gar nicht drauf. Hatten wir nicht noch eine andere Coaches-Entlassung? Achso, nee, Canada war ja nur der OC in Pittsburgh, stimmt, gut. Okay, also, weiter geht's in der Saison. Der nächste Gegner der Carolina Panthers sind übrigens die Tampa Bay Buccaneers in dieser weiterhin herausragend guten NFC South, Franz, wo jetzt Atlanta souverän mit 5-6 die Tabellenführung übernommen hat. Es wird von Woche zu Woche besser.
Franz ist noch
da. Ja, Stummschaltung aufheben wäre eine Idee. Ja, bei mir, ne? Ja, ja, okay, ja. Ich setze nochmal an. Also, ich glaube,
wir hatten uns einem zu der NFC South nichts einfällt, wäre jetzt aber auch nicht schlimm. Ne? Also.
Es ist vielleicht sinnbildlich, ja. Nee, aber was ich eigentlich dazu sagen könnte, ist, wir hatten uns ja, glaube ich, vor zwei Wochen mal darüber unterhalten und versucht zu spekulieren und zu orakeln, wer das Ding am Ende gewinnt. Und ich meine, Chris und ich hatten uns irgendwie auf die Bucks verständigt. Ich weiß nicht, ob wir da
Die haben gesagt, wisst ihr was? Nö, also wirklich, nee, einfach nein. Also wir haben jetzt die Falcons mit einer Siegesserie von einem Sieg, die Saints mit zwei Niederlagen am Stück, die Bucks mit zwei Niederlagen am Stück und Carolina, gut, mit vier Niederlagen am Stück. Carolina ist raus, aber die Bucks sagen auch so, mö, wisst ihr, nee.
Ich habe jetzt von dem letzten Bucks-Spiel nichts gesehen. Ich hatte sie ja gegen San Francisco in der Woche davor, wo sie durchaus eine Halbzeit ganz gut gespielt haben. Und man sich so dachte, ja, okay, das werden sie nicht gewinnen, das Spiel, aber mit so oder so einer ähnlichen Leistung sollte es möglich sein, Teams wie Indianapolis, Carolina, Atlanta und so weiter zu schlagen. Ich weiß nicht, ob das noch so zutreffend ist. Keine Ahnung. Irgendwann bist du ja auch dann so ein bisschen verkopft, wenn du 6 der letzten 7 verlierst. Weiß ich nicht, ob ich immer noch auf die Bucks gehen sollte oder nicht. Bin mir nicht sicher, aber das, ja. Weiß ich nicht. Man wird halt nicht schlau so richtig aus dieser Division, sowieso nicht.
Nun, also die Falcons schlagen New Orleans 24-15. Wir wollen aber auch auf die schönen Seiten des Footballs zu sprechen kommen. Christian, Philadelphia, Buffalo, Spiel des Jahres?
Bin ich ja biased, weil ich es machen durfte in der Konferenz. Für mich war es das. Das hat sich nach der ersten Halbzeit nicht zwingend angedeutet, in einem doch relativ regen, ein Spiel mit viel Regen, mit Wind. Die
Bilder sahen schlimm aus.
Sahen nicht so angenehm aus für die Jungs da auf dem Platz. Das hat sich dann
für die Zuschauer auch nicht, da ist kein Dach auf dem Stadion.
Nee, aber ich meine, die Jungs, sagen wir es mal so, wenn das zwei Fanbases abkönnen, dann vermutlich die beiden.
Es gab Buhrufe gegen Philadelphia. Willkommen zurück, liebe Buhrufer.
Das ist halt krass, ja. Du bist halt 9-1. Die Bills sind echt gutes Footballteam. Die müssten jetzt 2-6 in One-Score-Games sein, was ihnen gerade die Saison ziemlich kostet. Weil sie hätten irgendwie mit einem Sieg auf Platz 7 in zwei Wildcard-Rennen springen können und die Schedule sieht halt auch nicht ganz so einfach aus von dem, was Buffalo da noch vor sich hat. Ja, dann entwickelt sich das halt zu einem Footballspiel, was absolut unglaublich war. Und dann letztlich sogar noch in die Verlängerung geht, weil für mich Jake Elliott und Nicola, du weißt es, auch Franz, ich bin mit Superlativen sehr, sehr vorsichtig. Aber bei den Bedingungen 59 Yarder, das gilt übrigens auch für den Snapper und für den Holder und ein Stück weit für die Blocking Unit, bei einem Wind, wo man bei einem Field Goal sieht, der den Ball weit nach rechts trägt, das ist für mich eines der besten Field Goals der letzten Jahre. Weil das ist unglaublich schwer gewesen, um dann diese Verlängerung zu erzwingen. Buffalo hat zu viel liegen gelassen. Ich musste wirklich, ich hab's ja schon privat nach einer anderen Aufnahme, die irgendwann erscheint, gesagt. Ich musste so an dich denken, weil es gibt niemanden, den ich im Kommentatoren-Space kennengelernt habe, der so sehr auf verpasste Chancen und Punkte rumhaut, wie Nicolas Martin. Und die Bills haben einfach sich ein paar Drives mit Strafen kaputt gemacht, das eine andere Field Goal zu viel versucht, davon zwei verschossen und da einfach Punkte liegen gelassen. Und dann machen die Eagles halt zwischenzeitlich drei Touchdown-Drives in Serien im dritten Viertel, beziehungsweise ab dem dritten Viertel, drehen dann die Partie. Buffalo kommt mit einem der krassesten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe, nochmal zurück. Und die Eagles schießen dann eben dieses Field Goal zum Ausgleich und kommen dann nach einem Field Goal der Bills, auch dank der neuen Overtime-Regeln, dann nochmal in Ballbesitz und gewinnen die Partie durch den Touchdown-Run von Hurts. Eine Sache, die die Bills nur bedingt verteidigen konnten. Das gilt für beide Mannschaften. Die Bills sind an der Welt geschlagen. Mit dem Bilanz, mit dem Rekord. Die sind für mich, wenn sie reinkommen, selbst wenn sie als letztes Team reinkämen in der AFC, eine Gefahr, um ins Super Bowl zu kommen. 100%. Fantastisches Spiel. Man kann nur hoffen, dass beide nicht zu sehr mit Verletzungen raus sind. Bei den Eagles ist Kelce irgendwann in den Locker Room, Cox ist in den Locker Room, Kader war zwischenzeitlich angeschlagen. Bei den Bills war die halbe Secondary raus. Das muss man beobachten. Aber für mich ein herausragend gutes Footballspiel.
Aber wie Christian schon sagt, Franz, die Bills jetzt 6-6 auf Platz 10 in der AFC, das ist weit entfernt wahrscheinlich auch von den eigenen Ansprüchen und Vorstellungen.
Sicher, klar. Der Start war gar nicht so verkehrt. Wenn man mal die Niederlage gegen die Jets ausklammern, startest du 3-1, da hattest du dann auch die Überflieger aus Miami mal geschlagen. Aber es ist halt so ein Hin und Her aktuell, was so die Ergebnisse angeht. Und einfacher wird's jetzt auch nicht unbedingt. Also die haben jetzt, glaube ich, die Bye Week, ne? Und dann haben sie noch Spiele gegen die Chiefs, gegen die Cowboys, Dolphins stehen auch nochmal auf dem Programm. Also ja, das kann sehr eng werden für Buffalo mit den Playoffs. Aber ich bin trotzdem auch bei Chris, dass die sich in vielen Spielen das Leben halt auch selbst schwer machen durch zu viele Fehler. Und dann würden sie vielleicht nicht 6-6 stehen, dann könnte auch 9-3 stehen, zum Beispiel, wenn man das ein bisschen minimiert hätte. Und dann wäre es natürlich eigentlich voll im Soll. Aber so ist man jetzt ganz schön, in der Bredouille. Weil man muss tatsächlich nach der Bye-Week jetzt abliefern. Auch in diesen großen Spielen. Gegen die vermeintlich großen Gegner oder die sich jetzt auch schon herauskristallisiert haben als große Gegner. Also dieser Stretch, der dann kommt bis zu den Playoffs, ja, der wird natürlich die Saison für die Bills entsprechend definieren.
Ja, und wir haben wieder spannende Partien, die sich da anbahnen am Wochenende. Christian, die Eagles haben gerade Buffalo zu Gast gehabt. Als nächster kommen jetzt die 49ers. Das nächste Spitzenspiel, das Rematch vom NFC Championship Game letztes Jahr. Diesmal die 49ers hoffentlich mit durchgehend gesunden Quarterback. Die Eagles führen die NFC souverän an. Die einzige Niederlage kam gegen die Zach Wilson Jets, was irgendwie auch kein normaler Mensch erklären kann. Jetzt kommen die Niners. Was erwartest du?
Ja, ich kann das tatsächlich erklären, diese Niederlage, weil ein guter Freund hier aus dem Fußballverein, wo ich lange gecoacht habe, der hat sein erstes NFL-Spiel an diesem Tag gesehen. Und das war dieses ominöse Jets und Eagles. Vielleicht könnt ihr den auch buchen als Leute, die Eagles Niederlagen sehen wollen. Ich kann die Nummer gerne weitergeben.
Ich glaube, die NFC South bucht den durchgehend, aber ja.
So ungefähr. Ja, was heißt souverän? Das sind tatsächlich in Anführungszeichen nur zwei Spiele auf die Dallas Cowboys. Für mich wird das. Ich bin ja ein großer Liebhaber, das weißt du ja, Nicola, von den Duellen in den Trenches. Das wird herausragend werden. Ich hoffe, dass Lane Johnson spielen wird können. Der ist wegen Leistenproblemen am Sonntag kurzfristig ausgefallen, was die Bills an der einen oder anderen Stelle auch genutzt haben. Für mich ist es das Spiel des Spieltages, zweifellos. Und kann so ein bisschen Season-Defining sein, wenn du das als Philadelphia gewinnst. Weil dann muss Dallas auf jeden Fall erstmal nachgezogen haben. Die spielen
ja schon. Du musst Dallas heute nach Seattle schlagen und dann schauen wir weiter.
Genau. Und für die 49ers, die ja zwischenzeitlich auch mal das ein oder andere Spiel verloren haben, die sehen schon sehr souverän aus. Klar, auch die werden hoffen, dass Seattle nicht mehr so viele Spiele gewinnt. weil die sehen relativ klar als Divisionssieger aus. Ich denke, wird schwer, nochmal an den One Seed ranzukommen. Dafür musst du die Partie gewinnen. Die Qualität haben sie, aber das wird gerade auf einer spieltaktischen Ebene eine sehr, sehr interessante Partie werden. Weil ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass die Eagles den Bills logischerweise nicht alles wegnehmen konnten, was sie ihnen wegnehmen wollten. Und auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich die 49ers auf das Running Game, insbesondere auf Hurts einstellen, der übrigens zur Pause schlanke 3 von 10 für 30 Yards war. Da hat man gesehen, was Buffalo wollte, und das hat auch funktioniert, aber in der zweiten Halbzeit konnten sie das dann halt drehen. Wird eine tolle Partie.
Der Weg für die 49ers zum One-Seed ist relativ einfach. Sie müssen diese Woche die Eagles schlagen und müssen hoffen, dass es die Cowboys nächste Woche auch tun. Und also für die Eagles heftige Wochen. Bills, 49ers, Cowboys, Franz, wenn sie da durchkommen, dann haben sie aber auch Gefühl, können sie durch den Dezember und Januar kursen, bis die Playoffs kommen.
Sieht so aus, ja. Also seit der Bye-Week, oder eigentlich auch schon davor, mit dem Spiel gegen Dallas, dann Kansas City und jetzt, wie du schon gesagt hast, Bills, 49ers, nochmal Cowboys. Auch Seattle auswärts wird wahrscheinlich gar nicht so entspannt, aber wenn sie da durch sind, dann sind sie quasi durch.
Dann zweimal Giants und einmal Cardinals. Das sollte... Ja.
Dann sind sie durch und dann mal gucken, ob man es dann auch wieder so gut angehen kann wie letzte Saison. Aber sie finden Wege, Spiele zu gewinnen, auch die knappen. Ist ja schon ganz interessant. Von den 10 Siegen sind ja 7 durchaus ein bisschen enger gewesen mit einem Score-Unterschied. Aber wenn du halt solche Spiele dann auch zuhauf gewinnst, ne, machst du wahrscheinlich nicht so viel verkehrt.
Ja, und der Staat Pennsylvania ist gut repräsentiert, Jens.
Tja, ich weiß nicht, ob mich das freuen soll, dass Philadelphia so stark ist und eigentlich im Moment der Favorit ist, aber I take it as it is, hilft mir eh nichts. Christian, am Wochenende, was wirst du machen?
Ich bin tatsächlich diesmal wieder früh unterwegs und bin bei Miami gegen die Washington Commanders, was für die Dolphins insofern kein gutes Zeichen sein kann, weil mir der René Bogner zugeworfen hat, der immer die Kommentatoren Einsetzungen veröffentlicht, dass ich angeblich, wenn ich Spiele kommentiere, 9-1, oder dass die Heimteams 9-1 sind. Also vielleicht ein ganz gutes Omen für Washington. Wir werden sehen, was dabei rauskommt.
Ja, Miami macht dann.
Oder wir reden nächste Woche drüber, dass Rivera gefeiert wurde.
Oder so.
Ja, das wird zum Ende der Saison so oder so passieren, aber, ja.
Ausgezeichnet. Franz hat es noch nicht ganz überstanden. Danke, Nicola. Danke, Christian. Kurze Pause in der Big Show 638.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Servus. In der Big Show 638 geht's weiter mit einem Überblick über das, was sich bislang in der deutschen Eishockeyliga getan hat. Ich habe ein paar Dinge mitbekommen. Franz Büchner ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Jan Lüdecke, servus Jan.
Hi, servus.
Jan, was habe ich mitbekommen? Zwei Dinge in erster Linie. Erstens, der glorreiche deutsche Meister, die EHC Red Bulls München, sind sehr, sehr schwach gestartet in das Jahr. Liegen jetzt irgendwo, dümpeln irgendwo auf Platz 7 oder 8, meine ich, herum. Und was ich auch mitbekommen habe, die Adler Mannheim haben ihren Coach gefeuert. War das zwingend, zweiteres, war das zwingend so zu erwarten bei den Adlern?
Also lustigerweise sind die beiden ja am letzten Sonntag aufeinander getroffen und danach hat es diese Entlassung gegeben. War dieses Beben so zu erwarten, kann ich ganz schwer sagen. Auf jeden Fall ist es natürlich so, dass beide Clubs, München und Mannheim, schon deutlich hinter ihren Erwartungen herhinken. Einmal in der deutschen Eishockeyliga, wo sie Siebter und Neunter sind, also sie sind punktgleich, nehmen sich da nicht viel, aber auch in der Champions Hockey League, wo alle drei deutschen Vereine, München, Mannheim und auch noch Ingolstadt, das Achtelfinale nicht überstanden haben. Und es ist nicht nur das Abschneiden an sich, sondern es waren vor allem die wirklich super, super dürftigen Leistungen. Also ich habe eins der Mannheimer Spiele da im Champions Hockey League Achtelfinale kommentiert. Das war wirklich erschreckend schwach für diesen bombastischen Kader, den die dastehen haben. Deswegen, es ist jetzt vielleicht keine große Überraschung, aber dass dann Sportdirektor, Cheftrainer und einer der Co-Trainer gehen müssen, hat mich in der Heftigkeit, sage ich mal, dann vielleicht doch ein kleines bisschen überrascht.
Jetzt kennen wir Franz aus der BBL, kennen wir auch den Anspruch der Bayern. Ja, deutscher Meistertitel, gut und schön, aber eigentlich interessiert uns die Euroleague. Das sagen sie seit Jahren. Realistischerweise, es müssten schon sehr, sehr viele Dinge zusammenkommen, dass der FC Bayern Basketball jemals die Euroleague gewinnt. Wie wichtig ist jetzt diese Champions League im Eishockey verglichen zum Ligabetrieb für Mannschaften wie Mannheim, wenn Jan schon sagt, okay, alle drei sind ausgeschieden, aber für Mannschaften wie Mannheim und München, wo sind da die Gewichte? Ist der Meistertitel in Deutschland wichtiger als ein internationaler Titel? Oder ist es so wie bei den Bayern beim Basketball, dass man sagt, na, die Euroleague steht über allem, das wäre uns jetzt eigentlich wichtiger?
Ja, ich glaube, über allem steht die Champions Hockey League nicht bei den Teams, auch wenn in der Vergangenheit ja schon mal geäußert wurde, gerade aus Münchner Sicht, denn die waren ja nun auch schon mal ziemlich dicht dran, dass man diesen Wettbewerb ganz gern mal gewinnen will. Also von daher, das wird auf jeden Fall ernst genommen, weil es ist ja nun auch gar nicht so einfach, sich dafür zu qualifizieren. Dazu musst du ja erstmal quasi national sehr, sehr gut performen. Also das bedingt sich ja ein Stück weit. Von daher ist es schwierig zu sagen, wie jetzt da einzelne Vereine tatsächlich dazu stehen, gerade wenn dann die Saison mal läuft. Meistens startet ja die Champions Hockey League Saison vor der deutschen Eishockey Liga. Das heißt, du hast da eher einen früheren Saisonstart, was vielleicht aber auch gar nicht so schlecht ist, weil ne, Motivation, du hast direkt mal Pflichtspiele, bist gut drin. Dann irgendwann, jetzt so im November, knallst dir dann halt rein in die Liga, die dann eh schon sehr, sehr heftig ist mit dem Spielplan. Und dann auch noch diese Spiele dazu und so weiter. Da kann ich dann schon mal verstehen, wenn das dann vielleicht ein bisschen weniger oben, weit oben in der Prioritätenliste steht. Aber nichtsdestotrotz, der Wettbewerb wird ernst genommen von allen Teams. Die wollen da nicht ausscheiden, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. Die wollen da so weit kommen wie möglich. Aber ja, es klappt halt nicht immer, wie wir sehen.
Also ich habe mir auch jetzt hier mal so ein paar Statistiken angeschaut und ein sicheres Zeichen, Jan, dass München im Moment nicht so gut dasteht, wie sie aufgrund der Stärke des Kaders vielleicht dastehen sollten, ist, wenn man sich die Statistiken anschaut, Top-Spieler, sowohl Torwart als auch Scorer als auch Verteidiger, da sind sie nicht dabei. Kein einziger Münchner in den Top 5 und der einzige Münchner, den man findet unter den Top-Scorern bei U21 ist Veit Oswald, den übrigens Sascha Bandermann für unser kleines, aber feines Sportradar 360 Magazin kurz porträtiert hat. Was liegt bei München aus deiner Sicht, Jan, im Argen? Und ist das etwas, was den Münchner Verantwortlichen jetzt, wo 22 Spiele gespielt sind, Kopfzerbrechen bereiten muss? Oder wird sich das dann come Playoff-Time einfach wieder ausgleichen?
Ich glaube, ja, Kopfzerbrechen bereitet es ihnen schon, aber ich glaube, wir sind bei München weit weg von so einer Reaktion wie in Mannheim. Ja. Es war irgendwo absehbar, dass es vielleicht problematisch werden könnte. Die Ära Don Jackson ist zu Ende gegangen in München. Der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der deutschen Eishockeyliga hat aufgehört. Und jetzt steht mit Toni Söderholm ein neuer Trainer hinter der Bande, der selbst mit München als Verteidiger Meister war, der natürlich auch als Trainer schon ordentlich was ich gesehen hat, aber der hat ein bisschen andere Vorstellungen von Eishockey und daran muss sich so eine Mannschaft, die jahrelang Don Jackson Eishockey gewohnt war, dann doch erstmal gewöhnen und das merkt man schon, dass dieser Prozess irgendwie vielleicht ein bisschen länger dauert, als man sich das vorgestellt hatte, weil wenn man sich das anschaut, die haben jetzt 30 Pflichtspiele hinter sich, 22 in der Liga, 8 in der Champions Hockey League und es ist halt, also die einzige Konstante ist wirklich bis jetzt die Inkonstanz, aber sie zeigen immer wieder diese Ansätze. Also dieses 5:1 jetzt am Sonntag gegen Mannheim, das war einfach brutal stark. Also wenn München einigermaßen konstant so spielen kann, dann stehen die sehr, sehr bald unter den ersten dreien wahrscheinlich wieder. Das war ja auch so, die standen ja irgendwann mal, glaube ich, tatsächlich auf 9 oder 10 und dann haben sie eine kleine Serie gestartet von 3 Spielen und waren auf einmal Vierter. Ich glaube sogar vor der Deutschlandcup-Pause. Also es ist noch wahnsinnig eng in der Liga. Du bist vom Tabellenführer als München und Mannheim gerade mal 9 Punkte weg und wir sind noch nicht mal bei Hälfte der Saison. Also da ist ja im Endeffekt nichts passiert und deswegen glaube ich, dass sie in München Ruhe bewahren. Sie haben viele Verletzte, genauso wie die Mannheimer. Wenn die nach und nach zurückkommen und dieses System irgendwann greift und die Mannschaft mit dem Trainer wirklich ihr Ding findet, klar, was schon lange dauert, aber das wird, schätze ich mal, funktionieren, dann ist es und bleibt es so, dass München einer der Top 3 Favoriten auf den Titel ist.
Und was die Münchner Spieler natürlich sehen, wenn sie aus dem Süden anreisen, ist auf dem Weg zu ihrer Trainingshalle die neue Halle, die der SAP Garden, der von außen schon sehr, sehr fertig wirkt, aber natürlich innen, jetzt kommt es auf das Nitty Gritty an, im kommenden Jahr soll ja Eröffnung sein. Da ist das Stadion in Planung und Franz muss jetzt dann gleich weg, aber Franz, I won't let you go. Bevor wir nicht über ein Stadion gesprochen haben, du hast ja auch für unser Jahresmagazin, Jan hat sich um das Rugby gekümmert und Franz hat sich auch und vor allem um den Eishockeysport gekümmert und hast ja auch ein paar Worte verloren zur Stimmung in Straubing. Jetzt sind die Straubing Tigers hier im Moment Momentaufnahme Tabellenführer, haben als einziger einen Punkteschnitt von 2 Punkten pro Spiel. Warum? Was zeichnet die Straubinger in diesem Jahr aus, beziehungsweise hat sich irgendwas gravierend verändert zum vergangenen Jahr? Sie kommen ja nicht aus dem Nichts.
Nee, kommen nicht aus dem Nichts. Sie haben das ja jetzt die letzten Jahre immer schon gezeigt, dass sie durchaus ein Team sind, das oben angreifen kann, zumindest in der Hauptrunde. Playoffs war das immer noch ein bisschen anders. Deswegen hat man jetzt auch im Vorfeld dieser Saison schon geschaut, dass man die Defensive nochmal verstärkt. Also es war generell ein relativ großer Umbau. Man hat fast sämtliche Ausländerstellen neu besetzt im Team. Und deswegen ist es schon erstaunlich, dass es dann sehr früh sehr, sehr gut lief. Aber man hat vor allen Dingen den Fokus eben auf eine stabilere Defensive gelenkt und gelegt. Auch so ein bisschen, was die Spielweise angeht. Aber eben auch mit den Spielern, die man da verpflichtet hat. Und da hat man ein sehr gutes Händchen bewiesen. Also das funktioniert deutlich besser. Das ist nicht mehr so viel Wild-West-Eishockey, Run-and-Gun, wie vielleicht in den letzten Jahren. Sondern das ist schon ja, sehr oft eben auf eine stabile Defensive bedacht als Basis. Und da kann man immer ganz gut mit arbeiten, würde ich sagen. Und das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Und das kommt dann eben dazu, dass sie in Unterzahl verdammt gut sind, dass sie eben auch mal zum richtigen Zeitpunkt ihre Tore machen, dass sie enge Spiele gewinnen. Ja, und eben, dass sie zu Hause auch in dieser Saison wieder verdammt gut aussehen, die Straubing Tigers. Also aktuell sind sie Zweiter in der Heimtabelle, ein Punkt hinter Schwenningen. Aber auch das ist wieder ein richtiges Pfund. Und das spielt dann irgendwie alles mit rein. Und deswegen sind sie eben aktuell da, wo sie stehen, nämlich ganz oben in der Liga. Das ist ja einfach eine logische Entwicklung aus dem, was man da jetzt eben angepasst hat vor der Saison und was man da eben weiterentwickelt hat. Und das sieht aktuell echt verdammt gut aus, was Straubing da macht, weil die haben eben im Gegensatz zu zum Beispiel München schon eine beachtliche Konstanz.
Und was Franz, nur um das zu unterstreichen, wenn ich mir das so anschaue, 49 Gegentore Straubing bis jetzt kassiert und die letzten, die Iserlohn Roosters, sind bei ziemlich genau doppelt so viel, nämlich 97. Und ja, Defense wins Championships, sagt man, hat man früher mal gesagt, wobei man das im Eishockey vielleicht sogar auf die Goalkeeper reduzieren könnte. Franz, wenn du fort musst, du bist entlassen. Danke dir herzlich.
Sehr gern.
Und Jan, um gleich mal bei Iserlohn zu bleiben, das ist ja eine Mannschaft, die ja ist ein lokales Phänomen im Grunde genommen, wie wir es ja in der Basketball-Bundesliga auch haben. Manche Standorte, die eben ja eher klein sind, aber eben für ihren Sport leben. Ist denn Iserlohn, ist das jetzt ein, sind letzte in der Tabelle, sind die wirklich in Gefahr, A, abzusteigen? Oder B, gibt es da auch Verletzungssorgen, von denen ich nichts weiß? Wie wichtig ist denn so ein Standort wie Iserlohn für die Penny DEL?
Ja, also Iserlohn ist ein unfassbarer Traditionsstandort. Ja. Das Stadion am Seiler See ist legendär. Ich glaube auch tatsächlich eigentlich noch immer gefürchtet bei vielen Spielern in der Liga. Die Stimmung dort ist sensationell, das muss man wirklich sagen. Aber ja, Iserlohn ist akut abstiegsgefährdet. Natürlich immer mit dieser Einschränkung. Es muss erstmal ein aufstiegsberechtigter Verein aus
der DL2. Wäre meine nächste Frage gewesen. Drängt sich jemand auf?
Ja, es ist jetzt noch früh in der Saison, aber ja, die Anwärter sind definitiv da. Die scharren auch mit den Hufen. Letztes Jahr hat es nicht geklappt zum Glück der Augsburger Panther, die deswegen in der DL geblieben sind. Aber ich weiß nicht, ob man auf dieses Glück nochmal bauen kann in diesem Jahr. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der 14. der DEL dieses Jahr dann doch absteigt. Die Roosters sind natürlich akut in Gefahr, aber auch da, die sind ja nicht weit weg. Die sind 3 Punkte hinter Nürnberg, 4 hinter Düsseldorf, 6 hinter Augsburg. Das sind wohl sehr definitiv die 4 Clubs, die in dieser Saison gegen Platz 14 spielen und wahrscheinlich auch tatsächlich nichts mit den Playoffs zu tun haben, weil da ist der Rückstand jetzt schon relativ groß. Und wenn man sich anschaut, wer unter den ersten 10 spielt, fragt man sich auch, wer da so einbrechen soll, dass einer der vier da unten hinkommt. Iserlohn, große Aufbruchstimmung. Ende letzter Saison haben sie Greg Post zurückgeholt, ihren ehemaligen Erfolgscoach, auch ehemaliger Bundestrainer. Und es sollte alles besser werden und mit jungen Spielern und bliblablub. Und dann ging es schon ganz, ganz schlecht los. In dieser Saison mal wieder, muss man wirklich sagen, dann sind da so unschöne Sachen passiert. Christian Hommel, eine Vereinslegende, ehemaliger Spieler, mittlerweile sportlicher Leiter, der dann wirklich angefeindet wurde, seine Familie wurde bedroht, wirklich direkt von Fans da im Umfeld, weil ihm mit der Kaderzusammenstellung die Schuld in die Schuhe geschoben wurde. Hommel ist mittlerweile zurückgetreten. Greg Post ist mittlerweile entlassen. Jetzt ist mit Doug Shedden der ehemalige Ingolstädter Trainer da, unter dem es aber auch nicht gelaufen ist, weil man sich auch fragen muss, welcher Trainer soll diese Mannschaft irgendwie auf Vordermann bringen. Jetzt gab es zuletzt so einen kleinen Befreiungsschlag. Sie haben 3-0 in Berlin gewonnen beim bis dahin Tabellenführer, beim dominanten Team der Liga. Allerdings hatten die Eisbären so eklatante Verletzungssorgen, dass sie wirklich mit einem Rumpfteam da gespielt haben. Von daher kann man da, glaube ich, keine wirkliche Aussage drüber treffen, ob das jetzt ein Turnaround für Iserlohn war. Es waren aber de facto drei ganz wichtige Punkte, denn die hatten schon so ein bisschen abreißen lassen müssen. Jetzt sind sie eben wieder auf 3 Zähler ran an Nürnberg, wo es auch nicht gut läuft, die auch ähnlich viele Gegentore kassiert haben. Heißt kurz zusammengefasst, ja, Iserlohn akut gefährdet, Letzter zu werden und damit auch abzusteigen, aber da sind noch drei andere Clubs auch in der Verlosung mit drin.
So, jetzt ein paar Dinge jetzt. Jan lässt den Namen Greg Post fallen und in meinem kleinen Hirn fängt es plötzlich zu arbeiten. Und ich denke mir, den Namen kenne ich von irgendwoher. Und zum Glück hast du dann gesagt, ehemaliger Bundestrainer. Okay, da bin ich dann wieder auf gleich gekommen. Das Zweite, die Frage, die sich mir aufdrängt, ist folgende. Das Ganze ist eine finanzielle Geschichte. So, und wenn jetzt, sagen wir mal, noch zwei Vereine aus der DEL2 einfach auch die finanziellen Mittel hätten, in der DEL mitzuspielen und in Iserlohn, du sagst das Tradition, das Stadion ist voll, in Nürnberg, da ist eine Tradition da, in Düsseldorf sowieso. Gibt's denn oder gäbe es denn, sollte es vielleicht Überlegungen geben, die DEL dann halt mit 16 Vereinen zu spielen oder hat man das schon probiert und hat gesagt, sorry, das ist einfach zu viel, da verwässert sich dann die Qualität, weil das Ganze ist ja eine Profiliga und wenn ich 16 Mannschaften habe, die wirklich die Kohle haben und das auf und die Zuschauer bringen, warum nicht mit 16 Mannschaften?
Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund. Also wir haben ja die letzten Jahre mit 15 Mannschaften gespielt, was eben auch mit dieser schrägen Auf- und Abstiegsregel, Corona doch kein Absteiger, zusammenhing. Und dadurch ist nun mal die Hauptrunde von 52 auf 60 Spieltage erweitert worden. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man vielerorts sagt, mit 16 Clubs, das ist einfach zu viel. Ja. Zu viel Belastung, zu viele Spiele. Wobei ich mich frage, also jetzt mal ganz grob überschlagen, würde es ja bei 60 Spieltagen bleiben. Weil dann hätte halt nicht immer einer spielfrei. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar helfen würde, vielleicht die Einnahmen zu erhöhen. Steckt dann aber natürlich auch nicht genau genug drin. Gibt es dann vielleicht zu viele Terminkollisionen irgendwie mit irgendwelchen Fenstern international? Wird es dann vielleicht zu schwierig für Clubs wie die Kölner Haie, die eh immer wieder Probleme haben, ihre Halle da frei zu blocken quasi, die bei denen es ja letztes Jahr auch mal im Raum stand, dass sie in den Playoffs ein ganz wichtiges Spiel in einer anderen Halle hätten spielen müssen. Ich weiß nicht, ob sowas vielleicht dann auch mit reinspielt, aber ich glaube, prinzipiell ist es gar nicht unbedingt so, dass man sagt, da sind jetzt Clubs so finanzkräftig, dass die unbedingt hoch müssen, weil man hat es ja dann auch gesehen, als Bietigheim mal den Aufstieg jetzt geschafft hatte, die haben dann eine Saison echt gut mitgespielt, aber was heißt gut mitspielen? Sie haben nicht die Playoffs erreicht. Sie haben halt so gut mitgespielt, dass sie relativ früh gerettet waren und nicht mehr Letzter werden konnten. Aber die Saison drauf ging dann auch nicht mehr viel, weil so ein Club ist dann mit seinen Finanzen drauf angewiesen, wirklich 2, 3, im besten Fall 4 Volltreffer zu landen auf dem Transfermarkt. Und wenn das ausbleibt, dann bist du ganz schnell ganz weit weg vom Rest der Liga. Und deswegen ist, glaube ich, das Bestreben nicht so groß, die Liga unbedingt zu erweitern.
Tja, das ist natürlich belastend, gerade für die Kölner Haie, wenn sowas passiert, dass sie in ihrer Halle nicht spielen können. Verstehe. Jan, fantastisch. Ich habe jetzt wieder einen Überblick gewonnen. Ich gelobe Besserung, werde auch hoffentlich bald mal wieder rüberschauen. Zum ERC Red Bulls München ist er nicht so weit von hier. Wo werden wir dich an diesem Wochenende hören, Jan? Oder sehen vielleicht sogar?
Ja, tatsächlich sehen. Und zwar erstmal mache ich Fußball morgen Abend, Freitag, dritte Liga unter Haching gegen Halle. Und am Sonntag sind Franz und ich dann tatsächlich zusammen im Einsatz.
Nein, schön.
Sind wir beim Krisenclub, wenn man denn so will, in Mannheim und machen da das Spiel zwischen Mannheim und den Eisbären Berlin. Also auf dem Papier ein echtes Spitzenspiel, aber natürlich mit der Einschränkung, dass es in Mannheim gerade gekracht hat. Bin da sehr gespannt natürlich, wie es am Freitag bei denen läuft, bei den Mannheimern. Und Franz kommentiert dann, ich moderiere, Kai Hospelt ist Experte. Das also am Sonntag, 16:15 Magenta Sport.
Schön, dass du das auch noch gesagt hast. Ich hätte es vermutet. Ja. Danke dir, Jan. Kurze Pause in der Big Show 638.
Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 638. Weiter geht es mit dem Motorsport und in Tübingen erreichen wir Stefan The Voice Heinrich. Grüß dich, The Voice.
Ich grüße euch. Freue mich auf heute. Das ist eine tolle Runde.
Ja, schön, weil nämlich zurückgekehrt aus Valencia und die Hinreise war schon spannend. Die Rückreise ebenso ist Eddie Mielke. Servus, Eddie.
So sieht's aus. Ich sitze im kalten Bremen und wundere mich jetzt noch drüber, dass ich vorgestern noch nachmittags bei 24 Grad mit einer Paella am Strand gesessen hab. Ja, und dann kommt man im kalten Deutschland an und dann ist alles verzögert. Und ich war dann gestern irgendwann um, keine Ahnung, 21 Uhr zu Hause. Planmäßig wäre ich aber eigentlich um 14.30 Uhr in Bremen gewesen. Aber ansonsten kann ich nur sagen, Saisonfinale MotoGP Valencia, ein großartiges Wochenende.
Also dann ist aber der Flug nicht über die Deutsche Bundesbahn abgewickelt worden, Eddie, oder?
Naja, die sind auch nicht besser, aber das, was die Lufthansa da manchmal so veranstaltet, also allein die Informationspolitik, als dann mal wieder, ich betone nochmal, bei einem sehr, sehr teuren Lufthansa-Flug und Frequent Flyer bin ich ja auch immer noch, also was da dann an Kommunikation so abgelaufen ist, ja, das spottet jeder Beschreibung für das Geld, was sie mittlerweile nehmen. Aber ich weiß, auf welchen Vergleich du hinaus willst. Die Rückreise war nicht mit der Bundesbahn. Vielleicht wäre es da ja noch schlimmer gewesen, weiß ich nicht.
Vermutlich.
Jetzt hatten wir uns von diesem Wochenende, Eddie, in erster Linie nicht nur gutes Wetter, sondern ganz viel Spannung erwartet. Pecco Bagnaia hat dann seinen WM-Titel verteidigt vor Ort. Wurde das gefeiert? Waren die Zuschauer ein kleines bisschen enttäuscht, Eddie, dass es eben doch nicht so spannend wurde? Wie war denn dein Eindruck?
Also habe ich nicht empfunden. Natürlich waren die Spanier traurig, dass nicht Jorge Martin als Spanier den Titel geholt hat. Aber Pecco ist gefeiert worden. Also da hat der richtige Mann den WM-Titel gewonnen und wie er das letztendlich gemacht hat. Er hat sich nach dem 5. Platz am Samstag im Sprintrennen ja wieder noch mehr unter Druck befunden. Ja, wie er dann geantwortet hat, auch als Binder und Miller ihn attackiert haben. Er ist das gesamte Rennen über cool geblieben. Und hat dann letztendlich mit einem Sieg, sein 7. Saisonsieg, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, seinen Titel verteidigt. Und das muss man erstmal machen. Auch da weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil ich glaube, es ist der erste MotoGP-Weltmeister seit Mick Doohan, der seinen Titel verteidigen konnte.
Mit der Nummer 1.
Einfach eine starke Leistung. Also Pecco ist ein würdiger Weltmeister und das hat er sich verdient. Also das war großer Sport.
Denn unter Druck war er in diesem Jahr oft. Das ist richtig.
Ich erinnere nur an die Verletzung in Barcelona. Wenn man dann nach so einer Verletzung dann so zurückkommt und das mit dieser unglaublich harten Saison, mit dieser unglaublich langen Saison, das dann im letzten Rennen so schafft, bei dem Druck vor 100.000 Zuschauern mit einem nicht aufhörenden, zu drückenden Jorge Martin. Naja gut, das ist der Gegenentwurf zu Pecco Bagnaia. Jorge Martin hat dann eindeutig zu viel gewollt. Hat nicht nur sein Rennen zerstört, sondern auch noch das von Marc Marquez. Zum Glück sind beide unverletzt geblieben und ja mittlerweile auch schon dann am Dienstag wieder auf den MotoGP-Motorrädern unterwegs gewesen, beim letzten Testtag der Saison. Also Pecco Bagnaia für mich unstrittig ein würdiger, ein sehr, sehr würdiger Weltmeister.
Wobei wir vielleicht noch einflechten sollten, und wir sind ja, Eddie, seit Jahrzehnten im Motorsport dabei, ob zwei- oder vierrädrig, ob festem Untergrund oder losen Untergrund. Man muss schon sagen, dass natürlich auf einer in dem Privatteam der Jorge Martin uns eine extrem spannende Saison besorgt hat. Also die Fans haben ihn auch zu Recht gefeiert, auch wenn am Ende tatsächlich er einen Tick zu viel gemacht hat. Das Samstagrennen war eines der besten Sprintrennen, wahrscheinlich das beste Sprintrennen, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Aber zu diskutieren neben den tollen sportlichen, außergewöhnlich sportlichen Leistungen, ist sicherlich auch, dass man sagen muss, es gibt noch Verbesserungsbedarf, vor allem was die Funktionäre angeht, die Sportkommissare. Das war leider eines der Dauerthemen in diesem Jahr. Kurioserweise in der Formel 1 haben wir ja Ähnliches. Die DTM ist davon verschont geblieben, dank eines sehr sehr ruhigen Rennleiters mit Übersicht, des Sven Stoppe, aber Formel 1 war es ein Thema. Und leider in der Motorrad-WM, nicht nur MotoGP, Moto3 ja auch, bei der Titelvergabe vorletztes Wochenende, dass der Peter Oettl da sauer ist und meint, die Funktionäre haben komplett versagt, kann man nachvollziehen, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, er war ja jetzt am Wochenende dabei. So, und wenn man dann beobachtet, wie sich Fabio Di Gianantonio den Hintern abfährt, um dann ja doch nicht letztendlich dann doch noch erfolgreich auf allerletzten Drücker von VR46 das verwaiste Motorrad von Luca Marini zu kriegen. Ja, dann wird er Zweiter im Rennen und dann wird er wegen ein paar Müh Luftdruck im Vorderradreifen bestraft. Das ist ein Punkt, der mich echt aufregt, weil den auch keiner nachvollziehen kann. Also wer immer das kommentieren muss, wer immer über die MotoGP berichten muss, da machen es die Funktionäre nicht nur den Teams und den Fahrern unglaublich schwer, sondern sie verkaufen den Sport auch schlecht. Weil das sind letztendlich Entscheidungen am grünen Tisch. Die will eigentlich keiner haben. Und dann habe ich noch eine Szene, weil ich zufälligerweise, muss ich mich auch nochmal bei der Dorna bedanken. Ich hatte, obwohl ich ja auch seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr präsent bin im Fahrerlager, ich hatte trotzdem das große Vergnügen, nicht nur einen optimalen Parkschein zu haben, sondern auch einen Service-Loadpass. Und ich stand in der ersten Runde exakt an der Stelle, weil ich mir schon gedacht habe, dass es da scheppert. Also direkt in der Beschleunigungsphase nach Kurve 2. Ja, und wie Marc Marquez da Marco Bezzecchi vom Motorrad geschossen hat, indem er da einfach mal bei hohem Tempo und voller Schräglage innen reingeknallt ist, und da hat es gar nichts für gegeben. Was ich damit sagen will, ist, die Verhältnismäßigkeit ist einfach nicht mehr da. Mal wird jemand bestraft, mal wird er nicht bestraft. Das Rennen der Moto3, was zur Titelentscheidung geführt hat, wo Jaume Massia unter Hilfe seines Teamkollegen Ayumu Sasaki massiv behindert hat, und nur eine Verwarnung bekommen hat, genauso lächerlich für mich. Also da bin ich voll bei Stefan. So toll die MotoGP ist, so faszinierend der Sport ist, so sehr ich den Sport liebe, in Richtung Renndirektion, da müssen mal ein paar Nachhilfekurse über den Winter stattfinden. Und vor allen Dingen muss da endlich mal jemand hin, das muss auch aus meiner Sicht eigentlich zwingend ein Ex-MotoGP-Fahrer sein, da muss endlich mal jemand hin, der sich dann auch mal traut, unbequeme Entscheidungen gegen große Namen wie zum Beispiel Marc Marquez auszusprechen. Denn für mich war das völlig klar, Marc Marquez, und er hat das ja morgens angekündigt, dass er bei seinem letzten Rennen für Honda richtig reinhalten wird. Das hat er auch gemacht. Leidtragender war Marco Bezzecchi. Gott sei Dank hat der sich nicht verletzt. Aber so geht das einfach nicht. Also mit solchen Manövern, und wenn man die dann durchgehen lässt, in dem einen Fall mal ja, in dem anderen Fall mal nicht, das ist schädlich für den Sport. Da vermisse ich die Linie und da bin ich auch ziemlich genervt von.
The Voice, das lasse ich mal so stehen. Ja. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn es heißt, der letzte Sprint war der beste des Jahres, und wir hatten das ja, wir haben es hier rauf und runter diskutiert, dass bei jedem Wochenende wirklich ein Sprintrennen auch dabei ist. Aber wenn man natürlich auf so einer High Note das Ganze beendet, ist die Wahrscheinlichkeit doch eher gering, dass es im nächsten Jahr weniger Sprints geben wird. Oder hört man da was in dieser Richtung, The Voice?
Nein, da hört man nichts. Wir haben oft genug gesagt, dass wir das für einen Irrsinn finden. Ich glaube tatsächlich, dass da zwar eine Rückmeldung kam aus dem Fahrerlager, vor allem natürlich die Fahrer. Ich wüsste keinen einzigen Fahrer, bei Eddie war in Valencia selbst vor Ort, aber ich wüsste keinen Fahrer aus der MotoGP, der ein kompletter Fan dieser Sprintregel ist. Wir hatten 40 Rennen in diesem Jahr. Und bei keinem einzigen Rennen war das komplette Starterfeld dabei, weil immer 1, 2, 3, 4, 5 verletzt waren. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Es war tatsächlich ein paar Sprints, waren gut. Die hatten aber, Eddie, auch ein paar wirkliche Langweiler, wo man gesagt hat, also das Rennen hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und diese Müdigkeit, glaube ich, durchaus, trotz jetzt Titelentscheidung, letztes Rennen, gutes Wetter, Valencia, Spanien, man hat eine Saison absolviert. Das ist alles in Ordnung, aber ich glaube, eine Müdigkeit dürftest du im Fahrerlager bei vielen Leuten gemerkt haben, gespürt haben, oder?
Also definitiv. Ich hatte ja keinen Auftrag, sondern ich war wirklich Tourist, war im Fahrerlager unterwegs und glaub mir, ich kenne da noch sehr, sehr viele Leute und sehr, sehr viele handelnde Personen. Das Schönste für mich, die haben sich tatsächlich auch alle gefreut, dass sie mich mal wieder gesehen haben. Aber ich habe mich rumgehört, denn ich bin ja erklärter Gegner dieser Sprintrennen. Wir haben dieses Jahr 40 Rennen gehabt. Nächstes Jahr werden es 44 Rennen sein. Und du hast völlig recht, Stefan, du wirst keinen Fahrer finden, der sich automatisch als Fan dieser Sprintrennen einordnet. Die Formel 1 hat es ja anders gemacht, die haben das nur partiell eingeführt. So, jetzt stelle man sich mal 44 Rennen vor. Ich versuche das mal kurz zu beschreiben. Die Arbeitsbelastung für die Mechaniker und für alle, die am Motorrad fahren. Ich meine damit nicht nur die Fahrer, sondern eben halt auch die gesamten Teams. Mechaniker, Reifenleute, Data-Ingenieure, Renningenieure und, und. Das Motorrad, was samstags im Sprint gefahren wird, ist ein völlig anderes als das, was am Sonntag über die lange Distanz gefahren wird. In Sachen Setup, anderer Tank und. Also sehr, sehr viele Änderungen. Das heißt, die haben jetzt nicht nur doppelt so viel Rennen, weil auch das Sprintrennen ist ein Rennen. Und letztendlich gibt es Punkte, wenn auch nur die halben. Aber es gibt wichtige Punkte, also könnte es WM-entscheidend sein. Also es sind nicht nur 44 Rennen, sondern es ist auch viel, viel, viel mehr Arbeit. Und ich habe keinen Mechaniker getroffen im Fahrerlager, der auch nur 1 Euro mehr Geld kriegt, obwohl sie jetzt doppelt so viel Rennen haben und doppelt so viel arbeiten müssen. Und da ist an der einen oder anderen Stelle schon nicht nur eine gehörige Müdigkeit, sondern auch ein wirkliches Zurückgehen der eigentlich aber allen vorhandenen Leidenschaft für diesen faszinierenden Sport vorhanden. Weil das ist einfach alles am Limit. Ich sage ein kleines Beispiel. Ich war mit Achim Karinger, das ist ein langjähriger deutschsprachiger Mechaniker, der in Diensten von Yamaha, also im MotoGP-Team, bei Fabio Quartararo arbeitet. Da war das eigentlich schon Tradition, wenn wir dann sonntagsabends uns getroffen haben auf irgendeiner der Abschiedspartys, dass wir dann zum Saisonende nochmal einen Gin Tonic getrunken haben oder ein Glas Wein oder was auch immer. Den habe ich am Sonntag, sagen wir mal 18.30 Uhr im Hotel getroffen und habe ihn gefragt, ob wir uns denn heute Abend irgendwo sehen. Und die lapidare Antwort war, nee, sorry, ich habe Dienstag Test. Und ich muss jetzt erstmal mindestens mal 12, 14 Stunden schlafen, weil ich bin einfach nach dieser langen Saison am Ende und nicht in der Lage, heute Abend irgendwo hinzugehen. Und ja, das beschreibt es vielleicht ganz gut. Das war so ein bisschen auch die Grundstimmung bei allen im Fahrerlager. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dann nochmal 4 Rennen, also 2 Events dazukommen in der nächsten Saison, ja, das macht die Sache nicht besser. Also was ich damit sagen will, ist, sowohl was die Verletztenquote, die Stefan angesprochen hat, richtigerweise, und ich sehe da einen unmittelbaren Zusammenhang aus diesem unfassbaren Programm, was zu viel ist, und eben den daraus resultierenden Verletzten. Wenn ich mir dann vorstelle, dass das nächstes Jahr dann noch ausgedehnt wird, na dann gute Nacht. Also irgendwann kippt mal einer um, und das ist auch eine große Gefahr. Ich habe mit Glenn Jarvis gesprochen, der sagte, irgendwann wird mal was passieren. Irgendwann wird mal irgendeiner der Mechaniker vergessen haben, die Bremsleitung anzuziehen oder was auch immer, weil das ist wirklich absolut am Limit und da müssen die Veranstalter, da muss die Dorna echt aufpassen.
Wenn wir 2 Klassen runtergehen in die Moto 3, The Voice, dann gibt's aus deutscher Sicht betrübliche Nachrichten, weil ein Team, das die letzten Jahre dabei war, hast du mir zugerufen, gibt es nicht mehr, und zwar Brüssel GP. Warum? Ja. Warum sperrt dieses Team zu? War das, hat man das kommen sehen in irgendeiner Art und Weise?
Ja, es ist natürlich extrem schwierig, Motorrad-WM, und Eddie hat es ja gerade beschrieben, mit jetzt zwischen 20 Saisonstationen, das sind schon gewaltige Kosten, die da auch in der Formel der Moto 3 Weltmeisterschaft auf Teams zukommen. Da muss man sagen, dass Ingo und Florian Brüssel mit großer Leidenschaft ihr Team aus der Nähe des Sachsenrings ja organisiert haben, aus Kallenberg, und die haben das prima gemacht, aber klar ist diese Kooperation mit CF Moto, das ist eine chinesische Firma, die mit der Pierer-Gruppe ein bisschen kooperiert. Das hat sich als relativ schwierig erwiesen. Und was wahrscheinlich tatsächlich auch nicht geholfen hat, neben mangelnden Ergebnissen, war tatsächlich auch dann eben so große Rückschläge für dieses leidenschaftliche Team Brüssel. Tatsächlich, und wir erinnern uns noch sehr, sehr gut, tatsächlich der Tod von Jason Dupasquier, dem Schweizer, beim großen Preis von Italien. Das sind so Sachen 2021, die natürlich auch nicht spurlos an so einer Truppe vorbeigehen. Sie haben versucht, sich wieder zu rappeln, aber jetzt haben sie ganz kurzfristig tatsächlich die am vergangenen Mittwoch, glaube ich, vor dem Rennen in Valencia erst erfahren, dass es keine weitere Unterstützung gibt. Und jetzt innerhalb kurzer Zeit, Ende November, noch Sponsoren zu finden, einen neuen Hersteller, der dich vielleicht unterstützt, zu finden, das kannst du im Grunde knicken. Das wird einfach nichts mehr. Es ist schade, überhaupt gar keine Frage. Damit ist jetzt das Intakt Grand Prix, das letzte deutsche Team in der Motorrad-WM, und deutschen Fahrer suchen wir ja auch nach aktuellem Stand vergeblich, denn Lukas Tulewitsch, der wieder gestürzt ist in Valencia, hat ja keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Also aus deutscher Sicht ist es natürlich eine Hiobsbotschaft, dass Brüssel Grand Prix nicht mehr weitermacht. Denn solche Leute, die tatsächlich vor allem mit großem Herzen und großer Passion diesen Sport betreiben und da wahnsinnig viel Zeit und auch eigenes Geld investieren, das ist schon schade. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die Ergebnisse, das ist ein Ergebnissport, dann ist es natürlich quasi unvermeidlich. Ich finde bloß so eine späte Entscheidung, ich weiß nicht, wie Eddie es sieht, aber wenige Tage vor dem Saisonfinale jemandem zu sagen, passt auf Leute, mit uns geht's nicht mehr weiter, ich halte das für nicht sehr professionell.
Da gebe ich dir völlig recht, ich kenne das ja, wir haben ja beim letzten Mal, als ich es geschafft habe, trotz irgendwelcher Flugverbindungen mit euch zu telefonieren, über die Formel E gesprochen, in dem Zeitpunkt, wann wir die Entscheidung, dass Sat.1/7 nicht mehr überträgt. Das Fahrer-Line-Up bei Brüssel mit Ricardo Rossi und Javier Artigas stand schon fest fürs nächste Jahr. Die Mechaniker sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie Arbeit haben. Aber die Entscheidung von der Pira Mobility Group und von Piet Beirer und einem aus dem KT-Umfeld war auch klar. Stefan hat es gesagt, es ist ein Ergebnissport. Brüssel hätte weiterhin Material erhalten von der KTM-Gruppe, aber eben nicht mehr die bisher erhaltene finanzielle Unterstützung. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Ausstieg der Werke in der DTM, wo sich die Mannschaften ja jetzt auch finanzieren müssen und nicht mehr eben diese großen Beträge von den Herstellern bekommen. Das ist die Konsequenz. Diese späte Entscheidung finde ich auch sehr, sehr fraglich. Mir tun die leid, die das dann tatsächlich anscheinend erst am Freitagabend erfahren haben, weil auch da sind Familienväter dabei, auch da sind Menschen dabei, die davon leben und die nicht mal eben jetzt auf Knopfdruck sich einen anderen Job suchen können. So einfach ist das nämlich alles nicht. Also die tun mir am meisten leid. Und ja, schade. Das ist ein bitteres Signal für die deutsche Situation in der MotoGP. Ich bin froh und happy, dass Lukas Tulewitsch, der meiner Meinung nach ja auch noch eine zweite Saison bei all dem Pech, bei all den Verletzungen in der Moto2 verdient gehabt hätte, dass er wenigstens bei Liqui-Moly Intact GP in der Moto-E an den Start gehen kann. Da hat er auch schon Rennen gewonnen und der Lukas ist ein guter Junge, ist ein positiver Mensch. Vielleicht schafft er es ja da über die Moto-E, ist da mittlerweile auch eine offizielle Weltmeisterschaft. Vielleicht schafft er es ja, da nochmal einen Zugang zu bekommen. Also wenigstens im Umfeld der MotoGP haben wir noch einen deutschen Fahrer. Aber ansonsten sieht das ziemlich düster aus. Da gebe ich Stefan recht. Und natürlich ist so ein Aus von einem deutschen Team eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt.
Ja, sollte man vielleicht sagen, auch noch, Eddie, und da haben wir oft in dieses Horn ja auch schon geblasen, Italien, Spanien haben eine vorbildliche, breit gefächerte und jahrzehntelange Nachwuchsförderung in verschiedensten Bereichen. Wir sehen es in der MotoGP, wie die Italiener wirklich dominieren. In der Moto2 dominieren die Spanier mit Pedro Acosta, mit Fermín Aldeguer und so weiter. Also das ist kein Zufall, da wird halt viel getan und das zeigt sich einfach. Wir haben gerade gesagt, es ist ein Ergebnissport. Die Ergebnisse kommen dann, wenn man unten was tut und das eben langfristig was tun.
Richtig, das sieht man ja letztendlich auch an der Personalie Fabio Di Gianantonio, die wir besprochen haben. Der Mann hat ein MotoGP-Rennen in dieser Saison gewonnen, ist erst in seiner zweiten Saison und er hat wirklich bis Sonntag, bis zum letzten Moment zittern müssen, dass er das Motorrad bei VR46 bekommt. Das ist so ein Beispiel, womit ich sagen will, dass die einfach da auch aus dem Vollen schöpfen können und genügend Alternativen parat gehabt hätten. Diese Geschichte, die mit Brüssel passiert ist, ist aber ja keine Einmaligkeit, denn am letzten Wochenende ist auch bekannt geworden und das zeigt, dass das mit den Kosten und mit der schwierigen budgetären Situation auch in der MotoGP Einzug hält. Denn der RNF-Rennstall hat etwas anders als im Falle Brüssel GP, mal schlicht und ergreifend von der Dorna und der IRTA die Lizenz nächstes Jahr mit zwei Motorrädern an der MotoGP mit Aprilia-Motorrädern teilnehmen zu können, entzogen bekommen. Da gibt es Unstimmigkeiten zwischen dem RNF-Teamchef Raslan Razali, der 40% an Cryptodata, ein relativ kryptisches Unternehmen aus Rumänien, als Hauptsponsor verkauft hat. Also da gibt es Streitereien im Hintergrund und die Dorna und die IRTA haben die Reißleine gezogen und schreiben das jetzt neu aus und suchen tatsächlich irgendjemand Neues, der die beiden Kunden Aprilias in der Saison 2024 einsetzt. Auch das ist für den Sport kein gutes Zeichen.
So lässig. 20 Minuten über MotoGP. Eddie, vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, wir finden auch für den Rest des Jahres noch Themen. Der Voice bleibt dabei, denn gleich geht's um die Formel 1. An Eddie sagen wir herzlichen Dank für diese Woche. Kurze Pause in der Big Show 638.
Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom THW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de.
Ja, in der Big Show 638 geht es weiter mit Stefan Eden und mit Stefan der Voice Heinrich. Beide übrigens ebenso wie Eddie Mielke und wie auch Christian Nimmervoll und wie auch unser lieber Freund Philipp Schneider haben zum Sportradio 360 Magazin etwas beigetragen. Der Philipp zum Fußball, der Rest natürlich zum Motorsport. Und apropos
Philipp Schneider. Also Wärmepumpe konnte ich da ja nicht schreiben.
Ja, nächstes Jahr dann. Du wirst das einjährige Jubiläum deiner Wärmepumpe feiern, The Voice. Und dann wird dein Urteil darüber bestimmen, ob Deutschland endgültig umrüstet. Aber jetzt schreibt also Philipp Schneider, am Montag war es, glaube ich, in der SZ in einem Kommentar, Stefan Ehlen, dass man das Jahr 2024 im Grunde genommen auch schon abschreiben darf, weil derjenige Rennstall, der das beste Auto hat, natürlich sich noch viel einfacher tut, das Auto noch zu verbessern. Das ist nun mal Red Bull Racing, wenn es nicht gerade Sergio Perez fährt, dieses Auto. Kannst du antizipieren, ob es ein kleines bisschen mehr Spannung gibt, weil es gibt ja keine gravierenden Regeländerungen und Red Bull hat sich wahrscheinlich im Hintergrund, das ist die Vermutung, zumindest die wir alle haben, selbst ich, ja eigentlich schon mit dem 2024er Auto beschäftigt, mindestens seit Sommer, seit feststeht, dass Max Verstappen wieder Weltmeister wird.
Naja, man kann ja auch eigentlich sagen, die Sache herumdrehen, sehr viel schlimmer kann es nicht kommen, als dass Red Bull alle Rennen bis auf eins gewinnt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das wiederholt oder sogar übertroffen wird, die ist doch eher gering, glaube ich. Insofern denke ich mir, ja, es gibt nächstes Jahr mehr Sieger von anderen Teams. Die Frage ist bloß, wer es am besten hinkriegt. Also Mercedes hat natürlich immer den Ansatz, Ferrari kann das auch packen. Wer weiß, was McLaren hinkriegt über den Winter. Also das sind schon so ein paar Teams in der Verlosung drin, glaube ich, die das schaffen könnten. Aber es stimmt natürlich, die allerbesten Voraussetzungen hat Red Bull, die im Anführungszeichen mit einem Auto gewonnen haben, das sie seit dem Sommer nicht mehr weiterentwickelt haben. Du hast es richtig gesagt, die haben sich schon früh umgestellt und es fällt schwer zu glauben, dass bei Red Bull mal was da rauskommt, wenn Adrian Newey als Cheftechniker da ist, der das Auto designt, was dann nicht konkurrenzfähig ist oder nicht so in dem Ausmaß, wie es der Vorgänger war. Also die Zeichen sind schon so, dass die Ära Max Verstappen noch eine ganze Weile andauern wird, weil der Sergio Perez, der wird nächstes Jahr nicht auf einmal zum Siegfahrer werden, dass er ständig gewinnt. Die Konstanz hat er einfach nicht. Deshalb, ja, 2024 wird möglicherweise die Blaupause von 2023. Ich glaube aber nicht, dass es ganz so krass ausfällt wie dieses Jahr. Aber das ist nun mal ein Bauchgefühl.
19 Siege The Voice für Max Verstappen, 2 für Sergio Perez, 1 für Carlos Sainz. Und da ist eben keiner jetzt für Mercedes dabei. Und Toto Wolff hat, glaube ich, gesagt, sie werden das ganze Auto auseinanderschrauben und wieder neu zusammenschrauben. Da muss alles geändert werden. Hat denn gibt es das Reglement überhaupt her, dass dann ein Auto hingestellt wird? Also nehmen wir mal an, dass die Ressourcen bei Mercedes sind ja da, die Kohle ist da, wahrscheinlich ist auch die Manpower da, aber ist das überhaupt realistisch, dass dann überhaupt genug getestet werden kann, dass Mercedes wirklich Anfang 2024 mit einem komplett neuen Auto da am Start steht?
Ja, das werden sie, das ist mal klar, aber natürlich, gerade wenn du aufholen musst, wirst du nach den in der Formel 1 geltenden Testbeschränkungen natürlich immer mit einer angebundenen Hand am Hintern sein und wirst dich immer fragen, also mehr testen würde ich gern. Es war eine andere Zeit und ein anderes Reglement, aber Michael Schumacher bei Ferrari hat da den Durchbruch geschafft, und das wissen wir alle und viele, viele der Fans natürlich auch, weil er Tag und Nacht quasi im Ferrari in Maranello gewohnt und gelebt hat und nonstop getestet hat. Es ist heute aus verschiedensten Gründen so nicht mehr möglich. Was ich interessant fand tatsächlich, dass im letzten Jahr war das relativ klar, es läuft nicht, dann waren wir ziemlich überrascht, auch hier, lieber Jens, bei dir bei Sportradio, Anfang der Saison, ich erinnere mich, dass ich da mit Stefan drüber diskutiert habe und wir drüber geredet haben, wir waren da einer Meinung. Uns hat überrascht, dass Mercedes mit diesem launischen, schwierigen Mercedes aus dem Vorjahr, mit diesem revolutionären Konzept ohne Seitenkästen, dass die tatsächlich 2023 weitergemacht haben. Das war mir nicht so ganz klar, was da intern abgegangen ist. Inzwischen ist das, glaube ich, ein bisschen klarer, denn einer der hauptverantwortlichen Techniker ist jetzt vor kurzem gegangen worden. Denn das, man hat da wohl intern geglaubt, dass man der Lösung auf der Spur ist. Theoretisch hat dieses Auto natürlich große, vor allem auch aerodynamische Vorteile. Es hat aber einfach nicht funktioniert, das Auto war viel zu spitz. Man hat im Grunde nie das richtige Fenster gefunden, dass das Auto zuverlässig und berechenbar sowohl für Russell wie auch für Hamilton zu fahren war. Und Toto Wolff hat Nerven gezeigt, das hat mich ein bisschen überrascht, zeigt aber auch, wie sehr die Krise tatsächlich auch an Erfolgsmenschen nagt. Denn Toto Wolff hat sich so ein bisschen in einen Wiener Grandler verwandelt. Wir haben es ja mitbekommen, dass er tatsächlich schon in Las Vegas einem englischen Journalisten dramatisch über den Mund gefahren ist in der Pressekonferenz. Und er zeigt tatsächlich jetzt eigentlich nicht mehr die Souveränität, die wir von ihm gewohnt sind, wenn immer die Erfolge reinregnen. Also man merkt, dass das schon schmerzt und dass die jetzt echt in die Hände spucken. Und deswegen werden die nach langen Verwöhnjahren mit großen Erfolgen und diesem zweiten Jahr jetzt ohne greifbare Ergebnisse, ohne Sieg, ganz sicher einen Neuanfang machen und werden alles reinwerfen, was geht. Ich glaube, Stefan, gelernt haben, wie sie es nicht machen sollen, haben sie auf jeden Fall.
Ja, genau, deswegen wird ja auch so ein bisschen gescherzt bei Mercedes, dass man dann die Misserfolgsautos sich quasi in die Lobby stellt, dass man jeden Tag vorbeiläuft und sagt, okay, das ist jetzt das Negativbeispiel, so bitte nicht mehr.
Ja, es ist ganz, ganz erstaunlich, Stefan Ehlen, dass Toto Wolff steht da dann immer drunter, Principal Owner. Also Toto Wolff hat wahrscheinlich mehr Geld als der liebe Gott und der macht das ja wirklich nur noch, der muss das ja wirklich machen, weil es seine Leidenschaft ist. Der macht das ja nicht, um Geld zu verdienen, sondern der möchte einfach Rennen gewinnen. Ist das wirklich seine einzige Motivation, die von Toto Wolff, der natürlich auch noch, ich meine, das darf man nicht vergessen, vor 2 Jahren wurde ihm der WM-Titel wirklich gestohlen durch Michael Masi, durch den Rennleiter damals, aber hat Toto Wolff irgendeine andere Motivation, außer, dass er wirklich Rennen gewinnen will?
Geld.
Schon Geld, okay.
Sehr viel Geld. Also, so würde ich es von außen interpretieren. Natürlich stellt sich jeder hin und sagt, wir sind große Sportsmänner und wir sind Racer und alles. Aber auch so, wie sich Toto Wolff verhält in Sachen 11. Team oder vielleicht ein 11. Team dazu holen, ja oder nein, das hat nichts mit Sportlichkeit zu tun. Da geht es nur darum, dass das eigene Investment möglichst vergrößert wird. Und das hat einfach nur den Hintergrund, er will halt ein Geld machen mit der Formel 1. Ihm gehört ein Drittel des Teams, ja. Und dieses Drittel ist sehr, sehr wertvoll und das wird immer noch wertvoller. Mhm. Und nur darum geht es ihm eigentlich. Ja, Racer ist es selbst auch. Er ist ja früher selbst Rennen gefahren auch. Und ich nehme ihm das auch ab, dass da ein großer Sportsgedanke auch dabei ist. Aber die eigentliche große Motivation, warum er das ja alles macht, ist tatsächlich, es kommt nachher eine ganz große Marke dabei raus für ihn auch. Also das darf man bei der ganzen Sache schon nicht vergessen. Die Formel 1 ist ein Business. Und wenn Frank Williams schon vor Jahrzehnten gesagt hat, die Formel 1 ist für 2 Stunden alle 2 Wochen großer Sport und dazwischen ein knallhartes Geschäft, dann muss man, glaube ich, inzwischen sagen, Die Formel 1 ist eigentlich das ganze Jahr über ein ganz, ganz großes Geschäft und so am Rande auch mal noch ein bisschen Sport. So ähnlich wie es Max Verstappen gesagt hat in Las Vegas, 99% Show und 1% ist dann Sport. Also das hat sich schon nochmal extrem gewandelt dadurch, wie halt Liberty Media die Formel 1 inzwischen aufgestellt hat, wie sehr die Teams auch partizipieren an den Formel 1 Einnahmen. Auch das hat sich ja wirklich dramatisch verändert und für die Teams dramatisch verbessert. Und deswegen ist die Formel 1 genau das für die Teams, ein Geschäft.
Und es zeigt sich auch noch am Kalenderwahnsinn, Stefan.
Ja, total. Und also eben, es sind nächstes Jahr 24 Rennen. Das spült viel Geld in die Kassen. Und wenn man jetzt mal auch sieht, wie viel Haas als letztplatziertes Team in der Konstrukteurswertung an Boni mitnimmt, also Preisgeld, das ist, glaube ich, in der Region von, nagel mir nicht genau auf den Betrag fest, aber über 50 Millionen, knapp 60 Millionen Euro. Das war nicht immer so, ne? Ja. Das war nicht immer so. Da hat man früher teilweise als Minardi ja eine Handvoll, wenn überhaupt, gekriegt. Und inzwischen kriegt selbst der Letzte. Der Letzte kriegt fast die Hälfte dessen, was er braucht als Jahresbudget. Die Jahresbudgets sind ja in der Region von knapp 130 Millionen, 135 so etwa. Und der Letzte kriegt das als Preisgeld, was quasi die Hälfte davon ausmacht. Das muss man sich mal vorstellen. Red Bull kriegt genau das als Größeres quasi, als Weltmeister. Die kriegen genau diese 130 Millionen. Also das zeigt, was das für eine Größenordnung ist inzwischen. Das heißt, wenn du wirklich gut bist, dann ist die Formel 1 ein Selbstläufer, weil die Sponsorengelder kommen ja noch dazu und dergleichen mehr. Also das ist inzwischen schon echte Hausnummer, dass man da richtig Geld verdienen kann. Und das tun viele.
Kann man, um auf Sportliche zu kommen, noch ganz kurz oder auch ein bisschen ausführlicher, The Voice, kann man sagen, dass sich Charles Leclerc in den letzten Rennen ein kleines bisschen wieder rehabilitiert hat für eine Saison, die eigentlich nicht gut war, was natürlich nicht immer sein Fehler war, dass Punkte verschenkt wurden, aber zweiter Platz in Las Vegas nach einem lässigen Rennen, zweiter Platz jetzt hier in Abu Dhabi, wo er natürlich dann auch diesen, am Ende noch diesen kleinen Clou einbaut, wo er Sergio Perez überholen lässt, in der Hoffnung, dass der eben mehr als 5 Minuten Vorsprung rausfährt auf George Russell. Aber wie siehst du Leclerc jetzt gerade an der Schwelle von 2023 auf 2024?
Also ich glaube, dass er deutlich mehr vom Ferrari und von der Strategie des Teams verlassen worden ist, als dass er selber Fehler gemacht hat. Die hat er in diesem Jahr und im letzten Jahr auch gemacht. Aber klar ist, dass an seiner Stelle und in der Form, in der er jetzt ist, zeigt sich, dass dieser Pendel, der ja pro Grand Prix oder manchmal 3, 4 Grand Prix zusammen immer hin und her gegangen ist. Wer ist denn tatsächlich die zweite Kraft in diesem Jahr hinter Red Bull? Es war mal eine Weile McLaren, es war eine Weile Anfang der Saison Aston Martin, jetzt am Ende hat die Scuderia sich wirklich gerappelt. Aber klar ist, seit, ich glaube, 4 Jahren oder 5 Jahren ist er ein kommender Superstar, wird auch so verkauft und ist fabelhaft, vor allem Qualifikationsleistungen auch in diesem Jahr unfassbar. Aber ich glaube, dass er so langsam feststellen dürfte, er ist da in der Sackgasse. Ferrari muss man aktuell so ein bisschen als Karrieregrab sehen, denn es geht nicht so voran, dass man sagen kann, im nächsten Jahr ist Ferrari Favorit auf die Weltmeisterschaft. Und ich weiß nicht, Stefan, wie es dir geht, aber auch mit dem neuen Chef Vasseur habe ich nicht das Gefühl, das ist jetzt eine emotionale Sache, das Gefühl im Bauchgefühl, dass die tatsächlich es mal hinkriegen, konstant ein Jahr hinzubekommen, wo sie beim Boxenstopp tatsächlich alle 4 Räder da liegen haben, wo sie mit der Strategie nicht komplett sich in den eigenen Fuß schießen, wo man selbst als Außensteher im Kopf schüttelt und sagt, was haben sie denn da sich beigedacht am Kommandostand? Es gab technische Fehler bei der Abstimmung und. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Ferrari kurz davor ist, mit McLaren und mit Mercedes, was die Ausführung eines Rennens angeht, dass die da sich auf gleiche Ebene stellen können. Da fehlt immer noch ein bisschen was, oder?
Ja, da fehlt immer noch was. Und so ganz klar bin ich mir auch nicht, was jetzt da die Richtung ist, die der Vasseur vorgibt, weil so die krasse Kehrtwende war es jetzt nicht dieses Jahr. Also er hat natürlich sicherlich ein bisschen Anlauf gebraucht, bis er da Einfluss nehmen kann auf alles, was da so passiert. Aber eben, man hätte sich da, glaube ich, schon erwartet, dass da ein bisschen mehr umgekrempelt wird. Und das ist nicht passiert. Und auch deswegen ist Ferrari nur Dritter geworden in der Konstrukteurswertung und halt nicht Zweiter. Und da waren sicherlich auch fahrerische Geschichten dabei. Der Leclerc hat es ein paar Mal selber versaut, das muss man auch so sagen. Auch der Sainz ist halt dann am Ende nicht der Superstar. Und beide sind jetzt, muss man sagen, in der Position bei Ferrari, die ist immer noch ungeklärt, wer ist die Nummer 1, wer ist die Nummer 2. Und solange das nicht klar ist, glaube ich, wird da auch nicht richtig was vorwärts passieren. Und ja, ich gehe da mit, wenn du sagst, der Leclerc ist da so ein bisschen am Scheideweg. Also ich habe den Eindruck, er ist ein bisschen entzaubert worden auch. Carlos Sainz hat man nie für den ganz Großen gehalten, tue ich auch jetzt immer noch nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn er halt gegen den nur gerade so mit Ach und Krach sich durchschlagen kann, dann ist das jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von Souveränität. Und es ist schon so, dass er von Ferrari oft im Stich gelassen wird, Charles Leclerc. Er muss viele Nackenschläge einstecken, aber er macht halt auch brutal viele Fehler. Ähnlich wie Lando Norris, das muss man auch sagen. Der macht die Fehler hauptsächlich im Qualifying, der Leclerc macht sie im Rennen. Auch Lando Norris ist dieses Jahr so ein Stück weit geerdet worden wieder. Ne? Gerade mit Oscar Piastri, der hat einen starken Teamkollegen gehabt, der als Rookie auch Höhen und Tiefen hatte, aber bei seinen Höhen im ersten Jahr ziemlich gut ausgesehen hat und Lando Norris wiederum eher schlecht im Vergleich. Also das sind schon so ein paar, wo wir gesagt haben, hey Freunde, schaut mal drauf, die werden ganz groß die nächste Zeit, die haben dieses Jahr ein bisschen stolpern müssen.
Ein Mann hat Abschied genommen, The Voice, an diesem Wochenende. Und das war Franz Tost, der sich endgültig verabschiedet hat, mit einem ordentlichen Ergebnis für Yuki Tsunoda, wie ich finde, der sich nochmal gut gezeigt hat. Inwieweit wird er fehlen oder ist die Nachfolge beim Team AlphaTauri wunderbar geregelt?
Die Nachfolgeregelung ist, glaube ich, in guten Händen. Das kann durchaus funktionieren. Aber Franz Tost ist insofern nicht zu ersetzen, weil er tatsächlich ja ein Mann mit kompletter Formel 1 oder Motorsportleidenschaft war und dann auch noch eine große Disziplin an den Tag gelegt hat. Absolutes Arbeitstier der Tiroler. Er war, und das ist jetzt nicht nur so ein Spruch, aber das ist tatsächlich so, er war immer morgens der Erste, der das Licht angemacht hat in Faenza und abends war er der Letzte, der das Licht abgedreht hat. Das wird fehlen, auch wegen der Sprüche. Ist ja der tatsächlich beim Aufstieg von Sebastian Vettel und Max Verstappen mitgeholfen hat. War immer schon, auch schon vor seiner Zeit in der Formel 1, einer, der sich sehr gut um Talente gekümmert hat. Hat ja ein Sportpsychologie-Studium absolviert. Ich habe seine Doktorarbeit, ist mir vor 2-3 Wochen beim Umräumen wieder mal in die Hand gefallen. Hervorragend, also wirklich sehr lesenswert. Der kennt sich wirklich aus und hat sich immer um junge Leute außergewöhnlich intensiv gekümmert und hat da ja auch viele Erfolge gehabt. Dass jetzt am Ende tatsächlich das bei AlphaTauri nicht so richtig funktioniert, hat viele Gründe. Vielleicht mit 16 Jahren war er eventuell auch ein bisschen zu lang da Team Principal, Teamchef, und sowas nutzt sich vielleicht auch ein bisschen ab. Schwer zu sagen, da bin ich zu weit außenständig. Aber klar ist, er ist ein wahrer Pensionist. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass er ganz ohne Motorsport auskommt. Das glaube ich nicht.
Ja, und dieses Team betreffend vielleicht die Abschlussfrage für diese Woche. Wir werden auch in den nächsten Wochen noch Themen zur Formel 1 finden. Aber Stefan Ehlen, der Flurfunk in der Formel 1, wie dieses Team im kommenden Jahr heißen wird, sagt im Moment was?
Alles möglich. Von es steigen zwei amerikanische Sponsoren ein, große amerikanische Sponsoren, die dann Einfluss nehmen könnten auf den Teamnamen. Zum Beispiel wird, glaube ich, gerade spekuliert, dass es heißen könnte Sponsor, Racing Bulls Sponsor, also in Anführungszeichen. Und das Lustige wäre dann, dass Red Bull im Singular zwei rote Bullen auf dem Teamlogo hätte und AlphaTauri würde dann Racing Bulls heißen mit nur einem Bullen auf dem Teamlogo. Also das sind so Sachen, die gerade rumgegeistert sind, so in Verbindung mit, können die etwa nicht zählen? Und es ist halt momentan noch ein bisschen unklar, in welche Richtung das geht. Ich glaube, aktuell heißt auch, ja, wenn dann die amerikanischen Sponsoren kommen, das sollen sich so um Finanzdienstleister oder Finanzunternehmen handeln, dann könnte es auch sein, dass es in Richtung traditionellen US-amerikanischen Farben geht, sprich Weiß oder Silber plus Blau. Also ähnliche Farben hatte AlphaTauri / Toro Rosso ja auch schon mal in der Vergangenheit. Mhm. Und das hätte für mich dann zum Beispiel wieder ein bisschen Charme, wenn man sagt, man greift da so auf traditionelle Farben zurück. Also ähnlich wie Ferrari halt rot fährt, weil rot war früher die italienische Farbe. Oder wie Aston Martin halt grün fährt, weil grün war British Racing Green. So wäre das natürlich eine coole Geschichte, wenn es da einen US-amerikanischen Anstrich kriegen würde durch die Sponsoren. Wenngleich das Team an sich Stand jetzt immer noch italienisch bleibt. Aber Noch wissen wir es nicht, aber in aller Kürze gibt es dann die offizielle Nennliste bei der FIA. Der Weltverband veröffentlicht die inklusive aller Sponsoren und dann erfahren wir zum Beispiel auch, wie Alfa Romeo nächstes Jahr heißt. Alfa Romeo war ja der Titelsponsor bei Sauber. Alfa Romeo steigt aus. Das heißt, es ist auch offen, wie dieses Team dann nächstes Jahr heißt. Nur so viel
Audi ist klar. Noch nicht.
Genau, nur so viel ist klar. Audi wird's noch nicht. Die kommen wirklich erst 2026 dann dazu, auch wenn die natürlich jetzt schon im Hintergrund mitmischen. Aber auf dem Auto, im Teamnamen und so, da taucht Audi noch nicht auf.
Spannende Geschichte. Und das heißt aber, Boss ist raus, der Voice, oder ist Boss noch ein Außenseiter?
Ich glaube, dass die noch Außenseiterposition haben. Man hat sich ganz offenbar nicht geeinigt. Das war so ein bisschen, hat sich den Eindruck am Ende, das ist schon relativ weit gediegen. Es war so ein bisschen wie die Verbindung Red Bull und Porsche. Da war man ja auch schon eigentlich relativ weit. Und dann am Ende hat es an einigen wenigen, aber entscheidenden Details gehakt. Und so ein bisschen höre ich, was hier aus Metzingen, das ist ja ganz in der Nähe von Tübingen, höre ich, dass es ähnlich gewesen ist, dass es zwei, drei Detailfragen gab, um die sich alles drehte. Und da hat man nicht zusammengefunden. Denn auch dort ging es um richtig viel Geld. Man wollte das richtig professionell machen. Muss ja sagen, dass Boss eben auch schon seit Jahrzehnten immer wieder Co-Sponsor war, zum Beispiel in der Volksära bei McLaren, als Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna dort gefahren sind, waren die immer auf den Autos auch drauf und auf den Fahreranzügen. Also Jahrzehnte Motorsport und einfach nur bei einem Team einsteigen, um da hinterher zu fahren, hat die auch nicht interessiert. Also Außenseiterchance, ich glaube, man redet noch miteinander, aber sieht nicht sehr danach aus, dass das was wird.
Wir sind gespannt und werden, wie gesagt, auch in den kommenden Wochen sicherlich Formel-1-Themen finden. Für diese Woche war es das jetzt. Danke, Stefan Ehlen, danke, The Voice. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 638.
Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 638, es geht weiter mit dem alpinen Skisport. Zurück aus den USA, ich weiß gar nicht, wo genau er war, aber vielleicht verrät er es uns. Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst vom SED. Servus, Tom.
Servus, und ich war in San Francisco, Oakland, Sacramento und in Inverness, wenn euch das was sagt.
Letzteres weniger, aber die ersteren natürlich schon. Und uns, wenn das uns was sagt, dann ist ebenfalls angesprochen Roman Stelzl. Servus, Roman.
Servus, hallo.
Ich möchte nur wenige Worte zum Frauenslalom verlieren in Killington und zum Riesenslalom genau überhaupt kein Wort. Aber Roman, du warst nach dem Ausscheiden von Petra Kvitova vor zwei Wochen in Levi. Du warst jetzt nicht so, ich war fast euphorisch, weil ich gesagt habe, die Kvitova fährt so gut. Sie ist überlegen im Slalom und wird im Grunde genommen schwer zu packen sein. Und du hast damals
Ja, bitte. Darf ich kurz eingreifen?
Ja, greif ein.
Glohova, nicht Kvitova. Ja. Du bist nur beim Tennis, Sir.
Was habe ich gesagt? Habe ich Kvitova gesagt?
Ja, Kvitova,
mach was.
Ja, Peter.
Kat. Da kommt wieder deine wahre Leidenschaft.
Ja, Entschuldigung. Ja, passt, ist ja gut.
Aber macht ja nichts.
Aber Petra stimmt zumindest. Ja, bitte, Entschuldigung.
Nein, Petra stimmt zumindest. Das lasse ich natürlich auch trennen. Roman, du hast da irgendwie schon gesagt, naja, das ist kein gutes Zeichen gewesen, dass die da einfadelt. Jetzt ist sie unter Anführungszeichen nur Zweite geworden. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Schiffrin das runterbringt. Warst du auch überrascht, dass die Schiffrin das dann wirklich gewinnt? Weil wir wissen ja von Michaela Schiffrin, so großartig sie ist, aber die zweiten Durchgänge sind manchmal ein bisschen shaky.
Ja, hat mich auch gewundert, ja. Also gewundert unter Anführungszeichen, ich meine, es ist ja ihr Hang, gell? Also das ist ja, also wenn es nicht dort gut fährt, dann, also muss man sagen, es ist ja, ich glaube, da ist ja, schlag mich tot, der Tom war es vielleicht besser, glaube ich, fünfmal Blöcher war Zweite und fünfmal Schiffrin Erste, wenn ich jetzt richtig bin, gell. Also das ist ja eh immer so ihrs gewesen. Hat mich aber auch überrascht, weil wie du schon sagst, also diese Konstanz, ist mir ein bisschen, oder diesen Hunger, diese Angriffslustigkeit momentan bei ihr, ja, mein, fehlt vielleicht ein bisschen, ist vermessen zu sagen, gell, weil es hat ja 90 Siege schon inzwischen, insgesamt. Aber hat mich auch mehr überrascht, ja. Also ich hätte mir auch mehr gedacht, dass das die,
dass die Blöhofer mehr runterbringt. Mhm. Aber hatte auch ihre Probleme, ja. Hatte eben auch wieder ihre Probleme. Das, was du angesprochen hast, ist ja der Einfädler im zweiten Levi-Slalom, wo sie eigentlich hätte ja mit wahrscheinlich mit einem Skier noch die letzten Meter fahren hätte können, gell? Und hätte gewonnen. Verdiente Siegerin, perfekte Siegerin, ehrlich gesagt, muss man fast bei dieser richtig coolen Kulisse, muss ja. man ja sagen. Also nachdem ich das Wochenende auch damit verbracht habe, in Ruka Skispringen zu schauen, unter anderem, und nordische Kombination, also es ist ja trist. Also der Eurosport hat ja, ich weiß nicht, ob das Eurosport extra war, jetzt einen kurzen Exkurs ins Nordische, aber die sind ja dann, oder war es Eurosport? Ich glaube schon, weil haben sie irgendwie noch dann geredet und haben so diese Kulisse gefilmt, diese Siegerehrung, wo der Kraft, ich glaube der zweite Sieg war es, von oben gefilmt ist das Aufbauen, die Siegerehrung. Also ich glaube, das war so dieser so ein Bild, das sie einblenden und da war ja nichts. Da war ich hab gesagt, das kann nicht sein. Und dann haben sie Siegerehrung aufgebaut. Selbst wenn sie das Stadion fluchtartig verlassen hätten, die Zuschauer, wir hätten noch jemand da sein müssen, gell? Weil das, also nur so viel, also war Killington ein sehr feiner, eine richtig coole Kulisse einfach. Da merkt man, da ist also ein bisschen Skibegeisterung, viel Schiffenbegeisterung, in der Gegend vor allem, und insofern die richtige Siegerin, verdiente Siegerin, also.
Ja, und
Tom? Diese Überlegenheit fehlt natürlich, aber bitte.
Ja. Ich find's übrigens bemerkenswert, wenn man darüber spricht, shaky ein bisschen. Ich meine, Schifrin steht da natürlich auch unter Druck. Das muss man auch mal dazu sagen. Das ist ihr Heimrennen. Das sind, keine Ahnung, 15.000, 18.000 oder so sind da, glaube ich, immer. Und da dreht sich alles um sie und jeder erwartet, dass sie dieses Rennen gewinnt. Also da muss ich schon sagen, also was die da an dem Wochenende ja auch alles mitmacht, Autogrammstunden und hast du nicht gesehen. Also das ist schon alle Ehren wert, wenn sie das da zweimal souverän rund, also gut, ein bisschen shaky, aber wenn sie es dann trotzdem zweimal mit Bestzeit runterbringen, ja, kann man, finde ich, wenig sagen. Ne?
Ja, ich mäkle ja eh nicht und ich möchte ja auch Lena Dürr feiern, Tom. Weil die Lena, ich meine, du kannst auf den schlechtestenfalls vierten Platz mittlerweile wetten, oder? Also sie ist da voll dabei bei Kvitova, bei Vlhova und bei Schifrin ist die Lena voll dabei und hat fast, finde ich, Wendy Holdener so ein bisschen als dritte Kraft abgelöst endgültig.
Ja, das kann man schon so sagen. Ich meine, wir hatten es ja schon beim letzten Mal, dass sie halt jederzeit in der Lage ist, mindestens ums Podium mitzufahren. Und wenn sie diesen zweiten Lauf nicht so komplett verhunzt, wo sie ja fast 1,4 Sekunden Rückstand auf die Schifrin hat, ich glaube, es war irgendwie 26. Laufzeit nur, also wenn sie den nicht so verhunzt, dann steht sie auf jeden Fall wieder auf dem Podest. Ob sie an die Vlhova und an die Schifrin hinkommt, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Das ist schon relativ, der Abstand zwischen 2 und 3 ist ja schon relativ groß, mehr als eine Sekunde zwischen Vlhova und Holdener. Aber um zu Lena Dürr zurückzukommen, also ja, also wenn sie diesen Bolzen da nicht reinhaut, steht sie auf dem Podest und ja, ist mit Sicherheit mindestens dritte Kraft, ja.
So, es geht weiter, endlich.
Gebe ich dir recht.
Endlich erst der Speed-Wettbewerb bei den Männern und bei den Frauen auch, wenn ich richtig geschaut habe, aber die Frauen hatten auch noch keinen, will ich damit sagen. Roman Beaver Creek, eine klassische Strecke, eigentlich ganz früh im Jahr. Jetzt interessiert mich am meisten ein absolutes Randthema. Aber was macht der Sportskamerad Johannes Strolz bei den Abfahrern? Will er sich auf eine Weltmeisterschaft in der Kombination vorbereiten, die es in diesem Jahr nicht geben wird? Also beim Blackie sehe ich es ja. Okay, der möchte, hast du mir gesagt, alle 43 Rennen fahren. Aber was zum Henker macht Johannes Strolz bei den Abfahrern?
Na ja, du, nachdem der Tom so fein Kvitova reingrutscht hat, was ich jetzt nonchalant umgangen wäre, die Framland fand es vor Riesentolle für die Damen, gell, das Wochenende, aber gar nicht tragisch. Johannes Strolz hat schon länger das Projekt, dass er da Speed mitfahrt. Ja, ich schätze mal in erster Linie, oder bin mir sicher in erster Linie, mal zum Selbstvertrauen sammeln, weil das im Slalom ist das Selbstvertrauen ja sehr weit unten, das ist unterirdisch eigentlich schon. Mhm. Also nachdem es jetzt auch wieder in Gurgel nicht hingehauen hat, gell, und ich meine, er hat ja richtig darauf hingearbeitet. Und jetzt wieder ausgeschieden. Also das ist schon auf jeden Fall so, dass er da jetzt, abgesehen davon, dass er ein bisschen mehr Palette aufstellen soll, so wie viele ja im Speed, ein bisschen die Palette, sagen wir mal so, im Speed, im österreichischen Speed-Team ist Platz. Also das ist erfüllt ein Marco Schwarz nicht, weil der ist einfach, also der ist kein Füller, kein Füllstoff, sondern der wird wirklich der richtige an Siegernwerter, Podestanwerter auch bei Abfahrten, so vor allem wie in Beaver Creek, die jetzt, also dem Vernehmen nach, ich bin nicht vor Ort,
aber dem Vernehmen nach ja auch einfach sein soll, dadurch, dass das Team Neuschnee gefallen ist. Mhm. Und dadurch, dass sie einfacher ist, wird wahrscheinlich an Alexander Omokilde wahrscheinlich alle drei Rennen gewinnen, weil weil das genau seins ist, muss man ehrlich sagen. Also da kommt der, solange es nicht so, solange es so ruppig ist, wie die Birds of Prey ja gerne ist, gibt es wenig Spielraum zwischen die Guten, und die, was halt danach folgen, muss man sagen, noch viel Spielraum gibt. Darum glaube ich, dass der Kilde das der Triple-Pack macht, vielleicht auch nicht, gell? Aber auch Markus Schwarz hat da sicher seine Chancen, dann dahinter einfach auch eine gute Leistung zu zeigen, gell? Weil da muss die Überwindung dadurch, dass es so wie es jetzt aktuell ist, man sieht eh das Training, wie es dann weitergeht, wenig Überwindung fordert. Glaube ich, dass er da auch aufzeigen kann. Und auch Johannes Strolz, aber das ist halt ein Projekt einfach zum Selbstvertrauen sammeln. Ja, und natürlich auch mit dem Hintergrund, dass er dann ein Kombi noch mitfahren kann. Ich weiß nicht mehr, Salbach, glaube ich, tragt keine Kombi mehr aus. Das war dann eine Team-Kombination, oder? Wenn ich jetzt richtig bin. Also es gibt diese Alpine-Kombination ja nicht mehr, sondern es wird jetzt eine Team-Kombination. Und ehrlich gesagt, Olympia, da muss man der Tom jetzt helfen. Ich weiß gar nicht mehr, ob da die Alpine-Kombination dabei ist. Da ist auch schon die Team-Kombi, glaube ich, gell?
Da ist, glaube ich, noch gar nichts im Moment. Also soweit ich weiß, sind die beide, haben sie erstmal alles rausgenommen. Also es gibt keinen Teamwettbewerb, Teamkombi wäre mir jetzt neu, dass sie die reintun. Also das ist alles ein bisschen, noch ein bisschen in der Schwebe. Also die wollten ja das Programm reduzieren.
Was ist bei der WM, was ist ein bisschen besser, da wollten sie auf jeden Fall die Parallelrennen wegtun und diese Teamkombination dazu tun, weil das halt ein bisschen, also eben der beste Abfahrer und der beste Slalomfahrer einer Nation, was ja auch ja leider kläglich gescheitert ist, dadurch, dass die FIS irgendwann draufgekommen ist. Ich meine, es gibt sehr gute Fahrer, die einfach keinen anderen von einer anderen Nation haben. Hm. Und dadurch auch McGinnis von mir aus für Griechenland, der hat einfach keinen Abfahrer. Und dadurch um die 100 Punkte betrogen sind. Und dadurch ist das jetzt einmal, glaube ich mal, nur momentan ad acta gelegt. Ich hätte es ja vielleicht, wäre es eine Möglichkeit gewesen, einfach ein Mixteam zu machen. Finde ich ja keine schlechte Idee, gell? Also die Solisten sollen sich dann einfach als Mixteam zusammenstellen. Also einen guten Abfahrer und einen guten Slalomfahrer von verschiedenen Nationen. Ja. Aber kurz und gut, Johannes Strolz, ich bin gespannt. Was er braucht, ist Selbstvertrauen.
Ja, aber das von uns.
Also was übrigens, also was Olympia übrigens angeht, also um das nochmal zu sagen, also die alpine Kombination ist raus, also der Teamwettbewerb ist raus, Entschuldigung, der Teamwettbewerb also fällt raus bei Olympia, die Kombi steht irgendwie auf der Kippe, also das war so jetzt der letzte Stand ein bisschen. Wie gesagt, die soll dann ja als dieser komische Teamwettbewerb ausgetragen werden, wobei ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass es ein grober Unfug ist, dieses Parallelrennen rauszunehmen oder zumindestens den Teamwettbewerb als Parallelevent rauszunehmen, weil das einfach, also zumindestens die Erfahrung aus Deutschland zeigt, dass das die Leute schon interessiert. Also das hat immer relativ gute Einschaltquoten, es ist überschaubar, es geht schnell vorbei und die Deutschen sind sowas von gut, ja klar. Nein, es ist ein Mannschaftswettbewerb und ich finde, es ist halt überschaubar, weil du halt immer siehst, gut, bei 2 gegen 2, wer dann am Schluss natürlich eingeblendet, wer gewonnen hat, aber du siehst halt immer, wer vorne ist. Und das, finde ich, fehlt halt im alpinen Skirennsport manchmal schon, dass du halt als laienhafter Zuschauer oder selbst als weitergebildeter Skiexperte nicht immer weiß, wer jetzt gerade der Schnellste wo ist. Und das siehst du es halt einfach. Da fährt einer gegen den anderen oder eine gegen die andere und im Ziel ist eine vorn. Und dann weißt du, die hat jetzt gewonnen. Das, aber gut. Ich bin nicht
alleine. Aber siehst du was? Aber das ist wirklich der letzte Reingreitscher jetzt noch. Aber sie war aus Gesprächen mit Markus Waldner, diese Teamkombination sollte da im Weltcup eingesetzt werden als Evaluierung für Olympia. Und der Plan war ganz klar damals, dass diese Teamkombination zu Olympia kommt. Aber das ist leider schon letzter Winter und aktuell ist jetzt die Teamkombination in einem schlechten Licht und ich habe mich leider auch nicht mehr weiter dahingehend erkundigt. Aber ja, ursprünglich sollte 2026 der Bewerb kommen, ja.
Ja, und ursprünglich wollten sie es ja auch haben für Kitzbühel zum ersten Testlauf. Also im ersten Draft für den Weltcup-Kalender der jetzt laufenden Saison war ja diese Teamkombination für Kitzbühel vorgesehen.
Genau.
Aber gut.
Busch, ich rufe mal bei Petra Kvitova an, vielleicht kann sie mir weiterhelfen. in dieser Hinsicht.
Schau, dass nicht versehentlich die Blöcher aber anrufst.
Ja, nein, das will ich auf keinen Fall. Ja. Tom, wenn jetzt Roman uns erzählt, dass Beaver Creek, wo ja schon viele ganz, ganz grausliche Stürze passiert sind, unter anderem auch einer von Thomas Dresen, wenn uns Roman jetzt erzählt, dass Beaver Creek rechtschaffen einfach ist und dass wir also unsere Kohle auf Alexander Armott-Kilde setzen sollten, was bedeutet das eine einfache Strecke für eben jenen Thomas Dresen? Ich glaube, beim ersten Training Andy Sander hat sich ganz gut gezeigt, aber was bedeutet eine einfache Strecke für Thomas Dresen aus deiner Sicht? Oder eine relativ einfach zu bewältigende Strecke, so rum.
Ich weiß nicht, ob das einfach ist. Also ich glaube, man vertut sich da.
Ich habe das nur von den Trainer. Ich habe das von den Trainern gehört. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich die ganzen Audio-Files gehört habe, aber da hat es eben geheißen, dass es durch den Neuschnee nicht mehr so ruppig ist, wie es halt normalerweise ist. Und dadurch also ein bisschen sanfter sein soll. Aber wir wissen ja auch aus Erfahrung, dass ich das mit manchen Trainings legen soll. Aber der Neuschnee war einfach zu viel. Aber schauen wir mal.
Ja, nee, wie gesagt, da geht's halt am Anfang relativ lange, relativ einfach dahin, das stimmt schon, aber danach wird es schon herausfordernd. Und um die Frage jetzt zu beantworten, ja, also ich finde, dass der Kollege Dresen ein bisschen so eine Wundertüte gerade ist. Also ich weiß nicht, ob er sich selber einschätzen kann, wo er ungefähr steht. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer. Ich halte mich immer ein bisschen so gedanklich an dem fest, was man von ihm so ein bisschen weiß, nämlich dass er im ersten Training meistens die ganze Sache ein bisschen besichtigt und sich dann ausmalt, wo er dann bei den folgenden Abfahrten oder beziehungsweise dann im Rennen halt schnell sein will oder was er da tun muss. Also insofern, ja, also ja, der Sturz ist jetzt 5 Jahre her. Er ist da auch schon gut gefahren oder auch sehr gut gefahren im Beaver Creek. Ja, also ich hoffe mal, dass er auch das, was er vor der Saison gesagt hat, nämlich dass er schon weiß, dass in seinem Körper nicht mehr so viel drinsteckt und er deswegen haushalten muss und er sich deswegen ganz genau überlegen muss, wann er wo schnell fährt, dass er das dann eben im Rennen umsetzt. Ich meine, das ist schon ein ziemlich heftiges Programm natürlich jetzt da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt. Ich sag ein bisschen Wundertüte. Hoffe natürlich, dass die Wundertüte mit einer großen Überraschung öffnet, gell? Aber so ganz gewiss war es halt auch nicht.
That's why they play the games or that's why they race the races. Ich habe noch die Rausschmeißerfrage, Roman, und ich weiß, diese Frage könntest du auch mit einem 16-minütigen Monolog beantworten, aber... Du stoppst mit. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung Montag.
Du musst erst so viel ausschneiden von der Kvitova.
Ja, das steht, das lasse ich drinnen, das lasse ich knallhart drinnen, weil ich liebe Petra Kvitova. Viel mehr als Petra Vlhová übrigens. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung ein sehr interessantes Interview gelesen mit dem Cheftechniker oder Chefwachsmenschen, wie auch immer, des deutschen Biathlon-Teams. Die Biathleten, die Deutschen, sehr, sehr gut am vergangenen Wochenende in Östersund. Und der meinte, das Verbot von Fluor im Skibelag, die Idee wäre gewesen, dass die schwachen Nationen da näher rankommen, weil eben es dann einfacher wäre, die Skier gut zu präparieren. Aber dieser Cheftechniker sagt wiederum, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Leute, die Nationen, die viel Kohle haben, können viel mehr investieren, um jetzt alternative Wege zu finden. Kann man im alpinen Skiweltcup schon ein ähnliches Resümee ziehen, dass eben die Nationen, die sowieso viel Kohle haben wie die Österreicher, durch dieses Verbot von Fluor vielleicht noch zusätzlich einen Vorteil bekommen?
Auf jeden Fall. Das hat jetzt auch weniger mit den Nationen zu tun, so ehrlich muss man sein, gell. Das hat mehr mit den Skifirmen zu tun, weil in Wahrheit die was wirklich forschen und was wirklich gefordert sind die Skifirmen. Natürlich haben sie der ÖSV und Swiss Ski und was auch immer, haben ihre eigenen Techniker oder Ingenieure, die jetzt halt auch vorneweg da mitforschen. Aber prinzipiell geht es einmal allen voran um die Skifirmen. Aber zweiter Schritt dann ist auf jeden Fall so, dass die einfach richtig coole Alternativen haben. Mhm. Ist natürlich jetzt immer die Frage, inwiefern man da einfach mit verdeckten Karten spielt. Natürlich hat jeder gesagt, im Herbst, der, wo das aufkommen ist, haben alle gesagt, du, kein Problem, die hatten 2 Jahre Vorlaufzeit, die es ja gegeben hat. Also es war jetzt natürlich viel Schockmoment, aber muss man ja ehrlich sagen,
rechten Fuß hat es ja 2 Jahre vorbereitet und es ist dann immer langsam hingeführt. Das Wurden hat natürlich wahrscheinlich dann zu wenig mediales Interesse gehabt. Auf jeden Fall ist jetzt Bonn wie eine Bombe, mediale Bombe gekommen. Mhm. Oder wenn man sie umgehört hat, also bei den Experten, also die internen, dann ist mal erstens mal der Schock natürlich, man hält den Ball natürlich auch flach, weil man sagt jetzt nicht, oh, puh, okay, wir haben da keine Lösung und die anderen denken sich, haha, sondern da wird natürlich schon ein bisschen Psychospielchen gemacht und alle sagen, okay, wir haben schon eine Lösung. In Wahrheit haben sie aber eine Lösung. Und die großen Nationen, der ÖSV, der diese, glaube ich, 30.000 Euro kostet so eine Maschine, der gleich mal einige davon, ich sage jetzt mal 20, ich weiß nicht, ob so viele waren, auf jeden Fall, oder 20.000 Euro, auf jeden Fall hat die mal großes Arsenal angeschafft für diese Maschinen, diese Infrarot, also diese Flur scannen, dieses Scanning machen, also die waren schon richtig vorbereitet und auch diese Technikfirmen, die da ja vor allem in einer großen, wo große Kohle ist, gell, also Swiss, die hat glaube ich 6 Millionen Euro Budget, 60 Millionen Euro Jahresbudget, also die haben auch richtig, also ich, ist nur aus dem Gedächtnis ausgesprochen. Also da geht schon richtig was, gell? Und das glaube ich schon, dass die mit ihren Methoden, was sie da arbeiten können, sicher eine Alternative finden, ja. Also glaube ich mehr im Alpinen, weil es da wahrscheinlich da mehr Kohle dahinter ist, wo es dann wirklich dann aufforschen können, gell? Also dann ja. Aber natürlich zieht sich die Palette durch, also die ganzen Chefwachsler unter Anführungszeichen. Die sind ja nicht nur für den Alpinen zuständig in einem Verband, sondern die natürlich wird es dann für alle angewendet, wenn man ein goldenes Prinzip hat. Gell. Aber ich glaube, du hast vollkommen recht, dass das so sein könnte, dass die großen Nationen, beziehungsweise den, was du zitiert hast, so sein könnte, dass die großen Nationen davon profitieren. Ja. Mhm. Hätte man ja schon gesehen, ja.
Dieter Bartsch, ehrlich
muss man sein, gell.
Tom, erinnerst du dich an Dieter Bartsch? Den ehemaligen österreichischen Cheftrainer, der den Schweizern, ich war glaube ich 1987 in Crans-Montana, ein Wunderwachs unterstellt hat. Und deshalb sind wir Österreicher hinten nachgefahren.
Dieter Bartsch. Dietmar Bartsch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Politiker der linken Partei in Deutschland.
Na, wie hieß der Bartsch? Na, hieß der Bartsch, der hieß schon Dieter Bartsch, oder? Ich glaube, er hieß Dieter mit Vornamen. Also ich mach's jetzt.
Boah,
ich bin heute so oft daneben gelegen, dass ich mich jetzt nach Ende dieser Aufnahme sofort zu Fuß auf den Weg nach Ruka mache, mich dort in den Zielraum stelle und warte, bis Stefan Kraft im kommenden Jahr wieder gewinnt. Und wenn dann diese totale Kompe Eurosport, werde ich winken und so, dass mich der Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung auch erkennt. Übrigens, Roman und
Tom. Ja, dann nimm deinen Fanclub auch mit. Ja. Dann sind mehr Leute.
Ja, dann bin ich schon zwei.
Der Cheftrainer hieß übrigens Dieter Bartsch.
Ja, sag ich doch.
Ja, du hast Dietmar schon wieder gesagt. Du.
Ja.
Na gut. Naja. Wir spulen zurück und überprüfen es nochmal.
Bitte, das machen wir. Kurze Pause. Übrigens, Tom und Roman haben sich auch verdient gemacht um das Sportradar 360 Magazin. Jetzt bestellen. Steilpass@sportradar360.de. Pause!
Guten Morgen, Matthias Eck zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 638 geht weiter mit der National Basketball Association. Das heißt für uns in dieser Woche Sepp Dumitru, der NBA-Chefkoch. Servus, Sepp.
Hallo, Jens.
Mich haben mal wieder meine Schüler auf was hingewiesen. Dann sagen sie mir also, Mark Cuban verkauft die Dallas Mavericks. Das A wusste ich nicht. Und dann lese ich die entsprechende Meldung im Sportinformationsdienst, Sepp. Und ich weiß gar nicht, was mich mehr geschockt hat. Was heißt geschockt? Es ist mir im Grundsätzlich fast Wurst. Aber dass dieser Umstand tatsächlich eintreten wird, vielleicht sogar noch vor Jahresende, dass die Dallas Mavericks den Besitzer oder die Besitzer wechseln. Aber was mich fast mehr irritiert hat, war, hättest du from the top of your head gewusst, dass Mark Cuban, der ewig Jugendliche, schon 65 Jahre alt ist?
Ja, er wirkt tatsächlich um einiges jünger, als er wirklich ist. Aber mich hat mehr geschockt, dass nicht nur die Dallas Mavericks verkauft wurden, sondern auch davor Shark Tank hat er auch verlassen. Also seine ganzen Business-Angelegenheiten so ein bisschen umgewandelt in letzter Zeit und natürlich fragt sich jetzt jeder, was ist der nächste Schritt für Mark, ne? Also das sind ja schon zwei monströse Teile seiner Identität gewesen, sowohl Shark Tank, diese Sendung in den USA, als auch die Dallas Mavericks. Man konnte sich kaum vorstellen, dass man die Dallas Mavericks mal ohne Mark Cuban kennt. Tatsächlich scheint es aber so zu sein, dass er wohl die Entscheidungshoheit über die Dallas Mavericks, alles was das Sportliche anbelangt etc., dass er die beibehält. Und das ist dann natürlich ein sehr, sehr süßer Deal für Mark und wahrscheinlich auch für die Mavs, die unter seiner Ägide natürlich die größten Erfolge ihrer Franchise-Geschichte errungen haben. Ich glaube, es geht um die Ausrichtung der Mavs für die Zukunft. Wie gesagt, das ist noch nicht alles ans Tageslicht getreten, was da alles passieren soll, aber es geht wohl darum, dass diese Besitzer des Sands Casinos, Las Vegas Sands, das sind ja die Leute, die oder die Familie, die da Mark Cuban 3,5 Milliarden Dollar deportiert für die Mavs angeboten haben sollen, um dann eben auch eine neue Arena und ein Entertainment-Zentrum im Casino-Style in Dallas selbst neu zu errichten. Also ich glaube, da geht es dann auch um Größenordnungen, die selbst für einen Mark Cuban, einen Milliardär, ich glaube, in ein bisschen zu hohen Sphären dann passieren. Und wenn er natürlich dann sich ausbezahlen lassen kann und trotzdem die Entscheidungshoheit über die Mavs behalten kann, also da sagen alle ausschließlich, das ist natürlich ein unglaublich süßer Deal. Zum einen, weil man dadurch garantiert, dass man die Kontinuität beibehält, was das Sportliche für die Mavs anbelangt, die Führung etc. Auch wenn natürlich nicht alles gut war in Dallas. Ja, man erinnere sich an die Kontroversen, was hinter den Kulissen, toxisches Arbeitsumfeld etc. Da gab es ja schon einiges an Skandälchen auch. Aber fürs Sportliche ist es natürlich besser, wenn man mit dem Mann weitermacht, der das alles, sag ich mal, in ganz andere Bahn gelenkt hat als zu Beginn der Franchise-Historie der Dallas Mavericks. Und dann mal schauen, wie das dann mit der neuen Arena und so weiter in Zukunft dann weitergehen wird.
Ja, so jetzt, wer sich erinnern kann, vor ein paar Jahren, Steve Ballmer, als er die LA Clippers gekauft hat, da korrigiere mich bitte, Sepp, aber ich meine, er hätte 2 Milliarden dafür bezahlen müssen. Das war ja dann auch mehr der notgedrungene Zwangsverkauf der Clippers. Jetzt sind wir hier bei 3,5 Millionen. Ich habe mit meinen Schülern auch so ein bisschen gerätselt. Also ich glaube, die wertvollste Franchise im US-amerikanischen Sport müssten mit allem, was dazugehört, nach wie vor die New York Yankees sein. Ist mal meine Vermutung. Danach würde ich die Dallas Cowboys möglicherweise einordnen. Da bin ich mir schon nicht mehr ganz sicher. Deiner gepflegten Schätzung nach, wer ist denn die wertvollste Franchise in der NBA? Sind es die Lakers oder, Achtung, Außenseiter-Tipp, weil eben großer Market und idiotischer Besitzer, sind es vielleicht trotzdem die New York Knicks?
Das ist korrekt. Also Knicks knapp vor den Warriors und Lakers. Das sind die drei besten. Ja, die Golden State Warriors. Ja, die Warriors unter dieser Lakop und Gruber Führung von einem der miesesten Teams in allen 4 Profisportarten, die nimmt man ja immer zusammen, zu einer der wertvollsten Franchises emporgestiegen. Natürlich bedingt durch die Erfolge, aber auch bedingt durch all das, was man da innerhalb der Stadt und der Gemeinde und der Umzug dann von Oakland nach San Francisco, das hat ja alles so mit seine Gründe gehabt. Und klar, Steph Curry, der anhaltende Erfolg jetzt seit ja was 10 Jahren sind sie eines der Top-Teams der NBA. Also da wird schon auf allen Ebenen unglaublich gute Arbeit geleistet. Jens, als ich das letzte Mal gecheckt hatte, die besten oder die wertvollsten Sportsteams waren allesamt NFL-Teams. Ich glaube, die Cowboys 1 und dann okay. Patriots, Giants, Yankees, Knicks, die sind dann alle auch oben mit dabei, weil, genauso wie du sagst, New York als Markt ist es natürlich unschlagbar. Aber ich glaube, von den Top 10 sind wie gesagt 2, 3 aus der NBA, Lakers, Warriors und Knicks und dann der Rest alles NFL plus eben die New York Yankees. Aber klar, mit diesen Preisen, die dann in immer höhere Sphären und so schießen, da muss man sich dran gewöhnen. Also auch die Minnesota Timberwolves, die vor kurzem verkauft wurden an eine Investorengruppe, die davor die Milwaukee Bucks und all diese Teams, die dann jetzt über die Ladentheke gehen, die also unter 3 Milliarden brauchst du da gar nicht zum Telefon zu greifen. Also wir sind jetzt schon lange in diesen Sphären, 3 Milliarden, 4 Milliarden, 5 Milliarden mindestens. Die Warteliste in der NBA selbst ist angeblich, wenn man Gerüchten glauben schenken darf, mindestens 100, 200 Namen lang. Und das schließt die ganzen Interessenten aus Nahost und aus diesen Ländern nicht mal mit ein. Ne? Also da ist die NBA nach wie vor ganz strikt und sagt, es wird nicht an irgendwelche Investoren ohne Verbindungen in die USA verkauft, aber wer weiß, wie das läuft, ne? Nachdem man jetzt hier mit Abu Dhabi und diesen Games und so expandiert hat. Euroleague-Team auch mittlerweile verkauft worden, oder da soll jetzt ein Team dann entstehen, und ich sag mal, wo das Geld ist, da ist dann auch natürlich das Interesse dieser großen Ligen, NBA mit eingeschlossen. Und deswegen, also günstiger wird es nicht mehr. Also 3-4 Milliarden, wer so ein bisschen Kleingeld auf der hohen Kante hat, könnte sich dann natürlich als Interessent bei der NBA melden, die hören da gerne zu.
Ich habe gerade mein Telefon wieder weggelegt, 2,5 hätte ich noch jetzt hier in Cash liegen, aber bei 3 wird es mir dann zu viel. Jetzt hast du den
Kannst du vielleicht schauen, Seattle Sonics oder Las Vegas, wenn da vielleicht Teams, weiß ich, vielleicht kannst du dich zusammenschließen mit irgendjemandem.
Ich schau mal, wir machen eine kleine Sammlung. Jetzt hast du den Milwaukee Bucks erwähnt. Ich meine, einen Tweet von dir gesehen zu haben, der ist jetzt dann vielleicht 7 Tage, 10 Tage alt, wo du ein kleines bisschen auch angemahnt hast, gebt den Jungs doch, Damian Lillard vor allen Dingen, ein kleines bisschen Zeit, reinzukommen. Jetzt haben sie einen Rekord von 13 und 5. Ist dieses Verständnis zwischen Giannis und Dame, ist das schon so, wie man sich das vorgestellt hat? Wie weit ist die Bildung der Milwaukee Bucks 2023, 2024 vorangeschritten?
Naja, sie haben im Grunde genommen einen Zock sind sie eingegangen, ne, indem sie ihren exzellenten Verteidigungspoint Guard Drew Holiday weggetradet haben. Dass der jetzt dann natürlich dummerweise beim größten Rivalen im Osten bei den Celtics landet, ist dann natürlich mies, aber sie haben einen oder den vielleicht besten offensiven Point Guard / Shooter der Liga bekommen, in Damian Lillard. Und damit tradest du dann natürlich deine Stärke in der Abwehr für eine neue Stärke im Angriff. Das sieht man auch an den Werten, an den Zahlen. Das hat sich komplett umgekehrt. Die Bucks sind offensiv eines der besten Teams der Liga, automatisch, einfach nur wegen der Ankunft von Lillard. Und defensiv sind sie eingebrochen. Die Frage ist jetzt, wie gut kannst du dich defensiv stabilisieren, um eben so diesen, man sagt immer Rang 15, Top 10 vielleicht sogar im Idealfall, in einer Kategorie und Elite in der anderen. Also entweder elitär im Angriff und Durchschnitt in der Verteidigung oder durchschnittlicher Angriff und elitäre Verteidigung. Das reicht meistens, um oben mitspielen zu können und dann vielleicht in der Conference Richtung Conference Finals, NBA Finals was zu reden zu haben. Das ist, wie gesagt, im Großen und Ganzen nach wie vor ein ehemaliger Champion. Sie haben nach wie vor einen der besten, für viele vielleicht sogar den besten NBA-Basketballer in Giannis Antetokounmpo und in Damian Lillard. Nicht nur einen der besten Shooter aller Zeiten, sondern den am meisten der klatschigste, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, most clutch, also der du weißt, was ich sagen will, ne? Also der Mann, der in der entscheidenden Phase, in Crunch Time, in der Clutch Time mit am besten und am verlässlichsten ist. Das sieht man auch an den Zahlen, schon in dieser Saison, auch in Milwaukee, in einem System, das noch lange nicht ausgefeilt ist. Da gab es einen neuen Coach, die Rotation ist ein bisschen anders, und Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, da würden viele vielleicht gerne ein bisschen mehr Pick and Roll zwischen diesen beiden sehen, weil du als Verteidigung im Prinzip dann absolut machtlos bist. Also entweder Giannis rollt und wird eingesetzt oder du gehst unter den Block und Damian Lillard drückt von der Dreilinie ab. Sie sind Stand jetzt, sie haben die zweitbeste Bilanz im Osten. Orlando hat aufgrund einer Tiebreaker-Regel gestern eingeholt, nachdem Orlando gewonnen hat. Ich denke, da sprechen wir auch gleich noch drüber.
Ja,
aber sie sind nach wie vor eines der Top-Teams im Osten und haben sich noch nicht mal wirklich eingespielt. Also das sollte den Gegnern im Osten schon zu denken geben und Fans eben dann ein bisschen sich entspannen lassen. Denn wie gesagt, die Saison ist noch lang. Das ist ein neu zusammengestelltes Team, neuer Coach, neue Systeme, neue Hierarchien etc. Und man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen aneinander. Ja, wer macht wann was, wann drückt Lillard ab, wann wird Giannis eingesetzt. Also ich mache mir keine Sorgen um die Milwaukee Bucks und ich denke auch so, dieser Abgesang, oh, da ist jetzt alles den Bach hinuntergegangen, weil sie haben jetzt Jrue Holiday nicht mehr und die Defensive am Perimeter ist jetzt da nicht mehr so ganz so stark. Das ist alles ein bisschen verfrüht. Klar, ist es anders, aber ich sag mal so, sie sind jetzt nicht letztes Jahr Champion geworden und haben das abgegeben, sondern da gab es schon gewisse Gründe, warum Milwaukee da etwas tun musste, um eben auch Giannis langfristig zu binden. Das hat funktioniert. Aus der Sicht heraus war es schon mal eine gute Transaktion, sich Lillard zu holen. Und ich glaube, dass die Milwaukee Bucks dann am Ende auch da sein werden. Also Stand heute würde ich tippen, Conference Finals, Boston, Milwaukee. Und da müsste sich schon einiges verheerend zum Negativen verändern, um da von meinem Tipp abzurücken.
So, jetzt vor 8 Spielen sind die Orlando Magic bei 5-5 gestanden und da hätten alle gesagt, ja okay, das war zu erwarten, ja, ordentliches Team, nicht super, aber ordentlich 5-5. 8 Spiele später stände Magic bei 13-5 und natürlich die beiden Wagners. Also wenn man sieht, Franz jetzt 31 Punkte gegen die Wizards, 30 gegen die Hornets. Franz ganz, ganz maßgeblich beteiligt, aber auch Mo Wagner, machen wir uns da nichts vor. Wie gut sind die Magic wirklich aus deiner Sicht? 13-5, das sind jetzt 18 Spiele von 82 im Grunddurchgang. Ich schlage mal schnell hoch, noch nicht mal ein Viertel gespielt. Aber wie gut sind die Magic aus deiner Sicht wirklich?
Also um einiges besser als im besten Fall vielleicht erwartet. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir Orlando im Februar oder im März nach wie vor hier oben sehen unter den Top-Teams im Osten, aber das müssen wir auch nicht. Also wenn die Saison heute enden würde und sie würden, sag ich mal, als Play-In-Team irgendwo in Runde 1 scheitern oder vielleicht sogar im Play-In scheitern, wäre es trotzdem eine erfolgreiche Saison aufgrund mehrerer Faktoren. Die Erwartungshaltung vor dieser Saison war sicherlich nicht, wir kommen definitiv in die Playoffs. Man wollte mitspielen um die Playoffs, deswegen hat es auch gesagt 5-5. Auch das wäre schon ein recht respektabler, solider Start für dieses sehr, sehr junge Team. Zweitens mal die Entwicklung dieser ganzen Youngster. Vor allem im Vergleich mit anderen jungen Teams. Man nehme die Detroit Pistons oder man nehme Teams in der Western Conference, San Antonio zum Beispiel, auch junge Teams in ähnlichen Situationen. Aber die Entwicklung dieser Spieler, ein Franz Wagner, ein Paolo Banchero, ein J.L. Sachs, also das ist schon ein sehr, sehr positives Momentum, das man hier entwickelt hat in dieser Saison. Und das wird definitiv weitergehen. Gehe ich davon aus, dass Orlando am Ende der Saison Zweiter oder Dritter sein wird? Nee. Also Philadelphia, Milwaukee, Boston haben wir schon angesprochen. Selbst Teams wie Miami, wie Cleveland, wie die New York Knicks vielleicht, die sind am Ende vermutlich über Orlando, weil das schwer ist, über 4-5 Monate Regular Season dann aufrechtzuerhalten, diese Leistungsexplosion, die wir mittlerweile gesehen haben, kann man schon so sagen. Also Siege gegen Denver und Boston in dieser Winning Streak, waren jetzt nicht nur miese Gegner. Ja, da waren sicherlich ein paar Teams dabei, die Orlando geschlagen hat, die sind zum Vergessen. Washington, Charlotte, Chicago, das sind jetzt keine Angstgegner in dieser Saison. Aber nichtsdestotrotz, also die Entwicklung ist bombastisch. Franz habe ich auch vor kurzem geschrieben, auf dem Weg zum All-Star für mich. Paolo Banchero vielleicht sogar auch. Moritz, einer der besten Ersatzmänner dieser Liga. Und insgesamt einfach, die Truppe macht Spaß. Also man merkt, ähnlich wie bei der deutschen Nationalmannschaft, so der Einfluss der Wagner-Brüder und so der Vibe. Ist so ein ähnlicher. Diese Jungs haben Bock miteinander, haben Spaß miteinander. Ja, letzte Nacht so diese Hommage von Suggs und Cole Anthony, glaube ich, bei diesem Dunk, wo sie da diesen ikonischen Dunk von Dwayne Wade und LeBron James aus Miami Heat-Zeiten mit so ausgebreiteten Armen, während der andere dunkt im Hintergrund und so, und dann die Fans angestachelt. Moritz kriegt einen Pass und slammt das Ding gegen Washington und die ganzen Mitspieler drehen durch auf der Bank. Also das ist schon ein richtig geiles Team und jeder, der selbst mal Basketball gespielt hat, der weiß, dass sowas die anderen mitreißt und infiziert und so dieser Bock, der beflügelt dich dann natürlich. Und Orlando, für mich definitiv die Überraschung der Saison. Jamal Mosley stand heute für mich Coach des Jahres und insgesamt einfach eine geile Story. Ich sitze gerade auch an einer dran und die wird es in den nächsten Tagen zu lesen geben, eben über diese Dynamik und über diese Arbeit, die man da leistet, die aber auch nur funktioniert, wenn du die richtigen Typen dafür hast. Und ich glaube, da hat Orlando, wie gesagt, einen viel, viel besseren Job gemacht als Rebuilding-Team, als junges Team, das vor Jahren noch im Keller rumgedümpelt hat und man sich immer gefragt hat, ja, was wird denn daraus, wo geht's da hin, denen fehlt so der Franchise-Player, wird das überhaupt mal was? Die haben schon die Richtung gefunden und ich glaube, da wird es in Zukunft noch viel, viel Spaß damit geben, mit den Orlando Magic.
Hat denn Franz Wagner schon genug Hausmacht, auch bei den amerikanischen Fans? Weil korrigier mich bitte, die All-Stars werden ja auch in der NBA von den Fans gewählt. Hat er schon genug Hausmacht, dass er vielleicht wirklich als Starter in das All-Star-Game reinkommt?
Ich glaube, bei den Fans noch nicht so ganz. Da ist er, glaube ich, noch zu jung dafür und außerhalb von, sagen wir mal, jetzt dem deutschen Markt und Orlando selbst jetzt vielleicht noch nicht so bekannt, aber alle, die ein bisschen Ahnung haben und die Liga verfolgen, die haben Franz schon längst drin. So, ja, da gibt's ja immer diese 25 under 25 Listen, wer sind so die besten Nachwuchsspieler oder mit welchen Spielern würdest du heute eine Franchise gründen wollen, und da fällt der Name Franz Wagner schon sehr, sehr oft, sehr früh. Coach Gordon Herbert hat vor ein paar Wochen hat er gesagt, für ihn wäre Franz in ein paar Jahren wäre das einer der besten 5, 10 Basketballer des Planeten. Also in diese Richtung bewegen wir uns auch. Und selbst wenn die Fans ihn in diesem Jahr nicht honorieren sollten, ich denke, die anderen, die stimmberechtigt sind, Medien und Coaches, die wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Und ich sag mal so, wenn man heute als gegnerischer Coach für Orlando Magic da am Reißbrett sitzt und die defensive Taktik austüftelt, da sind die ersten Namen, die fallen, Franz Wagner und Paolo Banchero. Also wie kriegen wir die beiden Jungs in den Griff? Franz ist der vielseitigere, Paolo ist der bessere Scorer, aber Franz ist derjenige, der mit dem Ball in der Hand dafür Orlando richtig Dampf macht, selbst punktet, andere in Szene setzt, die Defensive bindet. Und so wie man das auch bei der Nationalmannschaft beim Goldmedaillengewinn gesehen hat, das ist so vielleicht so ein bisschen unter dem Radar der beste Mann dieser Truppe. Und ich glaube, als solcher wird er, wenn nicht in diesem Jahr, dann spätestens in den nächsten Jährchen definitiv seinen Weg ins All-Star-Game finden.
Und das legt uns jetzt die Rutsche zu unserer letzten Frage. Nationalmannschaft, Vibe, gut, da darf der Name Dennis Schröder natürlich nicht fehlen. Die Raptors jetzt bei 9-10. Dennis allerdings, glaube ich, mit einer bemerkenswerten Vorstellung gegen die Suns. Ich glaube, das auch bei dir gelesen zu haben. Also die Turnovers waren ja früher gerne mal ein Problem bei ihm. No more. Ich glaube, was hat er? 12 Assists, kein einziges Turnover. Zwar nur 8 Punkte, Tim hat gewonnen. Wie weit ist der Erfindungsprozess der Toronto Raptors aus deiner Sicht schon fortgeschritten?
Naja, die Raptors haben im Grunde genommen fast dasselbe Team wie in der Vorsaison. Haben ihren Starter auf Point Guard mit Dennis Schröder ausgetauscht. Statt Fred VanVleet. Das ist jetzt eben Dennis, der da das Spielgeschehen leitet. Die Probleme der Raptors sind nach wie vor dieselben. Also da fehlt es vor allem im Halbfeldangriff, fehlt es da an Spacing, da gibt es nicht genügend gute Schützen, da ist alles so ein bisschen zugestopft und dadurch auch echt schwierig manchmal zu Punkt zu kommen, die Offensive nicht ansehnlich und dann wird es auch defensiv manchmal hinten ein bisschen zu schwierig. Aber gestern gegen Phoenix hat man gesehen, ja, angestachelt von Dennis eben, der immer wieder aufs Tempo gedrückt hat, immer wieder seine Mitspieler gesucht hat. Und es waren jetzt nicht nur so, weißt du, wie in der NBA manchmal die Assists gezählt werden, da passe ich einfach zu dir auf den Flügel und du dribbelst dann 2, 3 Sekunden und punktest selber, aber weil ich dir den Ball zugepasst habe, wird das als Assist gewertet. Das waren keine solchen NBA-Assists, das waren Oldschool Drive and Kick, ich gehe in die Zone, binde 2 Mitspieler, steck ihn durch und dann dankt ihn der Nebenmann oder ich setze meinen Mitspieler per Alley-Oop ein oder Fast Break und dann durch die Beine des Gegenspielers auf Siakam gepasst, der das Ding dann gedankt hat. Also Dennis mächtig Dampf gemacht und wenn die Raptors ins Laufen kommen, dann ist es ein komplett anderes Team. Dann können diese Athleten, Scotty Barnes und Pascal Siakam und OG Anunoby, dann können die ihre Athletik ausnutzen. Und Dennis ist prädestiniert dafür. Dennis ist einer der schnellsten Guards der NBA schon immer gewesen, während seiner gesamten Karriere. Hat aber oft das Problem, dass er im Halbfeld, da kannst du das eben viel, viel weniger ausnutzen. Und nicht nur gestern hat man es gesehen, auch bei der Niederlage gegen die Nets, da hat er 9 Assists und auch keinen einzigen Turnover. Also wir sind jetzt bei 21 Assists in Folge in den letzten beiden Partien und nur ein einziger Ballverlust. Das ist schon extrem, extrem gut. Und wenn die Raptors es schaffen, eben diese Fähigkeiten von Dennis auch so auszunutzen, dann glaube ich, können sie auch ein bisschen steigen. Es ist jetzt kein sicheres Playoff-Team, aber vielleicht im Play-In dann sich für die Playoffs qualifizieren, das ist definitiv drin, aufgrund eben der Fähigkeiten von Dennis Schröder. Also ich würde da gerne mehr davon sehen und je weniger Halbfeld für Toronto, weil das ist schon sehr, sehr anstrengend für die Augen und für den Kopf, aber so im Fast-Break, wenn sie so spielen, wie Dennis eigentlich am besten agiert, dann funktioniert dieses Team auch am besten. Deswegen gestern ein Paradebeispiel gegen, wie gesagt, ein Elite-Team, Phoenix, das auch mit, ich glaube, 7-7 in Folge sind sie da nach Toronto gekommen und wurden so ein bisschen vermöbelt von den Raptors und Dennis.
Tja, und diese Assists, die du ansprichst, erinnert mich ein kleines bisschen an die Yards after Catch in der NFL, die dann halt auch dem Quarterback zugeschrieben werden, aber wenn natürlich der Pass 4 Yards weit ist und der Wide Receiver rennt dann 25 noch dazu, sie kommen auch 29 raus. Sepp, wie immer eine ganz, ganz große Freude. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 638. Sepp Dumitru übrigens auch in unserem Jahresmagazin selbstredend vertreten mit einem wunderbaren Interview mit unser aller Lieblingscoach, mit Gordon Herbert. Ich freute mich sehr und ihr solltet euch auch freuen. Es ist extrem lesenswert. Danke dir nochmal, Sepp, dafür. Pause.
Danke, Jens. Danke.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 3. 360.
Big Show 638 geht in die Endphase und wenn sich jemand bei schlechtem Wetter nicht auf die Straße raustraut, dann ist es ein australischer Tennisfotograf, der erstaunlich gut Deutsch spricht. Servus Jürgen Hasenkopf, grüß dich Arze.
Servus Jens, das ist wirklich, also da muss ich sagen, wenn ich ans Fenster schaue, bin ich froh, dass ich nicht draußen bin.
Ja.
Aber ich wünschte, ich wäre noch immer in Sevilla.
Pass auf, ich neige dazu, Sevilla mit Valencia zu verwechseln, aber das eine ist natürlich nicht das andere. Du warst, vorher ist es doch schon ein paar Wochen her, du warst also in Sevilla, die Kanadierinnen haben gewonnen. An diesem vergangenen Wochenende ist jetzt Italien Davis Cup Sieger geworden, zumindest nach der Lesart, wie es die ITF gerne sieht. Aber lass uns mit Sevilla anfangen. Du warst dort ja auch oder hauptsächlich, weil die deutsche Mannschaft am Start war. Wir haben noch nicht ausführlich drüber gesprochen. Für Deutschland ist es nicht gut gelaufen. Mit anderen Worten, Jürgen, Sie waren nach dem ersten Match schon draußen.
Nicht gut gelaufen, understatement of the day, würde ich sagen. Es ist scheiße gelaufen. Aber okay, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel erwartet, weil ich meine, die deutschen Damen, das sieht relativ dünn aus. Und dass die Laura Siegemund noch diese Monsterreise auf sich nimmt aus Cancun, wo sie ja Weltmeisterin geworden ist, nach Sevilla zu kommen, das ist schon eine harte Nummer gewesen. Und ich muss sagen, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber so vom Gefühl her, und was ich gesehen habe, war sie die Einzige, die richtig hoch motiviert war und wirklich alles versucht hat, aber... Ja, okay, shit happens, sagt man so schön. Und wie du schon sagst, erster Tag gleich verloren, dann ist es natürlich schwierig, am zweiten Tag nochmal irgendwie versuchen, das Ruder rumzureißen, der Ehre wegen. Gell? Aber es hätte nicht sein sollen. Und Eva Liss war ein bisschen unglücklich, vielleicht auch nervös, hat dann das erste Spiel gleich, das erste Match gleich sehr eng verloren. In einer Halle kann man dazu nicht sagen. Es war so ein Behelfsding gewesen. Die haben ja im Olympic Stadium, wo angeblich der Davis Cup mal gespielt wurde, auch um diese Jahreszeit, Anfang November, Ende September, und Rafa wohl damals gewonnen hat, haben die dieses Mal drei Zelte aufgebaut. Mhm. Und ein Zelt, das größte, das war praktisch die Spielhalle. Und daneben im zweiten Zelt durften dann die Deutschen spielen, weil die eben nicht zur Elite gehörten. Und ich war in beiden Mal gewesen und rein zuschauermäßig war das sehr, sehr dünn. Und ich muss auch sagen, organisatorisch war es noch dünner, was die ITF da gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Last-Minute-Effort war oder nicht, aber kannst du dir vorstellen, so ein Zelt, es war halt wie ein großes Bierzelt. Es war nur nicht die Stimmung wie in einem Bierzelt. Und da hatten die dann diese Metalltribünen aufgebaut. Beim deutschen Match, ja, vielleicht waren 75 Leute da gesessen, gell? Und mein Kollege und ich waren die einzigen Fotografen. Paul Zimmer war auch noch da gewesen, aber gesehen habe ich den nicht so oft. Aber wir waren die einzigen und da waren ein paar Lokalfuzis da gewesen. Klar, Deutschland gegen Italien.
Interessiert die Pilze.
Bitte?
Interessiert die Pilze in Sevilla.
Genau, und vor allen Dingen die Italiener haben ja auch jetzt nicht die Riesenmannschaft, gell? Diese Jasmin Paolini, die ich immer unter ferner Liefen habe eingestuft, hat wohl sich im Ranking doch extrem verbessert und hat unglaublich stark gespielt, muss ich sagen. Also die war schon sehr gut und überhaupt die, wenn ich rübergeschaut habe zu den Italienern, die waren richtig heiß, gell? Und bei der Deutschen Bank, ich weiß nicht, hat so ein bisschen nach einer Trauergesellschaft ausgeschaut, gell.
Ja, aber also die Italienerinnen haben sie dann nicht gewonnen, sondern Kanada hat es gewonnen. Was mich jetzt, ich bin ein bisschen überrascht nach dem, was du mir erzählst. Wir kommen gleich zu Malaga, wo du ja letztes Jahr warst. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen überrascht, deine Erzählung, weil die ITF ja von Sevilla so begeistert war, dass sie das im kommenden Jahr gleich wieder dorthin vergeben hat. Also ich bin jetzt eher entgeistert, weil wenn du sagst, das waren drei Zelte und nicht mal Bierzeltatmosphäre hat es gegeben. Ich habe ein paar Bilder dann gesehen von Leila Fernandez, die das ja dann fast alleine gewuppt hat für die Kanadierinnen. Aber ich bin echt erstaunt, dass Sevilla wieder da am Start sein wird, Jürgen. Hat sich das schon irgendwie abgezeichnet? Sind die Spanier davon ausgegangen oder waren Frankie und du schnell genug weg, dass ihr das gar nicht mehr mitbekommen habt?
Wir waren, sage ich mal, schnell genug weg, weil Sevilla ist halt so eine tolle Stadt, muss ich sagen. Okay. Also wir sind sehr viel in Sevilla rumgelaufen, so viele Menschen auf der Straße, abends in den Lokalen. Also ist schon eine super Location, muss ich sagen. Das Stadion, das Olympic Stadium, ist ein bisschen weiter draußen, aber nicht schwierig zu erreichen, sage ich mal. Ist schon okay so. Aber ich glaube auch, dass die ITF wahrscheinlich Schwierigkeiten haben wird, jemand zu finden, der das übernimmt. Hm. Darf man auch nicht vergessen, weil das ist natürlich so ein bisschen, Damen-Tennis ist jetzt nicht so der Brüller, sage ich mal, gell? Und die können ja nicht alles nach Saudi-Arabien geben, also irgendwo in Europa muss ja auch noch was bleiben. Und in Malaga, das muss ich sagen, das hat sich bewährt. Und in Sevilla, wer weiß, vielleicht, wenn bessere Spieler kommen, wenn die ITF das mal aussortiert kriegt mit dem Finale, dass das jetzt nicht unbedingt in Cancun gespielt wird und in der Woche davor, dann kann es sein, dass bessere Mannschaften, also bessere Spieler kommen, stärkere Mannschaften. Und klar, wenn Spanien dann auch oben mitspielt, dann kann sicher sein, dass die Leute kommen, obwohl ich natürlich in Malaga gesehen habe, dass die Leute auch kamen, wenn andere Mannschaften gespielt haben. Zum Beispiel beim Finale Australien gegen Kanada, das war Riesenstimmung, muss ich sagen. Also wirklich, das war Davis Cup Stimmung pur. Das fing schon im Semifinale an, gell? Also da hat's funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass es auch was mit den Spielern zu tun hat, weil bei den Davis Cup, bei den Herren waren ja nun richtig gute, obwohl Spanien ja früh draußen waren, aber es waren gute Spieler da und es wurde gutes Tennis geboten. Das sicher bei den Damen wird auch gutes Tennis geboten, aber die lassen sich schwerer zu verkaufen. Wenn da keine Coco Gauff oder Sabalenka oder Badosa da ist, dann wird schwer, das zu verkaufen, ja, also die Leute dahin zu locken.
Ja, also Swiatek war ja auch nicht dabei, die hat Cancun davor gewonnen, hat man gesagt, das schenke ich mir. Und wie du natürlich völlig richtig sagst, am vergangenen Wochenende, Novak Djokovic am Samstag im Halbfinale gegen Sinner, die Partie, die er natürlich eigentlich schon gewonnen hatte, großartig von Sinner und für die Italiener, dass Sinner das dann noch rumgerissen hat. Wie ist jetzt dieses Setup in Malaga? Wenn du sagst, Sevilla, Olympic Stadium ist ein bisschen weiter draußen, drei Zelte. Also ich nörgle ja auch gerne herum, aber ich habe auch dieses Jahr nichts auszusetzen gehabt an der Stimmung. Halbfinale, Finale, vielleicht erste Partie, okay, Finnland gegen Kanada, haut jetzt niemanden so richtig um. Aber die Australier, Leighton Hewitt war ja dann auch nicht begeistert, weil er sagt, okay, das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass jedes Jahr das Finale am gleichen Ort ist, immer auf dem gleichen Belag, aber wurscht. Ja. Wie ist das Setup in Malaga?
In Malaga ist in dem Stadion, das ist sehr gut gemacht, weil du hattest auch draußen dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich, das Wetter war letztes Jahr sehr gut gewesen. Du hast es draußen Stände gehabt und es ist sehr, sehr einfach hinzukommen. Praktisch außerhalb vom Stadion ist gleich eine Metrostation. Das hilft, aber ich glaube nicht, dass das der Grund war. Und Malaga, die Stimmung war gut, die Leute waren da. Klar, die ersten Matches war es ein bisschen dünner, aber so ab Viertelfinale, Halbfinale war richtig Davis Cup Stimmung. Und ja, okay, Lightning ist ein bisschen stinkig, weil er schon wieder verloren hat. Die haben ja schon letzte Mal verloren, gell? Gegen Kanada. Ich glaube, das steht und fällt mit dem Feld, wer spielt, gell? Und sag ich mal so, wenn jetzt angenommen ein Kyrgios für Australien gespielt hätte, ich glaube, das hätte auch viel gebracht, gell? Meiner Meinung nach.
Ja. Ja, man muss ja sehen, also die Leute, die dort waren, haben mit ihren besten Mannschaften gespielt, Ausnahme vielleicht Kanada, wo ich nicht weiß, warum Felix nicht gespielt hat, vielleicht ist er schon wieder verletzt, war ja oft genug verletzt in diesem Jahr, aber Serbien, ja, Djokovic, ja. Italien, Sinner und die Australier mit Deminor, die Tschechen, da ist Lehečka Nummer 1, soweit ich weiß, waren dort, gut, bei den Finnen ist wurscht, Ruusuvuori war krank oder verletzt die letzten Wochen, hat es trotzdem versucht, also da haben wirklich die Nummer 1 gespielt und natürlich, also es haben mindestens 2 Nationen gefehlt, wahrscheinlich 3. Also Deutschland hätte ich gern gesehen mit Zverev und Struff, weil die und dann mit dem Toppel, Pütz und Kravitz, die hätten eine sehr gute Chance gehabt, das Ganze zu gewinnen, glaube ich. Dann natürlich die Spanier, die Heimmannschaft hat natürlich gefehlt und auch wenn Alcaraz jetzt nicht so wahnsinnig gut gespielt hat die letzten Wochen, aber mit Alcaraz auf 1 und wer auch immer dann auf 2 gespielt hätte bei den Spaniern, wäre schön gewesen. Ja, man kann auch sagen, die Russen haben gefehlt, geht halt nicht im Moment und wer weiß, wann das wieder geht. Und aber auch die Amis, das ist ja das Traurige eigentlich. Die Amis sind ja eigentlich ganz ordentlich aufgestellt mit Tiafoe, mit Fritz, mit Paul und immer mit einem ordentlichen Doppel, die haben halt auch gefehlt. Aber ich finde auch, wie du sagst, wenn die Spitzenspieler da sind und Djokovic reicht da ja eigentlich schon als größte Legende im Moment, vielleicht immer, das ist eigentlich völlig okay gewesen, dieses Wochenende in Malaga.
Also finde ich auch, weil das Finale Sinner gegen Djokovic.
Halbfinale, das war Halbfinale.
Halbfinale, ja. Kannst nicht toppen, gell? Ja. Also da wurde schon richtig gutes Tennis gespielt und klar, so wo du es jetzt aufzählst, fällt mir auf, da fehlen doch relativ viele, gell?
An Nationen, aber gut, das ist.
An Nationen, aber okay, mit den Spielern, das war schon immer ein Problem gewesen, gerade für Deutschland, weil wenn man zurückblickt, Becker und Stich, dann einmal der und dann wieder nicht und dann doch mal wieder, gell? Also das hast du eigentlich immer. Und dann passt natürlich auch vielen von den Top-Spielern nicht ins Konzept, weil ich glaube, Alcaraz war ein bisschen angeschlagen, der hatte, glaube ich, irgendwas, aber klar, Heimmannschaft, wenn du in Spanien spielst, dann wäre schon gut, wenn du da den Alcaraz hast, gell? Und wenn er nur da ist, gell? Und vielleicht auch nur ein Doppel spielt oder sowas, gell? Das wär auch schon gut. Und ja, mit den Russen das ewige Thema, weiß nicht, wann das mal gelöst wird, aber ja.
Naja,
und die Amerikaner. Weil Amerika ist ja immer eine Davis Cup Nation gewesen, gell?
Ja, aber auch schon länger nicht mehr tatsächlich dabei. Ja, das ist also bei den Finals so, dass sie wirklich was gewinnen. Haben wir Anfang des Jahres diesen United Cup gewonnen. Da ist klar, ich meine mit Jessica Pegula als Spitzenspielerin und ich glaube Taylor Fritz war der Spitzenspieler damals für die Männer. Das haben sie gewonnen, auch okay, völlig in Ordnung. Wäre Russland sicherlich auch ein starker Counterpart gewesen, wenn die mit voller Mannschaft anreisen. Das ist jetzt schon die Frage, die uns zum Abschluss bringt, Jürgen. Wann wirst du denn rüber machen ins Warme? Vor Silvester, nach Silvester? Und wo wird's losgehen für dich?
Ja, nee. Ich fliege ein bisschen später dieses Jahr am 29. Und am Ende bin ich jetzt doch vielleicht ein bisschen spät dran, weil hätte ich das früher gewusst, dass Kerber und Zverev in Sydney spielen, ich bin ein Freund von United Cup, aber dann wäre ich doch vielleicht früher geflogen und hätte die paar Tage in Sydney noch gemacht, weil egal, ob sie was reißen, aber es lohnt sich sicher, mal zu schauen, wie Angie jetzt zurückkommt, gell? Und so werde ich aber da sein und die Qualification machen. Quali mache ich vor, die Woche vorher und dann das Turnier.
Mit Recht. Schön, ja. Bin ich dir ein kleines, ich bin ja überhaupt nicht. Ich gönne dir alles, mein Lieber. Ich würde es mir selber auch gern mal anschauen. Aber das fällt halt in die Schulzeit und damit extrem schwierig. Das war's. Die Big Show 638 bestellt unser Jahresheft. Das Titelbild ist von Jürgen Hasenkopf. Übrigens, Steilpass at sportradio360.de, 12 Euro plus 1,60 Versand, Steilpass at sportradio360.de. Danke dir, Jürgen, danke allen anderen, die dabei waren. Sportradio 360, die Big Show 639, nächste Woche.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!